Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Heute mit der Homeoffice Edition. Das heißt, wir haben ein neues Overlay und wir sitzen alle bei uns zu Hause. Wir, die beiden anderen seht ihr schon, unter mir der Fabian.
Hallo.
Und der Marco.
Hallo.
Ja, wir haben heute eine etwas besondere Folge. Alle von zu Hause. Ein interessanter Einblick in eure Gegebenheiten, sag ich mal, die ihr da gerade offenbart. Aber ist nicht perfekt aufgeräumt.
Ja, aber dafür sitze ich immer im Jackett zu Hause. Hallo, Homeoffice.
Ich wollte gerade sagen, du bist vornehmer angezogen als in unseren Studio-Streams.
Ja, ich bin vor allem Nerdkulturiger angezogen. Schlechte Fleischwerbung.
Nerdkulturiger, ist das ein Adjektiv, was verwendet wird?
Ich habe sogar irgendwie geschafft, ein Hitchcock-Cameo in diesen Stream einzubauen. Mal gucken, ob euch auffällt. Ansonsten, es funktioniert auch ganz schön. Ich finde, eigentlich sieht es echt gut aus.
Ich finde, das sieht super aus. Also auf jeden Fall an dieser Stelle schon ein Lob an unsere lieben Menschen hinter den Kulissen, die dieses Overlay gebaut haben.
Ja, allerdings.
Denn das,
vielen Dank.
Ich find's top. Ich bin sehr zufrieden damit.
Dass der Liebestempel hinter dir auch besser aussieht als deine Büroecke. Also deutlich besser. Also so wie es wirklich bei dir im Büro aussieht.
Der Liebestempel? Ja, ey, ohne Scheiß.
Es ist ein Bett und rote Poster. Ich kann mir schon denken, wie das nachts ausgeleuchtet ist.
Absolut. Und das Geile ist, guck mal, ich kann sogar hier die Farben so ändern, je nachdem, was ich auf meinem Screen habe gerade.
Ich sehe das mit einer deutlichen Verzögerung, weil ich dich ja im Discord nicht sehe, sondern erst im Stream.
Ja, also jetzt gerade hat es so ein bisschen Vodafone-Farben angenommen, weil ich jetzt gerade mir das Streambild gerade im Vordergrund auf den Main-Rechner gemacht habe. Das ist eigentlich cooler so. Warte, das mache ich mal kurz. So, jetzt sehe ich euch in der Mitte und habe unser Programm links. Ja, perfekt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, von meinem Setup hier und so, da habe ich auch alles schön im Blick. Ich muss jetzt nur auch selber schneiden heute. Also ich muss selber auch Einblendungen machen und so. Das heißt für mich ein bisschen mehr Stress, aber das kriegen wir alles ohne Probleme hin. Aber sagen wir doch mal erstmal Hallo zu unseren Zuschauern. Schön, dass ihr schon eingeschaltet habt, ihr Lieben. Grüßt euch alle.
Ich hoffe, es geht euch so wie uns, dass ihr nichts Besseres vorhabt gerade.
Richtig.
Wenn wir können, bleiben wir ja zu Hause. Deswegen.
Ja, ganz wichtig, zu Hause bleiben. Und wir haben heute in unserer Folge einige Tipps, um euch das ein bisschen zu erleichtern. Wir werden heute einige Serien besprechen, die, sag ich mal, nach persönlicher Präferenz ausgewählt wurden. Ich darf heute über eine Serie sprechen, über die ich schon immer mal reden wollte. also jeder von uns wird so
einen. Oh nee, ich weiß welche. Oh. Das Geile ist,
jeder, der mich kennt, weiß welche.
Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich habe zu Fabian gesagt, pass auf, in dem Call war Julius noch nicht drin. Ich sag dir, welche Serie er sagen wird. Ich sag's dir jetzt. Und es wird lustig. Und wir werden streiten. Aber ist okay. Ich finde es schlecht. Aber dieses Podest, auf dem du die Serie hältst,
Zucker. Ohne Scheiß, es ist die beste Serie aller Zeiten. Ich stehe dazu.
Oh je.
Ich stehe dazu. Aber wir verraten noch nicht welche, okay? Wir verraten noch nicht welche.
Ihr könnt ja mal im Chat raten, welche Serie es ist. Ich würde interessieren, also wir werden es nicht gleich auflösen, aber ich würde interessieren, ob jemand draufkommt, was die Lieblingsserie von Julius Busch ist.
Ich glaube, da kennen die.
Ernst. Wir haben mal wirklich. Ich glaube, wir haben mal so richtig, du warst richtig sauer auf mich, als ich dich deswegen ausgelacht habe.
Du warst richtig sauer. Nee, nicht weil du mich ausgelacht hast, sondern weil du immer auf einer einzigen fucking Szene aus dieser Serie drauf rumreitest und die komplett in den Dreck ziehst, deswegen. Alter, wenn ich jetzt schon die Lache höre.
Ich genau weiß, welche Szene es ist. Und ich habe gerade Tränen in den Augen. Und ich sag's euch später und ich lasse euch im Chat entscheiden, wer recht hat. Julius oder ich. Es würde mich wirklich interessieren. Settle it. Wir setteln es jetzt ein für alle Mal heute, Julius, okay? Einer von uns beiden macht sich zu Recht über die Szene lustig. Der andere sieht die Tiefe darin und alles, was zwischenmenschlich da passiert. Der andere lacht einfach nur drüber. Und wir lassen den Chat entscheiden, wie er denkt. Dann
ich
haben wir es ein für alle Mal entschieden.
Ich bin extrem schockiert von mehreren Sachen. Nummer eins, Mina schreibt gerade im Chat, Marco ist gerade sehr, sehr ansteckend, feier ich. Also
ansteckend.
Ja, ist schwieriger Kommentar, gerade in der aktuellen Zeit. Aber wieso ist er ansteckend? Er ist super nervig mit dieser nervigen, hexenartigen Lache. Völlig grundlos, also...
Ich sag euch, wenn wir an der Stelle im Stream angekommen sind, dann wird sehr viele Leute zu Hause lachen darüber, welche Serie es ist. Vielleicht auch nicht. Ich meine, ich glaube auch, ganz ehrlich, das sage ich wirklich, du bist nicht alleine mit dieser Meinung, Julius. Da bin ich so, das glaube ich sogar. Du bist nicht alleine mit dieser Meinung. Aber mir kann keiner erzählen, dass wenn ich über diese eine Szene rede, dass man das anders interpretieren kann als ich.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob du die Szene beschreiben kannst, ohne in deinen Lachflash zu verfallen. Es gibt ja nichts witziger als einen Witz, den man nicht erzählen kann, weil man die ganze Zeit dazwischen lachen muss, ne?
Das Problem ist eher, ich kann diese Szene nicht politisch korrekt beschreiben, ist mein Gefühl. Also da muss ich um sehr viele Landminen tanzen, wenn ich
den Leute, das ist eine Sache in unserem Programm. Ihr werdet auch über eure All-Time-Favorites sprechen und wir werden auch viele aktuelle Serien besprechen, unter anderem diese hier. Ja. Gesessor Tiger, now I understand. I saw Tiger. And a tiger saw man. Das werde ich noch ein paar Mal heute machen, denn das ist so ein fucking Ohrwurm.
Das Geile ist, wenn Fabian den Platz verlässt, dunkelt es auch automatisch ab, wenn das Licht in die Kamera steht.
Kann ich nichts dran ändern, aber ich habe einen Prop gebraucht.
Also wir reden am ausführlichsten heute über die eine Serie, über die gerade gefühlt jeder redet. Also da geht's auch, es wurde auch im Chat darüber diskutiert, ob der Hype gerechtfertigt ist oder nicht, das werden wir heute auch klären. Da ist auf jeden Fall sehr viel Hype drum und die Serie hat auch sehr viel losgetreten, jetzt in der echten Welt tatsächlich. Darüber werden wir reden. Wir werden eigentlich hauptsächlich über alles reden, was wir glauben, ihr schauen solltet während dieser Zeit. Wir sitzen alle zu Hause, so gut es geht, und haben zu viel Zeit. Und der Netflix-Pile of Shame wird trotzdem größer und größer. Und es gibt auch ein paar Streaming-Serien, die eine gewisse aktuelle Relevanz haben, weil da jetzt eine neue Staffel rauskommt oder weil sie jetzt gerade gestartet sind. Und die wollen wir euch heute näher bringen. Und weil das auch ein bisschen pitchmäßig ist und wir alle, wie ihr gehört habt, unterschiedlicher Meinung auch sind, ist es dann unsere Aufgabe, euch auch zu verkaufen, warum wir glauben, dass das eine Serie ist, die es jetzt wert ist, gesehen zu werden. Deswegen sagt es uns auch gerne in den Kommentaren, ob ihr das dann auch so seht.
Auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch ganz kurz der Hinweis, natürlich gibt's uns auch weiterhin als Podcast. Das heißt, hallo auch an unsere Podcast-Zuhörer. Auch für euch der Hinweis, wer Lust hat, kann auch sich alle vergangenen Folgen nochmal als Podcast anhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Denn die letzte Folge, falls ihr das nicht mitbekommen habt, das ist ja auch sinnvoll, das jetzt nochmal zu erwähnen, die gab es nur als Podcast tatsächlich aufgrund der aktuellen Schwierigkeiten, haben wir die nur als Podcast aufgenommen. Also falls ihr die verpasst habt, schaut unbedingt mal Spotify und Co. vorbei und hört euch die noch an.
Das war auf jeden Fall ein sehr surreelles Erlebnis, mal nicht, also diesen Livestream haben wir ja schon oft gemacht und dann einfach sein Gegenüber nicht zu sehen und das alles nur übers Hören zu machen. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen.
Habe ich mir sagen lassen, es soll vor allem, es geht halt um die Studio Ghibli-Filme in diesem Podcast. Also die gibt's auch jetzt mittlerweile alle, also fast alle auf Netflix. Deswegen auch gerade jetzt, und wenn ihr ein bisschen gute Laune braucht oder irgendwas fürs Herz, auf jeden Fall fürs Herz, dann.
Oder wenn euch Sonntagnachmittag langweilig ist.
Nein, darauf will ich es nicht runterbrechen, weil Studio Ghibli-Filme sind für jeden.
Studio
Ghibli. Ich habe tatsächlich so einen leichten Kloß im Hals vom Lachen gerade. Es tut ein bisschen weh.
Ich hoffe auch, dass er dir wirklich im Hals stecken bleibt, Mann. Also heute auf jeden Fall die intensivste Folge, die wir bisher gemacht haben, aber das ist okay. Sehr, sehr schön. Nach wie vor natürlich wirkt sich Corona ja auch auf die Spielebranche aus, ne?
Und auf die Filmbranche.
Gibt es da neue Ankündigungen eigentlich, was verschoben wurde? Irgendwas, was man nochmal erwähnen müsste jetzt gerade?
Einiges, ich glaube,
Indiana Jones 5 ist endgültig verschoben. Mhm. Es gibt auch jetzt mittlerweile für einige Filme neue Termine, für A Quiet Place zum Beispiel, A Quiet Place 2 zum Beispiel, das kommt im August. Also sie trauen sich zu sagen, im August läuft alles wieder wie gehabt. Aber da wir uns im Vorgespräch darauf geeinigt haben, dass wir diese News-Sektion kicken, habe ich es mir natürlich nicht aufgeschrieben. Deswegen weiß ich es nicht genau, wann es läuft.
Ich glaube auch nur zu wissen, dass Sony alle Filme verschoben hat, die sie dieses Jahr rausbringen wollten. Also zum Beispiel Ghostbusters 2020, also Afterlife hieß er ja dann, kommt 2021 zum Beispiel. Mhm. Also die haben bis jetzt den mutigsten Schritt gewagt. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob die Filme, die im November kommen sollen, so wie James Bond oder Black Widow, ob die das halten können. Ich weiß nicht, ob das schon, also nach allem, was ich höre, Stichwort Herdenimmunität, überhaupt Social Distancing, wie lange man das noch machen muss, ist eigentlich, finde ich, November ziemlich utopisch. Aber für unsere Kinobetreiber würde ich mir wünschen, dass wir eine Lösung bis November finden. Aber das ist alles zu spekulativ.
Es gibt da ein sehr schönes Video, wenn ich mal irgendwie Cross-Promo machen darf, von MyLab. Die hat also ein Video darüber gemacht, aus einem wissenschaftlichen Standpunkt, wie lange dauert das Ganze denn jetzt? Und da gibt es so tatsächlich so Pandemierechner. Und wenn wir heute, also bei dem aktuellen Stand, den wir jetzt haben mit den Fallzahlen, wenn ab heute jeder einzelne Bundesbürger bei sich daheim bleibt und wir nicht mehr vor die Tür gehen, würde es immer noch 2 Monate dauern, bis es keine Corona-Fälle mehr gibt. Ja. Und das ist das Best-Case-Szenario.
Ich kann das Video auch nur empfehlen, das war in Deutschland auch groß in den Trends und die Kollegin Mai hat auch auf YouTube, bei der Tagesschau, glaube ich, der Tagesthemen einen kleinen Kommentar gemacht, der auch gerade viral geht. Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Also auch
später, wenn wir mit dem Livestream hier fertig sind, nicht jetzt.
Ja, das stimmt.
Läuft ja alles nicht weg.
Tatsächlich sehr interessantes Video. Ich habe auch die kompletten 22 Minuten gesehen. Gut.
Ja, dann würde ich sagen,
darauf kann man sich freuen.
Ja.
Ja, das ist ja auch viel positiver, wenn wir jetzt ein bisschen mal darauf eingehen, sozusagen, was man denn bestmöglich aus dieser Zeit rausholen kann jetzt. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit einer Empfehlung von dir, Marco.
Ja, und zwar diesmal, weil ich sage immer so oft Netflix, aber ich habe immer noch ein Sky Ticket. Und das habe ich mir tatsächlich, ich habe es abgeschlossen wegen Rick und Morty Staffel 4 und habe es behalten, weil ich habe mich nicht getraut, es zu kündigen, mein Sky-Ticket, weil ich auf eine einzige Serie gewartet habe, die im Frühjahr kommen sollte und jetzt endlich da ist, ich glaube seit einer Woche oder so, zumindest habe ich es dann erst gesehen, Barry Staffel 2. Und absolute Empfehlung von mir, ich meine auch, wenn ihr nicht Sky habt, ein Sky-Ticket kann man ja monatlich kündigen, kann es einmal machen, kann es für 10 Euro gucken, diese Serie ist es auf jeden Fall schon mal wert. Barry ist von und mit Bill Hader. Den kennt man auch von Saturday Night Live und aus 100.000 Komödien.
Und ja, Bill den kenne ich auch.
Genau. Bill Hader spielt aber auch nur immer Bill Hader, muss man fairerweise dazu sagen. Also er ist in jeder Comedy gleich. Bei Saturday Night Live ist er eben Parodien von anderen Personen, okay, aber ansonsten spielt er in normalen Komödien immer sich selbst, so gefühlt. Und Barry ist aber dieses eine Herzensprojekt. Das ist eine Serie über einen Auftragskiller, der einen Auftrag in L.A. ausführen soll, dabei in eine Schauspieltruppe stolpert und auf einmal für sich feststellt, dass die Schauspielerei ihm liegt oder etwas gibt, das sehr therapeutisch für ihn ist. Er ist noch nicht mal ein guter Schauspieler, zumindest braucht er, bis er dahin kommt. Und er zieht halt sehr viel Therapie aus diesem Ganzen. Er ist kein leidenschaftlicher Killer. Es ist nicht seine große Profession. Er macht es halt, weil er nichts anderes hat, nachdem er aus dem Krieg zurückgekommen ist, um Geld zu verdienen und ist über einen Bekannten da reingestolpert. Und jetzt versucht er aus dieser Nummer wieder rauszukommen und gleichzeitig zieht nach L.A., beginnt ein neues Leben, war aber wegen einem Auftrag in L.A., also die Ereignisse überschlagen sich. Es ist eine unfassbar angenehme Serie, auch deswegen, weil sie nur eine halbe Stunde geht pro Folge ungefähr, lässt sich sehr schnell weggucken oder am Stück. Ich glaube, ich habe in 2 Abenden alle Folgen geschaut von der ersten Staffel. Es ist sehr melancholisch teilweise, todestraurig, also es nimmt einen richtig emotional mit. Gleichzeitig in jeder Folge lache ich sehr laut auf. Und das ist immer so ein ganz wichtiger Indikator bei mir und bei Comedy-Serien. Ich finde, die meisten Comedy-Serien sind in dem Moment gut, wenn ich wenigstens einmal richtig laut lache. Nicht, dass sie nicht lustig sind bis dahin, sondern wenn ich wirklich so laut lachen muss, dass mein Nachbar das stören könnte. Das ist ein sehr gutes Qualitätssiegel. Und das ist bei Barry, ist es halt so bei mir. Und man merkt, dass es sein Herzensprojekt ist. Das ist wirklich eine Serie, die hat er sich ausgedacht, die hat er selber geschrieben, jede einzelne Folge, teilweise mit Co-Autor, aber sie sind von ihm. Er spielt selber die Hauptrolle. Und es ist das eine Ding, wo man sieht, dass Bill Hader tatsächlich ein richtig guter Schauspieler ist. Also ihr kennt es vielleicht auch, was auch viral ging auf YouTube, als er Tom Cruise nachmacht, dann noch mit dem Deepfake, kriegt er auf einmal das Tom Cruise-Gesicht. Das ist auch millionenfach geklicktes Video. Er kann sehr gut Leute nachmachen, ist sehr witzig dabei. Und es gibt auch so diese schöne Aussage, dass jemand, ein Schauspieler, der jemanden zum Lachen bringen kann, dass der ein besonders guter Schauspieler ist, und zwar besser als ein Schauspieler, der jemanden zum Weinen bringen kann. Also es sei schwieriger, jemanden zum Lachen zu bringen, als jemanden zum Weinen zu bringen, als Schauspieler.
Ja, weil das Timing halt unfassbar schwer ist davon. Ne?
Das Timing ist viel schwieriger.
Hieß es auch bei uns in der Filmhochschule, hieß es auch immer, Komödien ist die Königsdisziplin, weil du halt dieses Timing brauchst, und das ist ja mehr oder weniger auch sehr von Erfahrung abhängig. Während halt eine traurige Szene kannst du theoretisch kreieren, indem du nur guckst und dazu traurige Musik einspielst.
Ich muss mal an den Film Pursuit of Happiness von Will Smith denken. Ich finde den tatsächlich, vielleicht werdet ihr mich jetzt hassen, aber, also im Chat, ich finde den Film krass überbewertet, weil er einfach nur auf die Tränendrüse drückt. Also der tritt einfach von oben nach unten durchgehend 2 Stunden lang. Und natürlich sitzt dann irgendwann Will Smith da und weint und es geht ihm richtig schlecht und man selber fühlt es auch so mit.
Wie heißt der nochmal auf Deutsch?
Der Weg des Glücks oder so?
Das ist das, wo er so bei so einer Bank arbeiten will und so,
ja,
ne?
Ja, genau.
Ah ja, den kenne ich. Oh, der war schön.
Ja, der ist auch schön. Also ich will ihn nicht komplett schlecht reden.
Mach ihn
der
nicht schlecht.
Der ist schon melancholisch. Das nimmt mich schon
das
mit.
Das Streben nach Glück heißt
das. Das Streben nach Glück heißt
das. Ah, genau, ja.
Das Ding ist halt, er macht es sich aber relativ einfach. Also dramaturgisch. Ja. Für die ganz großen Dramen, die mich noch mehr mitnehmen, sind ja die, die mich gleichzeitig auch zum Lachen bringen, die diese Stimmungsschwankungen haben, die mir beides zeigen, das Unglück und das Glück. Denk nur mal an Das Leben ist schön. Perfektes Beispiel. Kann man so herrlich drüber lachen über den Film, aber es ist gleichzeitig ein tiefer Tritt in die Magengrube. Und das schafft das Streben nach Glück nicht. Egal. Aber ich habe das Gleiche gelernt, was du gesagt hast. Wir sind ja im Prinzip auf die gleiche Filmhochschule gegangen. Deswegen kenne ich das auch.
Ach, deswegen hast du eben gelacht?
Ja, deswegen
habe ich gelacht. Deswegen hast du gerade gegrinst, als ich das gesagt habe.
Das Problem ist,
nur du in München.
Jemanden zum Lachen zu bringen, ist schwieriger, als jemanden zum Weinen zu bringen. Hat jemand Großes gesagt, ich habe nur keine Ahnung, wer. Und ich zitiere ihn seit Jahren. Ich müsste das mal googeln, wer das gesagt hat. Und das ist für mich Barry. Also Barry, ganz, ganz großes Kino. 2. Staffel jetzt draußen. Ich habe nur eine Folge bis jetzt von der 2. Staffel gesehen und habe dabei sehr viel gelacht. Ich glaube sogar mehr als bei den anderen, also in der ersten Staffel in jeweils einer Folge. Deswegen, ich bin super überrascht, vor allem, weil die erste Staffel ein grandioses Ende hat. Und es hätte nicht unbedingt eine Fortsetzung gebraucht. Und ich bin sofort bei der 2. Staffel reingekommen. Und was ich interessant finde, die 2. Staffel lief in den USA letztes Jahr. Und es gibt diesen YouTube-Kanal Nerdwriter. Und er hat genau zu der Zeit ein Video gemacht, warum 2 große Schlachten, die gerade im Fernsehen liefen, ich glaube, das eine war Vikings und das andere war Game of Thrones.
Helms Klamm hat er doch. Er hat Helms Klamm aus.
Nee, ich habe etwas Aktuelles genommen. Anderes Video.
Es gibt ein Nerdwriter-Video über Helms Klamm.
Ja, ich weiß. Das ist ein super Video, aber das meine ich nicht. Ich meine ein anderes Video. Und zwar ging es darum, was ist gerade die beste Kampfszene im Fernsehen? Und zu dieser Zeit war die Long Night von Game of Thrones aktuell. Und es war aktuell eine andere Kampfszene. Ich glaube, es war Vikings. Bin mir nicht sicher. Habe ich schon vergessen. Und er hat gesagt, beide sind es nicht. Obwohl die super aufwendig und teuer waren. Die beste Kampfszene, die du jetzt gerade im Fernsehen gucken kannst, ist eine Folge aus Barry. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, und diese Folge habe ich noch nicht gesehen, aber alle schwärmen davon, im Chat steht es schon, Folge 5. Alle schwärmen von Folge 5. Wenn ich es richtig verstanden habe, das Nerdwriter-Video, oder noch richtig in Erinnerung habe, weil ich habe das vor einem Jahr gesehen, diese eine Folge 5 ist eine durchgehende Kampfsequenz von Anfang bis Ende, die ganze halbe Stunde.
Okay.
Und die ist sowohl komödiantisch als grandios gefilmt. Sie nimmt dich perfekt mit, auch von der Dramaturgie her. Und das alles über eine ganze Folge. Und es sei wegweisend. Wegweisend. Ich habe sie noch nicht gesehen. Alle reden drüber. Hier, Chat-Zitat, episch. Episch. Ich freue mich drauf. Barry ist schon eine grandiose Serie ohne irgendeine Kampfsequenz. Es gibt ein paar Schießereien. Aber das ist alles so auf einem Breaking Bad-Niveau. Da passiert jetzt nicht viel. Ist trotzdem irgendwie cool oder spannend. Aber das war's auch schon.
Weil vorhin übrigens im Chat stand, dass er vom Aussehen her ein bisschen an Michael C. Hall aus Dexter erinnert, der Schauspieler.
Teilweise ja.
Kann also ich mir das von der Tonalität auch ähnlich vorstellen? Weil Dexter hat ja auch dieses Serienkiller, aber trotzdem irgendwie immer so schwarzer Humor, immer so ein bisschen auf lustig.
Nee, gar nicht, gar nicht. Okay. Weil Dexter ist ja. Es ist insofern ähnlich, dass du natürlich eine Figur hast in einem ähnlichen Alter, die struggelt mit ihrer mit ihrem zweiten Leben, sag ich mal. Mhm. Aber bei Dexter ist es ja Intention, diese Parallelleben zu führen. Während Barry permanent damit beschäftigt ist, aus dem eigenen Leben rauszukommen. Das fühlt sich komplett anders an. Das klingt wie ein ganz kleiner Unterschied, das ist aber ein riesiger Unterschied. Dexter ist keine sympathische Figur, sondern eine faszinierende Figur.
Und ich denke mal, Barry ist auch kein Soziopath.
Ja, oder? Richtig. Er ist kein Soziopath. Das ist wahrscheinlich
auch ein großer Unterschied.
Aber er macht soziopathische Dinge. Und auch schon die zweite Staffel ab der ersten Folge geht hart auf dieses Thema ein. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie wird mit Tod umgegangen? Er kommt vom Militär. Er war in Afghanistan, ist ein Kriegsveteran und ist dann, hat als Auftragskiller halt weitergemacht. Das ist auch gar nicht so weit weg von der Realität, weil in der Mafia, also zur Prohibitionszeit, waren viele von denen Kriegsveteranen. Die sind halt zurückgekommen aus dem Krieg und irgendwas mussten sie ja tun, um über Wasser zu bleiben. Und sie haben halt das Töten gelernt. Ist ja auch ein Irishman ein Thema. So, ja. Und insofern fand ich das sehr gut umgesetzt. Es ist eine tolle Serie. Ich kenne auch keinen, der es gesehen hat und ich auch grandios fand. Ich weiß nicht, wie ich es noch besser pitchen soll, außer guckt es euch an. Dafür habe ich gerne
ein Sky Ticket bei. Du hast es super gut gepitcht und ich bin tatsächlich sehr interessiert jetzt.
Wie fandest du es denn, Fabian? Ich weiß, du hast zwei Folgen
gesehen. Ich habe leider nur die erste Folge gesehen und da ist der Funke noch nicht so übergesprungen, weil es ist tatsächlich so, wie du sagst, also er stolpert halt in diese Schauspielgruppe rein und es fühlt sich für ihn richtig an, aber es wirkt für den Zuschauer nicht wie eine große Enthüllung oder so eine große Erkenntnis, dass das jetzt sein zweites Calling ist, weil er ja wirklich am Anfang überhaupt kein guter Schauspieler ist. Und deswegen konnte ich das am Anfang noch nicht so besonders gut nachvollziehen, warum jetzt das für ihn so das große Ding ist.
Ich sehe gerade im Chat, Don X-Ray hat geschrieben, die Tonarbeit bei Barry ist echt überzeugend. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was er meint. Also Don, was meinst du? Oder weißt du, was er meint, Fabian?
Nee.
Wahrscheinlich allgemein das Sounddesign. Gerade wenn es jetzt irgendwie eine Kampfszene gibt.
Herausragend ist. Ich überlege gerade, ob es jetzt eine. Es hat ein interessantes Spiel mit der Musik, was in Richtung Comedy-Serie geht. Also es hat immer so ein kleines Intro und dann kommt ganz knallhart reingeschnallt dieses Barry. Einfach nur in großen Lettern dick geschrieben und dann fast schon komödiantische Musik dazu. Das ist halt zumindest ein geiler Tonschnitt, das würde ich sagen. Weil er das Timing sehr gut einfängt, die diese Serie hat. Es ist auch so, wenn Menschen umgebracht werden, das kommt jetzt sehr oft sehr plötzlich. Also man denkt gar nicht, dass jetzt was passiert und auf einmal wird geschossen oder jemand reagiert sehr schnell. Es geht alles ganz schnell. Aber jetzt nicht John Wick-mäßig, so unrealistisch, sondern wie würde jemand reagieren, der wirklich gelernt hat, mit einer Waffe zu töten? In dem Moment bricht das über einen Zuschauer rein wie ein Ziegelstein durch eine Fensterglasscheibe. Ich glaube, insofern ist der Tonschnitt und Schnitt zusammen sind halt fantastisch, das stimmt.
Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe Interesse bekommen. Das hast du gut gepitcht, Marco. nächster Kandidat, um mich zu überzeugen von etwas, was ich noch nicht gesehen habe, Fabian, gib alles.
Nailed It, es könnte nicht unterschiedlicher sein. Nailed It ist nämlich eine Bugshow. Eine amerikanische Bugshow nach dem Reality-Show-Format mit der Moderatorin Nicole Byer und dem französischen Chocolatier Jacques Torres. Und dann gibt es immer noch einen dritten.
Chocolatier, ist das echt ein Wort?
Ja. Krass. Chocolatier, ja. Feinbäcker. Kann man auch sagen, ja. Mhm. Und es gibt dann immer noch einen dritten Gastjuror. Und das Witzige ist, es ist eine Bugshow, aber es treten nicht, wie man das jetzt bei anderen Bugshows, es gibt ja viele Bugshows, ich habe das echt nicht gedacht, dass es so viele Bugshows gibt, oder Kochshows, da treten keine Profis an, sondern drei Amateure. Und die müssen innerhalb von ultra kurzer Zeit, also so 45 Minuten oder so, richtig anspruchsvolle Backkunstwerke nachbacken. Und es ist unfassbar witzig. Jetzt würde man denken, ja, okay, Backshow, dann backst du wahrscheinlich auch sehr gerne, Fabian. Also ich koche sehr gerne Aber ich hasse Backen. Backen ist so überhaupt nichts, mit dem ich anfangen kann, weil ich dieses Gefühl, Teig an den Händen zu haben, das mag ich nicht. Ich muss mir dann, ich habe, während ich backe, permanent das Gefühl, ich muss mir jetzt die ganze Zeit die Hände waschen. Und das ist überhaupt nicht meins. Insofern kann ich mich in diese Amateure total gut reinversetzen. Und es ist, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe oder wenn ich was brauche, um mich aufzuheitern, dann gucke ich Nailed It. Das geht eine halbe Stunde, es sind zwei Runden und am Ende gewinnt einer von den dreien 10.000 US-Dollar. Und es ist einfach so unfassbar witzig. Es ist so zum einen eben diese absolute Ahnungs- und Hilflosigkeit der Amateure, dieses vor sich hinstümpern und dann hast du halt den Chocolatier Jacques Torres, der dann sagt, also das hätte ich jetzt anders gemacht oder er hat gerade den falschen Ofen verwendet und das wird nie und nimmer innerhalb der halben Stunde durchgebacken sein und sowas. Und dann am Ende, es ist nämlich wirklich auch insofern gut gemacht, dass es muss ja nicht nur gut schmecken, sondern es muss auch noch gut aussehen. Und obwohl die Kamera die ganze Zeit dabei ist, gibt es dann am Ende so ein Reveal, da wird sowas runtergeklappt und die Contester sagen, nailed it, tada, also hat gut geklappt. Und
ich dann verstehe jetzt auch.
Ich habe auch erst dann verstanden, warum die Serie so heißt.
Ja, genau. Das ist halt Bezug auf dieses Reddit-Meme, wo du halt dieses Expectations versus Reality.
Ja, genau.
Und darauf bezieht sich das ja, ne? So sollte es sein und dann so ist es komplett.
Witzigerweise ist tatsächlich, obwohl du die ganze Zeit mehr oder weniger dabei bist, ist es dann am Ende trotzdem immer noch eine große Überraschung und dieser krasse Kontrast zwischen dem perfekten Kuchen in Perfektion mit dem Fondant und den feinen Verzierungen vom Profi und dann halt das, was so du und ich hinbekommen würden in der Zeit. Und es ist unfassbar witzig. Und was auch ganz witzig ist, es gibt davon natürlich auch eine deutsche Adaption, die heißt Wer kann, der kann. Und,
was? Wo läuft die?
Auch auf Netflix.
Echt?
Die heißt, ja, die ist witzigerweise, es ist, ich weiß nicht warum, es gibt Nailed It Mexiko, es gibt Nailed It Frankreich und es gibt nicht Nailed It Deutschland, sondern Wer kann, der kann. Es ist genau das Gleiche.
Das ist tatsächlich. Das ist typisch deutsch, das ist
ja. Und man merkt richtig, wie schwierig das ist, also zum einen eine Chemie zu haben, man merkt, wie schwierig das ist, irgendwie auf Knopfdruck lustig zu sein oder witzig vor der Kamera zu sein. Denn es tut mir wirklich leid, die geben wirklich, also die deutsche Jurorin und der deutsche Feinbäcker, die geben ihr Bestes. Aber der Franzose Jacques Torres, obwohl man ja den Franzosen nachsagt, sie seien eher hochnäsig, der ist super sympathisch. Selbst wenn also die letzte Scheiße da vor ihm steht, der findet immer noch irgendwas Positives zu sagen und er kann seine Kritik sehr nett formulieren. Deswegen ist es auch nicht so, dass da jetzt irgendwie auf die heruntergeblickt wird, sondern man geht jedes Mal mit einem guten Gefühl aus der Sendung raus, weil am Ende jemand gewinnt und die Leute freuen sich auch immer mega über ihre 10.000 Dollar und am Ende bist du immer glücklich, wenn du die Sendung geguckt hast. Und deswegen ist das mein erster Pick.
Ja, finde ich gut. Ich habe auch schon von ein paar Leuten tatsächlich gehört, dass sie das so als gute Laune Sendung sich gerne anschauen, wenn sie halt so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen in Anführungsstrichen.
Friede, Freude, Eierkuchen. Das wäre eigentlich der viel bessere
Der viel bessere Titel für die deutsche Sendung gewesen, ja.
Ja, Friede. Wer kann, der kann.
Ja. Das ist so eine ARD-Vorabendshow. Ja. Der kann. Hätte ich das gewusst. Na egal, ich hab, du hast mich ja auch neugierig gemacht, muss ich sagen. Und dann habe ich auf Netflix, gestern habe ich es mal angeschaut, und ich gehe schon in meine Netflix-App und es gibt ja diesen Algorithmus, der sagt, wie viel Übereinstimmung hast du mit dieser Sendung.
Ja.
Und da habe ich es gesehen und so 57%.
Das ist nicht viel.
Liegt das jetzt daran, weil es eine Kochsendung ist und ich nie Kochsendung schaue, wobei ich habe Chef's Table abonniert, habe noch nie geguckt, aber ich finde die Trailer immer ganz geil. Chef's Table.
Das war bei mir, glaube ich, aber auch nicht mit einer hohen Übereinstimmung. Also das hat nichts zu sagen. Wie hat es dir denn gefallen oder hast du es gar nicht angeguckt?
Ich wollte dann für mich rausfinden, ob der Algorithmus recht hat. Und ich habe es mir angeschaut. Also ich habe angefangen zu gucken. Ich habe es angefangen. Und dann ist mal okay. Es ist ganz normales amerikanisches Reality-TV-Kochsendung. Abgesehen davon, dass sie halt alles, was du gesagt hast, anders ist. Aber dramaturgisch ist ja alles gleich.
Ja.
Es ist alles gleich. Und es wirkt für mich so ein bisschen wie eine Parodie darauf eigentlich. Es ist ja genau gleich, nur das Ergebnis ist halt anders. An für sich ist alles gleich. Alle Stilmittel sind gleich. Ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon gesehen. Es war auch so konstruiert, teilweise auch mit den Einspielern und so, so wie man halt solche Sendungen konstruiert, dass man dann sich immer so dabei ist zu überlegen, sind das jetzt Laiendarsteller? Wie viel ist davon echt, was ich gerade sehe? Wie viel ist davon echt? Benefit of the doubt sind vielleicht einfach nur Leute, die denken, dass sie geil kochen können oder gerne geil backen wollen und deswegen dorthin gehen. Es hat einen gewissen Charme, ja, aber es ist immer so an dieser Parodie dran vorbei. Ich mache mich darüber lustig, wie diese Kochsendungen funktionieren, indem ich alles auf den Kopf stelle. Gleichzeitig ist es aber genau das.
Ich habe keine Ahnung, was du meinst, ehrlich. Also vielleicht liegt es daran, weil ich selber keine anderen Koch- und Backsendungen gucke. Ich glaube, du meinst, die nehmen sich selber nicht besonders ernst. Also die Moderatorin
Nee, das Nicole Bayer. Ich
glaub, doch, so, aber das liegt vielleicht auch daran, weil die Nicole Bayer, die sagt ja auch die ganze Zeit, oh, mir tun die Füße weh, weil sie nun mal stark übergewichtig ist. Gott sei Dank setzen wir jetzt wieder und sie lässt sich dann von ihrem Assistenten, Regieassistenten immer irgendwelche Drinks geben. Ja. Also ein bisschen Selbstironie ist schon mit auch dabei, finde ich.
Wenn es nichts für dich ist, dann ist das
dein Verlust.
Ja, ist ja sowieso. Selbstironie, ich meine, es ist eigentlich gut, dass es nichts für mich ist, weil sonst würde ich nur Hunger kriegen die ganze Zeit. Ich hätte die ganze Zeit den Kuchen
sehen. Ja, das ist der Nachteil, dass du tatsächlich...
Das geht nicht gut aus. Ich habe vorhin noch drüber gescherzt, dass ich ein bisschen abgenommen habe in der Zeit, wo ich zu Hause sitze, weil ich nicht mehr so viel Scheiße fresse wie normalerweise. Also,
ja, ist echt so.
Es ist tatsächlich ein Nachteil, dass du danach richtig Bock hast, jetzt das zu essen, was da gerade steht.
Ja, das denke ich mir. Ja. Backsachen sind halt auch viel schlimmer als alles, was du. Also gerade Backwaren. Ich nenne mich selber manchmal Backwarenluder, weil wenn du mir irgendwas hinstellst, was gebacken ist, gerade bei Kollegen bei uns, wir kennen es ja aus der Küche, aus der Arbeitsküche, wenn ein Kollege Geburtstag hat, stellt er da was hin, ich kann nicht dran vorbeigehen.
Natürlich nicht, das muss man essen.
Ich stehe auf sowas. Und selbst bei den Sachen, die sehen ja verrückt aus, wie Picasso-Bilder, was am Ende rauskommt. Und das ist ja auch einen gewissen Witz hat's ja, wenn du vorher, nachher siehst. Also das Vorbild und wie es dann aussieht. Es ist trotzdem Essen. Ich denke es trotzdem, oh, ich würde es aber essen. Ich würde mir jetzt ganz ein Stück davon abschneiden, würde es gerne essen. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe die Sendung nicht zu Ende gesehen. Ich habe angefangen, es war mir insgesamt...
Du hast angefangen, was zu essen.
Ich habe dabei gegessen tatsächlich.
Ich mache jetzt aus und esse erstmal was, ey.
Ich habe gestern zwei Sachen geguckt. Und ich dachte, während ich esse, gucke ich aber lieber die Backsendung, damit ich nicht von der Hunger kriege und egal. Und ich habe das nicht zu Ende gesehen. Es ist für mich so gefühlt 20 Jahre MTV. Ich kenne das alles schon. Das ist üblich Reality-TV-Kram, nur halt einen geilen Twist. Ja, das verstehe ich. Und es ist bestimmt super charmant, wenn man es durchhält und die Charaktere mag, also die Moderatoren mag und so. Aber die Bindung habe ich gar nicht aufbauen können, weil mich die Sendung schon nach 10 Minuten verloren hatte. Was ich aber gemacht habe, ich habe durchgeskippt. Also ich habe ein paar Key-Moments angeschaut, ob das so bleibt, ob ich da irgendwie was verpasse. Habe mir so ein Ende angeschaut, wie das aussieht. Und habe einfach für mich festgestellt, dass es auch nur eine weitere Kochsendung ist, aber halt mit einem besonderen Turn und dieser Selbstironie, von der du geredet hast. Insofern ist es schon cool anders. Das muss ich auf jeden Fall zugeben, nur für mich ist es nichts.
Okay.
Aber wer von euch jetzt
Bock hat, akzeptiere ich.
Ja, es ist besser als Laferlichterlecker. So. Die heißt Laferlichterlecker, ne? Laferlichterlecker.
Ist das?
Du kennst dich ziemlich gut mit Kochshows aus.
Na, ja, das war, ich kenne mich damit aus, dass es lange Zeit in Deutschland eine der erfolgreichsten Nachmittagssendungen war. Bis Bares Horares, glaube ich, kam. Deswegen weiß ich das.
Ich möchte lieber über was anderes reden jetzt. Ich möchte jetzt nämlich über was reden, da wahrscheinlich viele Menschen schon gesehen haben, aber es gibt eine neue Staffel. Und zwar ist das die Serie Haus des Geldes. Wer jetzt die Tage Netflix aufgemacht hat, dem sollte klar sein, dass ich da, dem sollte aufgefallen sein, dass sich gerade die neue Staffel Haus des Geldes da meistens wahrscheinlich in den Empfehlungen befindet. Denn diese Serie hat jetzt eine neue Season, die ich noch nicht gesehen habe, aber ich kann sie auf jeden Fall empfehlen, basierend auf den Seasons davor. Ich glaube, du, Marco, hast noch gar nicht reingeschaut, ne?
Noch gar nicht. Nicht mal eine Folge.
Du, Fabian, hast du schon was gesehen davon?
Ich habe gehört, Unsere Kollegin, die Laura, hat es zusammengefasst, als in jeder Folge gibt es mehr Twists als in allen Shyamalan-Filmen zusammengenommen.
Es ist, und, genau, also.
Das hat mich etwas abgeschreckt, muss ich gestehen.
Also, die Grundprämisse ist wie es erstmal scheint, ist klar, du hast halt diese Crew von Bankräubern und eben den Professor, den man hier auch auf dem Poster sieht, der sozusagen der Mastermind hinter der ganzen Aktion ist, und sie wollen halt einen quasi einen Raub durchführen, wie es ihn noch nie zuvor gab, wollen wirklich die Staatsgelddruckerei von Spanien wollen sie überfallen und haben halt so den mega ausgefuchsten Plan. Und es wirkt halt auch erstmal wirklich wie so eine, sag ich mal, so eine klassische Heist-Serie, wo du halt mehr oder weniger den perfekten Plan hast, den du halt siehst, wie er durchgeführt wird, und dann die Polizei, wie sie das versucht, irgendwie alles zu boykottieren. Es wird aber relativ schnell klar, und das hat mich am Anfang auch ein bisschen rausgebracht, weil ich habe halt so genau diese klassische Heist-Serie erwartet, und es wird aber sehr, sehr schnell sehr deutlich, dass die lieben Bankräuber, die in der Bank sind, deutlich weniger Profi sind, als man erwarten würde von ihnen. Das heißt, sehr schnell ist es so, dass, sag ich mal, persönliche Konflikte mit ins Spiel kommen, und es bekommt dann auch so eine leichte, ich will jetzt nicht böse sein, aber so eine leichte GZSZ Note, damit, dass halt wirklich so zwischenmenschliche Beziehungen und so immer wichtiger werden und es halt dadurch halt irgendwie der Plan deutlich früher, als ich dachte, schon ins Wanken gerät. Also du erwartest halt am Anfang wirklich, dass es halt bis zum Ende irgendwie perfekt durchgezogen wird und dann erst kommt irgendwie das spannende Finale, aber nein. Vielmehr ist es halt schon sehr, sehr früh dann sehr auf persönliche Beziehungen abzielend. Sehr, sehr früh halt so, dass sie schon irgendwie mit der Situation versuchen, irgendwie umzugehen und halt neue Wege zu finden. Was aber auch die Serie sehr intensiviert. Also ich finde, sie hat halt so einen leicht, also es ist wirklich so eine leicht trashige Note teilweise, die man akzeptieren muss. Aber sie hat halt vieles, was halt auch sehr gut und sehr spannend ist, und vor allem hat sie halt auch gute Charaktere, die mich halt, finde ich, von vornherein irgendwie begeistert haben. Witzigerweise die eigentlich Hauptdarstellerin, mit der es losgeht, die Tokio, finde ich mit am unsympathischsten. Aber wirklich viele von den Charakteren auch in dieser Bankräuber-Crew sind halt sehr, sehr sympathisch. Du interessierst dich halt wirklich dafür, was mit ihnen passiert. Und das Ganze hat ja auch so einen leichten, ich sag mal, Robin Hood-Aspekt, dass diese Bankräuber halt sich gegen das korruptere Regime auflehnen, dass sie halt so ein bisschen halt der Regierung eins auswischen wollen. Und das wird halt auch gerade in der dritten Staffel dann noch viel weiter ausgearbeitet, dass du halt wirklich auf der Seite der Bankräuber bist. Also es ist halt so eine klassische Geschichte, wo du eigentlich für die, sag ich mal, Normalbösen dich freust sozusagen, weil eben du auch siehst, was auf der anderen Seite alles schief geht. Was in der Polizeiarbeit, was das alles für teilweise auch Arschlöcher sind, was die Regierung für krumme Dinger dreht, die eigentlich halt auch nicht okay sind, um eben diese Bankräuber zu bekämpfen. Und gerade das macht es für mich dann auch so spannend, dass es dich echt gut wirklich auf die Seite der Bösen bringt und du eigentlich die ganze Zeit wissen willst, wie es weitergeht. Sogar die zweite Staffel, fand ich, hatte sogar noch mehr Drive als die erste tatsächlich. Also ich empfehle da wirklich wenn die ersten Folgen einen noch nicht sofort catchen, ein bisschen weiterzuschauen. Die anderen Folgen, also die Serie eine faire Chance zu geben, weil gerade die zweite Staffel hat mir besser gefallen als die erste noch. Und in der dritten Staffel dann, ja, es ist dann so der Punkt, wo die Geschichte halt wirklich ausufert und wirklich alles sich extrem zuspitzt und du denkst so, okay, what the fuck, was passiert jetzt? Und gerade deswegen bin ich sehr gespannt auf Staffel 4, weil das Ende der dritten Staffel da sehr, sehr viele Fragen offen ließ und sehr, sehr viel Spannung offen ließ, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen.
Also habe ich jetzt rausgehört, du hast die vierte auch noch nicht gesehen, ne?
Genau, ich habe die vierte ist, glaube ich, ja vor 2-3 Tagen oder so ist die veröffentlicht worden. Also
die ist noch nicht lange da.
Nicht älter als eine Woche auf jeden Fall.
Ich kann jetzt nur meinen Eindruck von außen geben. Der eine ist jetzt, der gerade hier im Chat ist auch, und das habe ich auch auf Social Media, meiner Social Media Filterbubble habe ich jetzt auch so mitgekriegt, dass die vierte Staffel sehr zum Augenverdrehen sei. Also diese
das Dynamik, kann ich mir gut vorstellen. Aus
immer mehr Twists ergibt. Also wenn du eh schon Twist-heavy bist, auch gerade bei Serien, desto länger sie laufen, umso mehr unnötige Twists kommen rein und du verdrehst dann auch langsam die Augen. Also selbst so eine geile Serie wie Dexter hat das am Ende so ein bisschen das Genick gebrochen. Es ist schon mal, das schreckt mich schon mal ein bisschen ab. Ich war
das ist ja aber Staffel, das, ganz kurz, das ist ja das, was ich auch eben meinte mit du, eigentlich seit der ersten Staffel musst du so ein bisschen mit diesem Augendrehen halt klarkommen, weil ich mir halt schon so dachte, ey, ganz ehrlich, so dumm kann er doch jetzt nicht sein. Das ist halt irgendwie der perfekt durchgeplante Bankraub. Und das sind wirklich die besten Profis, die er dafür organisiert bekommen hat. Also das ist teilweise schon arg dumm, wie sie sich halt dann einlullen lassen oder wie halt die Sache dann scheitert. So, ja, also da musst du auf jeden Fall mit ein bisschen klarkommen, sag ich mal. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, sorry.
Ja, was wollte ich sagen? Also, es ist das eine, was ich höre, ne? Dass es ein bisschen zu abstrus wird mit den Wendungen. Ich habe sehr viele begeisterte Stimmen zur ersten und zweiten Staffel gehört. Deswegen habe ich die tatsächlich seit 4 Jahren auf meiner Watchlist. Oder wie lange das schon draußen ist.
Lohnt sich.
Die Prämisse erinnert mich an den Film von Spike Lee. Wie heißt er denn nochmal? Lieber Chat, ihr müsst mir mal helfen. Mit Clive Owen in der Hauptrolle.
Er heißt aber nicht zufällig Hustle. Heißt er nicht Bankdrop so einfach nur?
Nee, auch nicht. Es ist super bekannt und es fällt mir gerade nicht ein. Ist mir gerade ein bisschen peinlich. Es sind auch Bankräuber in Overalls. Also es sieht auch vom CI her genauso aus. Bankräuber im Overall und haben Masken. Atemschutzmasken, glaube ich, um sich zu verkleiden. Oh, Inside Job. Richtig, danke.
Ja, genau. Leonard. Das meinte ich doch, Bankdrop. Inside Job, Bankdrop. Fast, ist nah dran. Alles das Inside Gleiche. Inside Job
ist ein guter Film, hat einen sehr coolen Twist und ist halt vor allem einfach nur unterhaltsam. Der ist super zum Weggucken. Macht total Sinn. Und dann ist das auch meine Erwartungshaltung bei Haus des Geldes, dass es so gut zum Weggucken ist und hey, es hat einen Twist, das weiß ich. Hier wird auch die ganze Zeit schon im Chat diskutiert, ob das Poster irgendwie zu twistig ist. Ich meine, als jemand, der die Serie nicht gesehen hat, für mich jetzt dann nicht. Deswegen würde ich es mal so stehen lassen.
Ja, ich weiß, was er meint.
Ja, ich glaube, man muss es gesehen haben, um es
verstehen. Also ich würde jetzt, wenn ihr die heute anfangen wollt, würde ich das Poster nicht so genau angucken.
Okay, dann jetzt hör auf, mich drauf zu lenken.
Ich lenke dich davon ab gerade bewusst.
Ja, nee, ich weiß nicht. Jetzt, ich habe das Gefühl, ich kriege gerade 1000
Hinweise. Ja, okay, warte. Ich schalte mal um.
Ich kann es mir schon denken.
Poster ist jetzt weg. Okay. Spoiler ist vermieden.
Ich weiß, dass es noch einen sozialkritischen, gesellschaftskritischen Aspekt hat. Gerade weil es um Kapitalismus geht, also auch um Bank. Das ist auch Haus des Geldes, heißt es kein Zufall. Das so viel weiß ich.
Ja, gut, das ist ja die Bank, die Geldnotendruckerei.
Ja, aber ist ja auch Haus des Geldes heißt. Ich meine, klar, es ist Haus des Geldes die Bank. Aber wenn du eine Serie Haus des Geldes nennst, zumindest in der deutschen Übersetzung, dann hat das schon was zu bedeuten. Also
original auch, La Casa de Papel. Nur die Engländer, die Amerikaner haben es wieder nicht mitgenommen.
Soweit ich weiß, ist Kapitalismus, Geld, ist ein großes Thema in dieser Serie. Und ich hatte auch immer den Eindruck in meiner Filterbubble, dass die Leute das auch deswegen feiern. Ich glaube nur nicht, dass mir das genug ist. Und ich bin, ehrlich gesagt, auch nach allem, was ich von der dritten und jetzt auch vierten Staffel gehört habe und auch hier im Chat gelesen habe, bin ich eher ein bisschen abgeneigt, mir das doch noch anzutun. Aber würdest du sagen, allein wegen den ersten Staffeln notet sich, also wegen den ersten Zweien, kann man auch einen Cut machen oder ist man zu GZSZ-mäßig, Cliffhanger-mäßig da drin gefangen, dass man weiter gucken muss, auch wenn man keinen Bock mehr hat?
Nee, ehrlich gesagt finde ich, dass zwischen 2 und 3 kannst du problemlos einen Cut machen. Da war mir nicht mal klar, dass es noch eine gibt.
Hat also jemand im Chat empfohlen, nach der zweiten auszumachen.
Also nach der zweiten,
du kannst erklärt, nachher warum das ist. Und zwar, dass die ersten 2 Staffeln von Netflix nur bestellt waren und die 3. und 4. hat Netflix produziert.
Okay.
Also es war eine TV-Serie in Spanien anscheinend.
Die Macher sind nach der 2. Staffel ausgestiegen, schreibt
Arzt. Ah, das ist
ja, das erklärt einiges.
Alle schlauer als wir.
Das erklärt einiges, ja, weil du hast tatsächlich... Dann tue
ich
mir vielleicht
die ersten zwei Staffeln an. Dann mache ich das.
Ja, du hast, also, auch, also, du hast einen deutlichen Budgetunterschied, finde ich. Also das merkst
nach
du schon,
oder
dass...
Nach unten?
Nach oben. Also du merkst, dass das Budget höher ist, aber du merkst, dass die Geschichte halt nicht... Also dass die Geschichte halt eine weitergedachte Geschichte ist und nicht eine von vornherein geplante Geschichte.
Okay.
Definitiv. Also das finde ich... merkst du schon bei der dritten Staffel. Also deswegen nach zwei auszusteigen, überhaupt kein Problem bei der Geschichte,
okay,
bei der
also,
Story.
Das sagen die Chat-Leute auch, dann gebe ich der Serie eine Chance.
Also ich glaube, für mich ist es keine Serie, weil, also um das A-Team zu zitieren, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und deswegen, das ist für mich auch immer der besondere Appeal von Heist-Movies. Ich finde das immer sehr faszinierend, Leuten dabei bei ihrer Arbeit zuzugucken, die gut in dem sind, was sie tun. Und ich liebe es, wenn so ein komplizierter Plan ineinander greift und wenn am Ende dann tatsächlich die Bösen in Anführungszeichen mit dem Job durchgehen. Und deswegen fand ich zum Beispiel auch die erste Staffel von Prison Break so richtig gut, wenn einfach, weil eben dieses, ich habe einen Plan und ich versuche ihn durchzuziehen und ich bin auf Eventualitäten vorbereitet. Das finde ich halt spannend. Und wenn du halt sagst, so, dass das halt im Verlaufe der Staffel, im Verlaufe der Serie immer weniger funktioniert, dann ist das, glaube ich, eher nichts für mich.
Ja, also, naja, also sie haben dann schon halt immer, sag ich mal, auch weitere Pläne. aber es ist halt, ja, wie gesagt, es passt halt nicht zusammen, dass er halt so dieser Ultra-Mastermind ist, der alles bedenkt, aber dann auf der anderen Seite halt mit diesen Leuten zusammenarbeitet, die dann teilweise wirklich sich gar nicht wie Profis verhalten, so. Aber ja.
Mir wird Hustle im Chat empfohlen. Dankeschön. Schreibe ich mir.
Ja, habe ich auch schon öfter gelesen, jetzt Hustle, ja.
Ich habe mal reingeschaut, aber reingeschaut war wirklich nicht von Anfang an und da hat es mich nicht gekriegt, Hustle. Ist okay. Schon lange her. Schon älter, ne? Hustle. Oder meine ich eine ganz andere Serie? Naja.
Weiß ich nicht genau. Ja, gehen wir zum nächsten Thema über, oder?
Ja, also eine Serie, die wirklich auf dem Finale hinausläuft, ist ja Final Space. Das ist eigentlich eine dumme Überleitung, weil die... Aber das stimmt eigentlich. Das stimmt. Die erste Folge, sehr interessant, die erste Folge steigt mit einer Szene ein, die auf die letzte Folge einspielt. Und jede weitere Episode hat immer eine Minute aus der letzten Folge. Es geht einfach immer weiter. Ich glaube, es sind, ich muss jetzt nochmal nachgucken, sagen wir mal, es sind 8 Folgen, keine Ahnung, ob es jetzt 8 waren. Und in jeder Folge ist eine Minute. Das ist wie ein Countdown. Bis zum Finale hin. Also tatsächlich läuft Final Space auch auf etwas hinaus. Final Space ist eine Animationsserie. Und auf den ersten Blick sehr Futurama-mäßig. Und auf den zweiten Blick auch. Auf den dritten Blick ist es aber sehr melancholisch. Unfassbar. Also das wird schon in der ersten Folge angedeutet, in den ersten 2, 3 auch. Mitten in der Staffel hast du das Gefühl, okay. Diese Serie spielt an der richtigen Stelle meiner Erwartungshaltung und kann mich auch mal emotional richtig, richtig greifen. So wie die allerbesten Folgen in Futurama. Dafür braucht Final Space aber weniger Zeit, weil Final Space sehr auf übergreifende Handlungen zielt und auf Running Gags. Das fühlt sich wirklich alles, es läuft ab wie an einem Schnürchen. Gags, die in der ersten Folge etabliert werden, werden bis zur zweiten Staffel weiter ausgeführt.
Erklär doch mal, worum es geht, um zu verstehen, was das mit Tragik zu tun hat.
Tja, aber das will ich ja nicht spoilern. Aber die Hauptfigur ist ähnlich wie ein Fry, so ein Anti-Held. Und er ist sehr alleine gelassen da draußen, im Weltraum, im Space. Und nach und nach stellt er sich eine Crew über die Serie zusammen. Ich will gar nicht so viel über die Handlung verraten, auch weil das schon auch sehr wendungsreich ist tatsächlich. Es ist sehr wendungsreich, sehr intelligent, es sind sehr kurze Folgen. Ich würde es lieber mit anderen Serien vergleichen, wie eben Futurama. Oder an vielen Stellen auch sehr Rick and Morty-mäßig. Nicht ganz so abgefahren, aber es ist teilweise sehr abgefahren.
Aber ähnlich.
Ich finde ein oder zwei Folgen, es ist sehr brutal teilweise.
Sehr brutaler als Futurama auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht kindergeeignet, würde ich sagen. Also, wenn du pubertierend bist, so ab dem Alter, aber mit dem kleinsten Kind würde ich das jetzt nicht schauen. Es ist teilweise auch brutal. Man darf sich nicht davon abschrecken lassen, dass eine Hauptfigur einfach eine große Katze ist und auch noch Avocado heißt. Das ist der Humor dieser Serie.
Wow.
Es ist teilweise sehr albern. Also ich glaube, wenn man Futurama mag, muss man Final Space gucken. So viel kann ich schon mal sagen. Wenn man Rick und Morty mag, sollte man mal reinschauen. Wenn man generell Fan von Weltraum ist, es ist vielleicht, es klingt ein bisschen albern, aber ich finde, das fängt diese Serie sehr schön ein. Auch diese Melancholie von Weltraum, dieses alleine da draußen sein, aus dem Fenster gucken. Es hat sehr viele Elemente, zum Beispiel aus 2001. Es gibt einen Schiffscomputer, der einfach genauso klingt wie Hell 9000. Das ist schon fast gruselig. Sehr bevormundend ist. Es gibt einen Roboter, der eindeutig angelehnt ist an Borderlands, an, wie heißt nochmal, Claptrap. An Claptrap. Mhm. Er sieht auch noch aus wie Claptrap. Es folgt auch eine Lebensgeschichte über diese ganzen Folgen hinweg, die aber funktioniert. Die auch sehr oft die Perspektive wechselt. Mal ist der eine mehr fast schon wie ein Stalker und die andere Figur muss verstehen, warum er sie so liebt, aber es funktioniert trotzdem, ohne dass es so aufdringlich ist. Hat mich an sehr vielen Stellen emotional sehr berührt und hat mich vor allem gefesselt. Ich habe das wirklich so gut es ging am Stück geschaut, aber auch nicht so sehr. Weil diese Serie ist in den USA wird im Kabelfernsehen ausgestrahlt. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Kabelsender, ist auch egal. Es ist wirklich auf Case of the Week, sondern jede Woche eine Folge ausgelegt. Nicht so Netflix-mäßig, binge das jetzt durch. Obwohl das sehr übergreifende Handlung hat. Das sorgt aber auch dafür, dass da Folgen dabei sind, wo ich danach sage, nein, ich höre jetzt auf für heute Abend. Ich heb mir erstens die anderen Folgen noch auf. Und zweitens, ich muss diese Folge jetzt auch mal sacken lassen. Ich muss die wirklich sacken lassen, weil die auch eine künstlerische Aussage hat, die mich fesselt. Ob sie positiv ist oder negativ, also von der Stimmung her, ich muss das sacken lassen und ein bisschen mitnehmen. Und ich habe deswegen auch Final Space ausgewählt, weil die zweite Staffel jetzt auf Netflix rauskommt. Ich muss überlegen, in diesem Monat auf jeden Fall, 20. April, glaube ich. Und die zweite Staffel gibt's aber auch auf Sky, gerade auf Sky Ticket. Da habe ich sie dann gesehen, deswegen habe ich sie schon gesehen. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es. Soweit ich weiß, ist keine dritte Staffel bisher bestellt. Das ist ein bisschen schade. Weil die zweite Staffel auch ein relativ offenes Ende hat. Es ist kein Ende, wo ich sagen würde, wenn jetzt die Serie zu Ende ist, ist das unmöglich. Es könnte auch so zu Ende gehen, das ist okay. Aber ich würde mir eine dritte Staffel wünschen, zumal ich einfach die Serie grandios gut finde. Also für mich eine der besten Animationsserien seit, ich sag mal, Rick and Morty.
So, jetzt erzähl mir doch mal, also ich habe die erste Folge gesehen, ich mag Futurama, ich mag Science Fiction, aber der Hauptcharakter ist ein absoluter Vollidiot. Und zwar ein Vollidiot, der vollkommen von sich selber überzeugt ist. Und sowas finde ich sehr anstrengend zu gucken. Warum sollte ich trotzdem dranbleiben?
Oh, sorry, ich habe nicht zugehört. Nervensäge, du hast gesagt, die Hauptfigur ist eine Nervensäge, ne?
Ja, und ein Vollidiot. Ja,
er hat von dir gesprochen, Marco.
Weil er so ähnlich ist wie das ist genau wie bei Fry. Bei Fry und Futurama. Also die Frage ist, ob du mit sowas leben kannst, mit so einem Anti-Held, der dich auch nerven kann. Der schnell redet, das ist ja auch ein Humor. Er ist ein bisschen schneller als bei Futurama. Der ganze Humor, die ganzen Dialogwitze. Ich hab eine Folge zweimal gesehen. Und da hatte ich schon das Gefühl, so, ich habe beim zweiten Mal gucken auch andere Witze rausgehört, die mir vorher entgangen sind. Also ich habe es in der englischen Synchro gesehen, hat für mich dadurch auch nochmal gewonnen. Ich habe ein paar Ausschnitte in Deutsch gesehen, war jetzt nicht so meins, aber das ist immer das Problem, wenn man auf Englisch anfängt, dann kann man auch nicht mehr in die andere Sprache wechseln und vielleicht umgekehrt. Deswegen kann ich das nicht ganz sagen, dass jetzt die deutsche Synchro gut oder schlecht ist. Man muss halt ein Fable für Anti-Helden haben. Ich habe ein großes Fable für Anti-Helden. Und die haben es auch geschafft, dass er, auch gerade weil er eine Nervensäge ist, zu einem ganz großen, tragischen Figur wird, die man selber dann auch immer besser versteht. Und ich dachte eigentlich schon, dass sie in der ersten Folge es geschafft haben, ihm so eine emotionale Tragweite zu geben. Weil er in der ersten Folge einem kleinen Alien begegnet, über dessen Herkunft man noch nichts weiß. Das ist dieses kleine grüne Wesen, das er jetzt auf dem Plakat sieht.
Mhm.
Und er nennt es wie nennt das nochmal?
Habe ich auch gerade.
Mooncake. Ja. Er nennt es Mooncake. Und es wirkt erstmal so banal. Warum nennt das Mooncake? Und es ist so ein doofer, niedlicher Name. Und dann erfährst du halt, auch schon in der ersten Folge, dass es in Anlehnung an eine kleine Raupe ist, die ihm sein Vater geschenkt hat, um auf sie aufzupassen. Eine kleine grüne Raupe in einem Einmachglas. Mhm. Und ab diesem Moment schafft halt die Serie was mit dir. Emotionale Tiefe den Charakteren zu geben. Und was sie auch geschafft hat, ist ab der zweiten Folge Freundschaften aufzubauen zwischen Figuren mit ganz wenig Screentime. Die schaffen es wirklich mit ganz wenig Screentime Freundschaften zu etablieren, die dir was bedeuten als Zuschauer. Und das bei einer Serie, die nur eine Handvoll Folgen hat, die auch nicht länger als 30 Minuten sind. Dazu kommen natürlich noch so andere Highlights, also mal aus rein technischer Perspektive. David Tennant, der große David Tennant, der Doctor Who-Schauspieler.
Hast du gerade die Mütze gewechselt, Fabian?
Nein, nein.
Spricht den, was? Spricht den Bösewicht. Conan O'Brien spielt in der zweiten Staffel mit. Der Creator der Serie ist auch der Sprecher der Hauptfigur tatsächlich. Funktioniert aber auch sehr gut. Ich habe Stein auf Bein geschworen, dass Avocado von irgendeiner berühmten Person gesprochen wird, weil die Stimme so faszinierend ist, wie so ein Soul-Sänger im Englischen. Und ich bin nicht drauf gekommen, hab's dann googeln müssen und nein, ich kannte den Sprecher gar nicht, der war einfach nur grandios gut. Ich finde es super. Es ist die melancholischere, anspruchsvollere Version von Futurama und ich liebe Futurama.
Okay. Gucke ich mir also die nächsten Folgen doch noch an.
Ja, ich habe mir auch nur Folge 1 angeguckt und fand's schwierig, aber ich bin nicht grundsätzlich nicht so ein Fan von so Animationsserien in dem Stil. Aber ja, vielleicht schaue ich ja auch noch mal weiter.
Die hat auch einen sehr, sehr niedlichen Stil. Also ich erinnere mich, dass damals, bevor die Serie rauskam, ich Pressezugang bekommen habe, um die Serie zu gucken. Und ich habe das nicht genutzt. Und im Nachhinein ärgere ich mich, weil ich habe einfach nicht gesehen anhand der Artworks, wie geil diese Serie ist. Also wie geil ich sie finden würde. Das habe ich einfach nicht geahnt. Und hatte das so in meiner To-Do-E-Mail-Liste irgendwann mal Pressezugang nutzen und sich mal reinschauen und vielleicht mal auf Social Media äußern, wie man es fand. Habe ich leider verpasst. Und es liegt auch daran, weil mich tatsächlich der Zeichenstil auf den ersten Blick total abgeschreckt hat. Hm. Der ist schon sehr oft niedlich. Gleichzeitig ist aber sehr detailversessen, sind viele Popkultur-Anspielungen drin, wie eben 2001 und ähnliche Sachen. Ich finde es. Ihr müsst mal reinschauen. Und ich glaube tatsächlich, das ist keine Serie, wo ich sagen würde, schau nur die erste Folge. Ich finde, die erste Folge macht neugierig. Schau zwei. Schau mal zwei Folgen. Aber das hat bei Fabian auch nicht gereicht, ne?
Ich muss die zweite Folge noch mal nachholen.
Ach so, okay.
Sprich mal lieber jetzt über was anderes, Fabian. Sprich mal über dein nächstes Thema.
Ich rede jetzt über eine Serie, die noch bis zum 20. April läuft, die aktuelle Staffel, und zwar über Better Call Saul. Muss ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, oder? Ich meine, wir haben da schon mehrere Videos gemacht, wir haben da bei uns im Stream schon öfter drüber geredet. Marco, du hast es so schön zusammengefasst, Better Call Saul ist die Prequel-Serie zu Breaking Bad.
Aber es ist so viel mehr als das.
Moment, das wollte ich doch gar nicht sagen. Ich wollte sagen, das ist einfach eine Serie, die besser ist, als sie hätte sein müssen. Und es wird mir tatsächlich, wenn man einfach die Serie mit Sinn und Verstand guckt, dann wird es in jeder Folge deutlich, auf einer handwerklichen Ebene ist die einfach so gut. Die ist voll mit Hintergedanken. In jeder Folge ist was drin. Also die hatten auch ein sehr großes Wiederguckwert. Zum Beispiel ein spoilerfreies Beispiel. Jimmys Kaffeebecher ist ja, da steht ja drauf, der Welt zweitbeste Anwalt, also the world's second best lawyer. Das hat er geschenkt bekommen von Kim, von seiner Freundin. Und Jimmy oder Saul, der verdeckt, wenn er mit Klienten spricht oder wenn er irgendwie draußen ist und mit anderen Leuten spricht, und er hat den Kaffeebecher in der Hand, dann verdeckt er immer mit seinen Fingern das von Kim handschriftlich draufgeschriebene zweitbeste. Weil ihm das so wichtig ist für das Außenbild. Das ist ein total irrelevantes kleines Detail. Aber das zeigt eben, wie viel Hirnschmalz Vince Gilligan und Peter Gould aufbringen für so eine Serie. Und also ich kann natürlich schon verstehen, sie hat nicht die gleiche dramatische Tragweite wie wie Breaking Bad. Aber trotzdem bleibe ich dran. Es ist ein bisschen ruhiger. Mich interessieren einfach die Figuren so. Und deswegen gucke ich jede Woche gerne zu.
Ich finde, ich würde an einer Stelle gleich widersprechen. Ich finde, es hat die gleiche Tragweite, nur anders. Also nach außen hin nicht. In Breaking Bad gehen Firmen kaputt, Menschen sterben, große Katastrophen brechen über die Leben hinein. Das stimmt, ne? Also wenn du es nur nach außen hin betrachtest. Aber nach innen rein, Better Call Saul steht ihm gar nichts nah. Steht ihm gar nichts nach. Es passiert sehr viel bei den Menschen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Alles, was zwischen Saul Goodman und seinem Bruder passiert zum Beispiel, ist zutiefst dramatisch. Nur nach außen hin passiert da wenig. Es sind halt zwei Brüder, die sich nicht gut verstehen. So. Ja, während so. Breaking Bad die Welt untergeht. Ja, ja. Aber da passiert ja so viel. Und wie du schon sagst, auch auf metaphorischer Ebene teilweise. Ich finde Better Call Saul unfassbar intelligent. Wie du gesagt hast, ich finde, es steht in Breaking Bad in nichts nach. Ich finde es ein bisschen schade, dass Better Call Saul unterschätzt ist. Wenn man überlegt, wie viel Breaking Bad-Fans es da draußen gibt, also mich ja auch. Und viele von denen kenne ich, die dann bei Better Call Saul gesagt haben, übrigens, Chat, wir spoilern nicht, weil es hier gerade gebeten wird, nicht zu spoilern, aber viele haben so nach den ersten ein, zwei Staffeln aufgegeben und gesagt, ja, es ist halt nicht so gut wie Breaking Bad und muss ich nicht unbedingt gucken. Und ich würde sagen, guck mal die ersten zwei Staffeln von Breaking Bad an. Fantastische Serie, keine Frage, auch in den ersten zwei Staffeln. Aber ab der dritten Staffel wird Breaking Bad von einer richtig guten Serie zu einer Serie für die Ewigkeit. Und so ähnlich ist es bei Better Call Saul. Ich finde, dann nimmt es so richtig Fahrt auf. Dann ist der Momentum da. Dann ist es auch wirklich distanziert von Breaking Bad. Da bist du auch nicht mehr die ganze Zeit dabei, nur darauf zu hoffen und zu warten, wann kommt noch mehr Breaking Bad-Anspielungen, wann kommt noch mehr, was ich eh schon aus Breaking Bad kenne. Sondern es ist wirklich eine eigene Identität. Und es ist unfassbar gut, es hat eine unfassbar gute Stimmung. Es ist das sinnvollste Prequel, das ich überhaupt jemals gesehen habe. Weil es wirklich ein Prequel ist, de facto, und auch davon profitiert, dass es vorher Breaking Bad gab, aber eine so starke eigene Identität hat, dass ich Breaking Bad in dem Moment gar nicht misse. Das einzige Gefühl, das ich habe, ist, wie geil ist denn Better Call Saul, bitte? Ich muss irgendwann wieder Breaking Bad schauen. Das ist das Einzige, was da Prequel-mäßig dann die Belastung dann noch ist. Und das ist keine Belastung, Breaking Bad zu schauen. Ich finde Better Call Saul großartig.
Also ich finde Better Call Saul unterhaltsamer als Breaking Bad. Ich schaue das sogar lieber Warum? Als Breaking Bad.
Warum?
Weil ich bei Breaking Bad das Problem hatte, dass irgendwann einfach ich keine Charaktere mehr hatte, die ich in irgendeiner Weise sympathisch fand, auf deren Seite ich mich stellen konnte. Weil Walter White wird halt also ich meine, er ist ja die ganze Zeit ein Krimineller, aber am Ende ist er halt wirklich ein Antagonist fast, meiner Meinung nach. Irgendwie Jesse ist halt total abgefuckt, dass du halt dann auch irgendwie so denkst, so, ja, was willst du noch erreichen? Hau einfach ab, so. Und das war so ein bisschen, ich wusste nicht, wofür ich jetzt, für welches Endergebnis ich jetzt routen soll bei dieser Geschichte. Wie soll das denn jetzt ausgehen, dass ich sage, geil, das ist jetzt ein gutes Ende. Und ich fand das Ende halt okay. Aber das war für immer, das war ab Staffel 4 hat es angefangen, Staffel 5 war es irgendwann so, dass es mir alles fast egal war, was passiert bei Breaking Bad.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist halt tatsächlich bei Better Call Saul anders.
Genau, da ist halt wirklich so, du weißt, was passiert, aber du weißt, was passiert, aber es gibt genug Sachen, wo du noch nicht weißt, wie es genau ausgeht. Also was passiert mit Kim beispielsweise, wie geht diese ganze Geschichte? Und ich fand so, du hast allgemein irgendwie, es hat auch so einen interessanten Faktor, weil du nach jeder Staffel irgendwie dachtest, okay, jetzt könnten sie das Prequel beenden. Dann wirklich so nach jeder Staffel passiert irgendwas und denkst so, und jetzt ist er Saul Goodman. Nee, geht noch weiter. Und jetzt ist er aber der in Brett, nee. Geht immer noch weiter. Und irgendwann war es halt, ging es halt so lange, habe ich halt so lange drüber nachgedacht, so, okay, ist das jetzt das, was ich in Breaking Bad kenne, dass ich irgendwann gesagt habe, ist mir jetzt ehrlich gesagt völlig egal, erzähl mir bitte diese Geschichte weiter. Wann genau da jetzt der Übergang in Breaking Bad geht, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt genau gar nicht. Wo sind wir denn aktuell? Sind wir aktuell mittlerweile jetzt auf einem Stand, wo Breaking Bad schon läuft? Die Geschichte von Breaking Bad? Ich weiß es, ich kann es zeitlich noch nicht mehr einordnen.
Das sollst du auch gar nicht zeitlich einordnen. Das haben, glaube ich, die Schöpfer absichtlich so gemacht, dass du nicht genau weißt, in welcher Zeitebene spielt das, wann findet was statt. Da vergehen ja auch durchaus Tage und Wochen zwischen den einzelnen Folgen. Aber was halt wichtig ist, anders jetzt zum Beispiel als bei gewissen anderen Serien, das Ende ist in Sicht. Also die Schöpfer wissen schon ganz genau, wo sie hinwollen. Und sie müssen halt noch die Brücke zum Ziel fertig bauen. Und das gefällt mir eben auch besonders gut, wenn jetzt eine Serie nicht einfach gesagt wird, wir schreiben die und die wird so lange weitergeführt, bis sie sich einfach finanziell nicht mehr trägt, sondern sie wird so lange weitergeführt, wie es eine Geschichte gibt, die es wert ist zu erzählen.
Ja, das finde ich gut.
Das ist jetzt diese Staffel noch und dann nächste Staffel noch und dann ist vorbei.
Ja.
Und
ja,
dann so ein Endpunkt ist wahrscheinlich hoffen, dass sie vielleicht doch länger gegangen wäre. Vielleicht.
Ja, aber deshalb ist ja bei Breaking Bad war es ja auch gut, dass sie quasi, ich meine, hätten sie auch ewig weiterführen können noch und haben ja auch gleich gesagt, ja, wir machen jetzt so viel und dann war es das. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich finde halt, was eine Sache, die mich bei Breaking Bad halt gestört hat, sind diese vielen Folgen, in denen einfach nichts passiert. Es gibt viele Folgen und ich weiß, viele Leute mögen die total gerne, zum Beispiel die Fliegenfolge. Ich habe die gehasst bis zum Tod. Was für ein Scheiß.
Jules, an der Stelle, die Fliegenfolge ist die am schlechtesten bewertete Folge von Breaking Bad.
Gut.
Du bist nicht der Einzige, der sie hasst.
Okay, gut.
Das Ding ist halt, die Folge will aber gehasst werden.
Ja, aber jetzt, ich weiß, jetzt lass uns nicht über Breaking Bad reden, weil das ist ja das Thema von einem Video, was du gerade noch machst oder was.
Ist doch ein schöner Teaser.
Was bei uns gerade noch in der Produktion ist. Weißt du, willst du schon sagen, worum es geht?
Ich würde es an der Stelle ganz kurz ausschweifen, weil es auch am Ende, weil ich muss mir was zum Better Call Saul sagen und dem Ende von Breaking Bad. Also keine Sorge, wir spoilern jetzt nicht das Ende von Breaking Bad. Die Fliegenfolge ist die meistgehasste Folge der Serie und sie ist von Rian Johnson. Und Rian Johnson hat Star Wars 8 gemacht.
Natürlich ist es Rian Johnson. Ja, jetzt natürlich, pass auf. Das wusste ich nicht mal, aber jetzt wird's mir klar.
Ja, jetzt pass auf. Die Fliegenfolge ist ja die nervigste fucking Folge. Jeder hasst die Folge. Ich hasse sie auch. Weil die Folge ja will, dass du sie nervig findest. Die ist ja, oh.
Ja, das ist Video dann immer.
Genauer drauf ein.
Ich bin Rian Johnson. Pass auf. Ich will, dass du jetzt nichts magst, was ich mache. Das Julius, nervt mich so.
Das Interessante ist, Fly ist die am schlechtesten bewertete Folge von Breaking Bad. Und damit auch ganz objektiv die schlechteste Folge von Breaking Bad. Die beste Folge von Breaking Bad ist Ozymandias. Die ist auch von Rian Johnson. Die hat auf IMDb 10,0. Sie ist die am besten bewerteste Folge irgendeiner Serie aller Zeiten. Es gibt nichts anderes
auf Breaking Bad,
was als Serie 10,0 hat. Keine andere.
Ist das die mit dem Einkaufsladen?
Ozymandias.
Ist das die mit dem Einkaufsladen?
In der fünften Staffel nach einer Schießerei.
Dann weiß ich nicht mehr.
Nach einer großen Schießerei.
Dann weiß ich nicht mehr.
Egal. Das ist die beste Folge Breaking Bad. Das ist die beste Folge, die die TV-Geschichte je gesehen hat. Vom gleichen Regisseur. Und darauf basierend, wie kann das sein? Wie kann der gleiche Typ etwas, das Schlechteste und das Beste machen von allen etwas? Darum herumgestrickt, eben auch mit Star Wars 8 Bezug, haben wir ein Video, das demnächst ja auf GigaTV laufen wird, das von mir ist. So, aber es sagt was anderes Interessantes aus. Die beste Folge die beste Folge Breaking Bad ist in der letzten Staffel. Ich liebe die letzte Staffel. Ich liebe sie. Ich finde die super. Viele fanden das komisch mit der Zweiteilung und wie die dramaturgisch abläuft. Ich finde die fantastisch. Ich finde die gerade so als Rausschmeißer aus dieser großen Serie, finde ich den ganzen Ablauf super. Es gibt nur einen Knackpunkt bei mir. Ich mag die letzte Folge Breaking Bad nicht. Breaking Bad, die letzte Folge, ist für mich die eine Folge, also wenn du am Anfang der Serie jemanden einen Zettel in die Hand drücken würdest und einen Stift und dann schreib mal auf, wie du glaubst, wie Breaking Bad ausgeht. Was so als Letztes, was passiert. Das schreibt er auf den Zettel, packt es in ein Kuvert, packt es 5 Jahre später wieder aus und dann gucken wir drauf und es ist genau das, was passiert. Das finde ich tatsächlich schlimm. Ich finde das schade. Ich finde, das ist eine vertane Chance. Wie es besser geht, möchte ich in diesem Stream bei einer anderen Serie, die eine ähnliche Ausgangssituation hat, dann noch erklären. Das ist aber das Geile an Better Call Saul jetzt. Better Call Saul geht nicht auf so ein Ende hinaus. Natürlich weiß ich nicht, wie genau Better Call Saul ausgeht. Aber wir kennen ja Breaking Bad. Also das, was am Ende von Better Call Saul passiert, zahlt auf den Anfang von Breaking Bad ein. Mehr oder weniger. Und damit hat es jetzt schon für mich vermutlich das bessere Ende. Und das als Prequel. Das macht vielleicht die ganze Serie für mich ein bisschen runder. Und das wertet Better Call Saul auch noch mal auf.
Ja, also was ich eigentlich nur sagen wollte, war, das hat nicht solche Scheißfolgen wie The Fly, sondern die sind alle cool. Das hat keine Folgen, wo gefühlt nichts passiert. Und das ist genau das, was mich an Breaking Bad so sehr gestört hat. Und deswegen finde ich persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, Better Call Saul unterhaltsamer.
Ich finde es ein Verlierer, dass du meinst, dass es unterhaltsamer ist. Gerade weil Breaking Bad ist ja voll unsympathischer Figuren.
Ja, und der Hauptcharakter bleibt einfach.
Ja, nach und nach weg.
Der Hauptcharakter bleibt einfach, zumindest bisher, bleibt er halt einfach zu 100% likable. Also,
ja, ich hab, vor allem, du verstehst ihn besser als vorher.
Ja total. Ja.
Vorher war der schmierige Anwalt, aber auch der schmierige Anwalt hat eine Lebensgeschichte. Der ist nicht einfach von heute auf morgen so. Und ich finde, gerade in Verbindung mit seinem Bruder ist es sogar eine tragische Geschichte. Eine zutiefst tragische Geschichte.
Total, ja.
Also sie haben ja wirklich geschafft, einer Figur, die ich vorher einfach nur faszinierend fand, sie für mich zu einer Figur, die meinem Herzen ist, zu machen. Und das muss man erstmal hinkriegen.
Ich würde sagen, wir gehen von einem Marco Rant gleich in den nächsten.
Wieso? Was kommt jetzt? Ist das Fargo. Ein Rant? Das ist kein Rant.
Na, Fargo kommt
Monolog,
jetzt.
Monolog, wolltest du sagen.
Ach so, Monolog.
Rant und Monolog ist für mich das Gleiche.
Wenn es eine Serie gibt, die ich mit Better Call Saul vergleichen würde, dann ist es nicht Breaking Bad, sondern Fargo. Deswegen habe ich gewollt, dass Fargo danach kommt in unserer Besprechung.
Ach, Quatsch.
Ich weiß, dass du es nicht so siehst, weil du, was hast du von Fargo gesehen? Die erste Staffel, ne?
Ich glaube sogar, nee, ich habe zwei gesehen und bin inmitten der dritten ausgestiegen.
Inmitten der dritten? Oh, ich wollte nämlich gerade, na egal.
Es war so eine wie lange quäle ich mich da noch durch Geschichte bei mir.
Fargo ist eine Anthology-Serie, das heißt, jede Staffel erzählt eine eigene Geschichte. Es gibt lose Verbindungen, sie spielen lose an den gleichen Orten, aber es ist nicht wichtig. Dann für sich ist jede Staffel eine neue Geschichte. Erdacht von Noah Hawley, der den nächsten Star Trek-Film auch machen wird. Und ich, hat der nicht auch die Legion gemacht? Die Superhelden-X-Men-Serie? Ist auch von ihm, ne? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Der Chat wird mich gleich berichtigen. Ist egal. Fargo, wird man sich vielleicht erinnern, Anfang der 90er, großer Film von den Coen-Brüdern. Einer ihrer großen Durchbrüche, damit haben sie einen Oscar gewonnen. Die produzieren auch die Serie. Also es ist nicht einfach nur böser Rip-Off. Und die erste Staffel ist eine Nacherzählung des Filmes, aber mit komplett anderen Turns und Twists. Also die Figuren sind grob ähnlich bis gleich, aber sie erzählen es halt komplett anders. Und Fargo hatte auch damals deswegen so einen Hype, also der Film Fargo, weil sie einfach am Anfang des Films geschrieben haben, die Ereignisse beruhen auf einer wahren Geschichte, die Namen und Orte wurden getauscht, aber an für sich
alles
war.
Was aber nicht stimmt.
Das stimmt überhaupt gar nicht. Das haben die einfach so gesagt. Und das Ding ist, sie haben es auch nicht einfach nur so gesagt. Die Serie macht es auch, bei jeder einzelnen Folge, in jeder Staffel. Aber das passiert, das stimmt überhaupt gar nicht. Es sagt aber sehr viel aus darüber, wie unsere Welt tatsächlich funktioniert und du das siehst und denkst, ja, das könnte tatsächlich gewesen sein. Egal wie abstrus das ist, auch wenn jemand mal behauptet, ich glaube, ich habe ein UFO gesehen. Ja, es gibt halt Menschen da draußen, die behaupten, sie haben UFOs gesehen. Passiert alles. Ich finde, es gibt ihm so einen gewissen Touch. Wenn die diesen einen Satz nicht am Anfang schon von jeder Folge reinschreiben würden, würdest du es anders gucken. Aber so siehst du es wie die fiktionalisierte Version von einem kuriosen Ereignis, was wirklich passiert ist.
Also es betrügt dich von Anfang an und deswegen ist es gut.
Auch deswegen ist es gut. Ist nicht Fiktion immer betrügen am Zuschauer?
Ja, ist
okay, Marco, aber jetzt erzähl mir doch mal bitte.
Ist das nicht so, Mr. Ich finde Infinity War so scheiße, weil es den Zuschauer verarscht?
Weil es den Zuschauer für dumm hält. Das sind zwei verschiedene Sachen. So, zweite Staffel ist Mafia-Geschichte, spielt ein bisschen Vergangenheit. Die schwächste Staffel, ja, aber immer noch grandios für mich. Und die dritte Staffel ist sogar meine Lieblingsstaffel. Sie ist aber auch die abgefahrenste.
Ist das die mit dem Diner?
Diner?
Diner und das Diner mit dem UFO, oder nicht?
Das ist zweite Staffel.
Ach so, da habe ich vielleicht doch nur zwei gesehen.
Die dritte ist für mich die beste. Sie ist auch die selbstständigste. Die erste ist halt an den Film angelehnt. Aber mit dem grandiosen Billy Bob Thornton und Bilbo Beutlin, Martin Freeman, ist da auch super da drin. Die zweite Staffel ist durchaus die schwächste, aber ich finde sie immer noch interessant. Erzählt hat eine Geschichte von Mafia-Clans, aber wie die aneinander geraten, nur aufgrund der Tatsache, dass eine sehr verrückte Hausfrau, Kirsten Dunst, die aus Spider-Man, dass die einen Unfall verursacht. Und diese Kette der Ereignisse, die das auslöst, führt zu Mafia-Kriegen, Morden. Es ist eine Spirale der Gewalt, die einfach nur interessant anzugucken ist, aber die schwächste Staffel ist. Die dritte, man kann sogar mit der dritten anfangen, ihr müsst die anderen zwei gar nicht gucken, weil sie Anthology ist. Schaut einfach die dritte, wenn ihr wirklich neugierig seid. Die dritte erzählt eine komplett eigene Geschichte. Auch ähnlich wieder vom Gefühl her, so wie die erste Staffel. Es spielt halt in der Vorstadt, im verschneiten, ich glaube Minnesota, oder, keine Ahnung wo, ist auch wurscht, weil es austauschbar ist, absichtlich. Und hat sehr interessante Ideen. Zum Beispiel Ewan McGregor spielt zwei Brüder. Er spielt beide Personen, leicht verändert. Es ist aber so ähnlich, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, es sind Zwillinge. Und ich habe mich erst im Nachhinein aufklären lassen müssen, dass der eine der ältere Bruder von dem anderen sein soll. Elizabeth, Mary Elizabeth Winstead ist da drin, die ist auch fantastisch. Ich finde, die ist wirklich kreativ. Also die dritte Staffel hat in der ersten Szene etwas, was danach nie wieder aufgegriffen wird, eine in Deutschland gefilmte Szene mit deutschen Schauspielern. Eine Verhörszene. Und diese Szene wird nur metaphorisch am Ende der Staffel wieder aufgegriffen. Und es ist so eine, die ganze erste Szene zahlt auf diesen einen Satz ein. Diese Geschichten, die wirklich, Ereignisse, die wirklich passiert sind, aber halt fiktionalisiert. Und was das mit uns macht, mit unserem Brain. Ich weiß, ich klinge total kryptisch, aber so ist diese ganze dritte Staffel. Es gibt eine Folge, die ist komplett mit der Musik untermalt von Peter und der Wolf. Anstatt normale Musik gibt es diese Musikstücke. Und Peter Wolf ist ja so berühmt für seine Leitmotive. Also, dass jede Figur ein eigenes Motiv hat, das klar erkennbar ist. Die Ente hat ein eigenes Motiv, der Wolf hat ein eigenes Motiv. Und was die Serie macht, ist, mitten der Staffel dir offen zu legen, guck mal, wenn ich da jetzt die Musik über von Peter und der Wolf drüber lege, hast du bei jeder einzelnen Figur eine ganz klare Charakterisierung, die du vielleicht vorher gar nicht so gesehen hast, die sich jetzt aber rauskristallisiert. Und es trifft dich dann wie so ein Blitzschlag. Also es ist halt auf künstlerischer Ebene total crazy, die dritte Staffel. Und sie ist auch wirklich, über das Ende muss man nachdenken. Ich glaube auch nicht, dass ich eine perfekte Lösung dafür habe. Aber die hat mich so sehr gepackt. Jetzt ist die richtige Gelegenheit, Fargo nachzuholen. Vor allem, weil ursprünglich sollte die vierte Staffel am 19. April starten. Aber wegen dieser Corona-Krise ist die vierte Staffel auf unbestimmte Zeit verschoben. Aber sie ist ja fertig. Sie liegt fertig in der Schublade von, ich glaube, AMC ist der amerikanische Sender und eben Netflix. Das heißt,
warum bringen sie das dann nicht genau jetzt?
Könnte die kommen. Ich weiß es auch nicht, weil an für sich spricht ja nichts dagegen, sie zu streamen. Aber vielleicht haben sie auch Angst, dass sie jetzt gerade untergeht. Diesen Streaming-Chaos, das jetzt gerade herrscht, oder überhaupt Kino-Chaos, das gerade herrscht. Ich habe keine Ahnung, aber an für sich müsste die Serie fertig sein. Es gibt einen Trailer, der ist schon ein paar Monate alt, die hätte ja am 19. rauskommen sollen, müsste da sein, kann jeden Moment droppen, nutzt die Zeit und schaut wenigstens Staffel 3. Guckt mal rein.
Aber inhaltlich hat das jetzt nichts damit zu tun, weil es gibt irgendeine Netflix-Serie, glaube ich, war das, die ist tatsächlich verschoben worden, weil da geht's um Biowaffen und so Sachen. Und um Viren, die wurde tatsächlich wegen der Corona-Krise tatsächlich verschoben, weil es da zu viele Übereinstimmungen gibt. Das hat jetzt aber damit nichts
aber
zu tun.
Aber diese Übereinstimmungen führen doch eher dazu gerade, dass das viel geguckt wird. Ich glaube, Contagion war wieder Platz 1 im Streaming vor ein paar Wochen. Richtig. Das ist ja wirklich ein Film, der das Thema genau aufgreift, der auch sonst ja keine Aktualität hat. Das liegt ja nur daran. Also die Leute wollen ja scheinbar jetzt Sachen gucken, die sogar mit dem Thema in Verbindung stehen.
Das ist richtig. Ich kann es nicht genau sagen, woran es liegt. Auch dem Trailer der vierten Staffel spielt es zur Zeit der Prohibition. Also es springt wieder zurück, so ähnlich wie die zweite Staffel. Ich erwarte auch gar nicht so viel von der vierten, weil ich fand die dritte so grandios. Die dritte ist für mich so eine 9 von 10, 10 von 10. Also das kannst du nicht toppen, für mich. Und der Trailer der vierten Staffel fühlte sich so an wie Back zur zweiten Staffel. Wieder in die Vergangenheit springen, wieder eine Clan-Mafia-Geschichte erzählen. Insofern
ein
Downer, aber wir müssen auch die dritte nicht wiederholen.
Aber dann muss ich, glaube ich, das, was ich gesagt habe, ein bisschen revidieren, weil ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht und die erste Staffel fand ich schon, hat sehr viel Gutes. Also
dann,
Billy Bob,
musst du die dritte schauen.
Billy Bob Thornton spielt unfassbar geil. Ich fand den Anfang der Anfang hat mich extrem gecatcht. Also diese ersten Interaktionen mit Bilbo, also mit Martin Freeman, wie er halt sozusagen am Anfang diese Verwandlung durchmacht und so, das fand ich mega spannend, das hat mich auch voll gecatcht. Aber ich glaube, dann wurde ich vielleicht einfach nur extrem von Staffel 2 abgeturnt, weil die hat mich überhaupt nicht interessiert.
Die zweite Staffel ist halt sehr geradlinig. Also ich finde die auch nicht so geil. Ich finde sie halt immer noch gut, richtig gut gefilmt. Richtig tolle Schauspieler. Eher nicht die Charaktere, sondern die Schauspieler. Kirsten Dunst war super da drin. Die Geschichte ist wesentlich abstruser und hat keinen Punkt. So gefühlt hat sie keinen Punkt. Ja. Also irgendwas, was dich befriedigt, aufgelöst aus dieser Geschichte rauslässt. Sie lässt dich einfach liegen, was aber auch eine Aussage ist. Die dritte Staffel geht da, was das angeht, sehr zurück zur ersten. Es gibt einen Bösewicht, der wird gespielt. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Den kennt ihr aus Harry Potter, da spielt er den Lupin, den Professor, den Werwolf. Gleich wird mir im Chat jemand Schlaues den Namen von dem Schauspieler sagen. Ist mir auch peinlich. Aber der spielt, das ist ja ein englischer Schauspieler, ein britischer Schauspieler. Und er spielt einen russischen Mafiosi, aber mit seinem englischen Dialekt, da fängt es schon an. Das wird auch, meine ich, nie aufgeklärt. Das wird einfach so hingenommen. Und er ist ein faszinierender Bösewicht. Meine Lieblingsszene in der dritten Staffel hat damit zu tun, dass er seinen Hodensack in einer Tasse reibt, währenddessen eine andere Person fragt, ob sie weiß, wie sagt auf Englisch, do you know what a chicken is? Und ich dachte, erst habe ich das irgendwie verhört, habe Untertitel eingemacht. David Thewlis, danke, lieber Chat. Weißt du, was ein Huhn ist? Und während er sich an dieser Tasse zugange macht, sagt er, a chicken is an egg's way to make another chicken.
Okay.
An egg's way to make another egg. Also ein Huhn ist nur dafür da, dass ein Ei noch ein anderes Ei machen kann. Während er diese verrückte Sache macht. Und die Szene geht auch viel weiter, ich will das nicht spoilern. Aber das ist von so einer unfassbar guten Situationskomik getrieben. Ich roll da auf den Boden. Das ist für mich, ich bin großer Fan von The Big Lebowski. Und was halt die Coen-Brüder geschafft haben, ist, eine Art von Humor zu etablieren, die unfassbar trocken ist, mit Szenen, die sehr lange und langen Kameraeinstellungen sind und einfach so für sie stehen bleiben und der verrückte Sachen passieren. Und das ist so für mich die Königsdisziplin von Humor. Das läuft nicht auf eine Punchline hinaus, das hat, da lachst du auch beim 100. Mal noch drüber. Das ist nicht so dieser eine Gag, so haha, fand ich jetzt cool, lache ich nie wieder drüber, so wie bei Marvel-Filmen zum Beispiel. Die funktionieren gerade im Kino gut, beim einen Mal, wo du sie schaust, und danach wird es schwieriger. Aber die Coen-Brüder, was die schaffen, ist unfassbar. Und was die Serie schafft, ist, den Humor der Coen-Brüder in eine Serie zu packen. Und besser kann ich die Serie nicht pitchen. Wenn ihr The Big Lebowski mögt, guckt die dritte Staffel. Fargo.
Okay, vielleicht schaue ich sie mir nochmal an. Du hast mich überzeugt. Okay, jetzt kommen wir thematisch auf eine etwas andere Serie zu sprechen. Und zwar ist es Formula One Drive to Survive, wo die Staffel 2 gerade gestartet ist. Ich persönlich bin in dem letzten Jahr, also über das letzte Jahr hinweg, tatsächlich ein riesiger Fan von Sportdokumentationen geworden. Es fing damals an, in dem Moment, wo ich das erste Mal All or Nothing Manchester City geguckt habe. Ich glaube, das hast du auch gesehen, Marco, ne? Also quasi eine Sportdokumentation, wo man hinter die Kulissen von Pep Guardiola und seinem Manchester City-Team schauen kann. Unfassbar gut gemacht, mega spannend, super viele Insights. Fand ich so cool, dass ich mir dann die gesamten All or Nothing Dokus angeschaut habe, die ja normalerweise eigentlich das Thema Football haben. Die ich aber auch trotzdem, obwohl Football jetzt nicht so mein Thema wie Fußball ist, sehr gefeiert habe. Und jetzt bin ich sogar so weit, dass ich eine Formel-1-Dokumentation mir angeschaut habe, obwohl ich ganz ehrlich mit dem Thema Formel 1 einfach null anfangen kann. Es interessiert mich einfach, der Sport interessiert mich einfach gar nicht. Aber es ist trotzdem so interessant irgendwie zu sehen und es geht sogar noch weiter hinter die Kulissen als die anderen Serien, also die anderen Sportdokumentationen. Also ich habe wirklich das Gefühl, die sind da überall dabei und da passieren teilweise vor der Kamera Konflikte, Unterhaltungen, wo du halt echt denkst so, das kann doch nicht im Sinne von irgendeinem dieser Organisationen sein, dass das wirklich in der Dokumentation so gesendet wird. Also es gibt einmal natürlich die Rennen, die sind sehr, ich würde mal sagen, highlight-lastig zusammengeschnitten. Also wenn du das guckst, hast du wirklich das Gefühl, dass in jedem einzelnen Formel-1-Rennen irgendwie 10 Autos sich kaputt fahren und crashen. Und in jedem einzigen Rennen ist halt ein absolutes Drama, was sich irgendwie abspielt. Das ist nicht ganz so, sondern sie zeigen halt nicht alle Rennen, sondern sie skippen dann ein bisschen in der Saison nach vorne, sodass du halt dann die spannenden Bits halt auch mitbekommst. Sie fokussieren sich auch nicht auf ein Team, sondern sie fokussieren sich halt auf verschiedene Rennställe, zeigen halt so ein bisschen mal bei denen, was so abgeht, dann mal bei denen. Wobei sie halt schon so ein bisschen, sag ich mal, Hauptrennställe haben, die sie begleiten. Einer davon ist halt Red Bull Racing. Und einer der Protagonisten ist eben der Red Bull Racing Kandidat Daniel Ricciardo, der auch so ein bisschen zum Beispiel vor einer unsicheren vertraglichen Zukunft steht. Also geht es auch darum, ob er, also ich rede von Season 1 jetzt gerade übrigens, also Season 2 ist die neue, aber ich rede jetzt gerade von Season 1, weil die habe ich jetzt auch gerade geguckt. Und es geht halt so ein bisschen darum, bei welchem Team macht er halt weiter, Daniel Ricciardo, in der nächsten Season. Und das sind halt teilweise, was du für Trash-Talk zwischen den Teams mitbekommst, wie die miteinander reden und so. Da ist halt null so, dass sie in irgendeiner Weise im Voraus, also dass sie irgendwie ein Blatt vom Mund nehmen oder dass sie in der Öffentlichkeit höflich bleiben beim Sprechen über ihre Konkurrenten. Das ist halt wirklich zu 0%. Ich habe das Gefühl, dass sie viel weniger halt so darauf gedrillt sind wie beim Fußball, weil beim Fußball, da würdest du ja niemals von einem Trainer oder so, außer es ist vielleicht Jürgen Klopp, der weniger Blatt von Mund nimmt als andere, aber es ist ja immer dieses Höfliche so, ja, sie haben beide haben extrem gut gespielt und am Ende waren wir besser so, aber da null, das ist wirklich so ein Trash-Talk, der da teilweise vor der Kamera gemacht wird und es ist mega spannend, auch als jemanden, der sich für Formel 1 vielleicht gar nicht so sehr interessiert, einfach mal diesen Einblick zu bekommen in dieses Business. Habt ihr mal reingeschaut?
Nee, aber das finde ich gut, dass die Dokumentation sowas liefert, weil es gibt ja nichts Langweiligeres als Dokumentationen, die von der Kommunikationsagentur des Vereins produziert wurden. Also deswegen finde ich ja die Fußballdokumentation über die WM 2006 finde ich ja tatsächlich deswegen so spannend, weil sie da noch ein relativ authentisches Bild von der Fußballnationalmannschaft geliefert hat, während ja die Dokumentation dann über den WM-Sieg vom DFB eben produziert wurde und dementsprechend ist sie auch halt durchgestylt und absolut langweilig. Und wenn tatsächlich dann auch in so einem Rennzirkus das Ganze dann auch authentisch bleibt, das ist ja richtig cool.
Ja, hat mich halt auch überrascht, weil ich meine, da ist halt mindestens genauso viel Kohle wie in den anderen Sportarten drin. Und
wenn nicht sogar mehr.
Wenn nicht sogar mehr, weil das ist ja, also das ist ja nicht nur ein Sport, sondern auch ein riesiger Showcase einfach für Autohersteller. Wir wissen allgemein, dass irgendwie Autowerbung das die teuersten Werbung überhaupt ist, die produziert wird. Und ich meine, Autohersteller nutzen natürlich auch, wenn sie Formel 1 Rennställe haben, auch das, um ihre Marke zu bewerben. Also was da an Kohle drin steckt, ist nicht auszumalen. Und da fand ich es einfach mega, mega cool, wie sie halt, wie tief sie da reingehen, wie persönlich sie mit den Leuten noch sprechen. Und ja, es heißt nicht ohne Grund heißt es Drive to Survive, hat den sehr dramatisierenden Untertitel, denn es ist halt wirklich dramatisiert, das muss man sagen, ne? Also bei All or Nothing hast du ja wirklich, glaube, da hast du wirklich jedes einzelne Punktspiel von dem Team, siehst du zumindest in der kurzen Zusammenfassung. Da ist es halt schon eher auf die Highlights fokussiert. Aber es wird spannend erklärt für Leute, die sich damit nicht so gut auskennen. Und deswegen bin ich da, ich bin einfach ein Fan von Sportdokumentationen, glaube ich. Ich gehe weg von der klassischen Fiktion und gucke mir lieber echte Konflikte an, denn was dort passiert, ist teilweise auch schon filmreif.
Ja, filmreif ist ein gutes Stichwort, weil ich fand das zu filmreif. Also allein schon, dass es Drive to Survive heißt, das ist also ein Titel, wo ich sage, ich habe die erste Folge gesehen, pass auf, und ich habe Netflix, die App wieder gestartet und sehe 60% Übereinstimmung und denke, aber Netflix weiß doch, dass ich gerade Tiger King gesuchtet habe, ich habe offensichtlich ein Faible für coole Dokus, ist Formula One vielleicht gar keine so coole Doku. Ich bin eingeschlafen, ich habe eine halbe Stunde gesehen, eine erste Folge geht eine halbe Stunde, ich bin nach 20 Minuten.
Die sind nur so eine halbe Stunde lang, die Folgen, ja.
Genau. Es ist teilweise arschgeil gefilmt. Ich finde, es hat, ich bin ja kein Motorsport-Fan, überhaupt nicht. Aber ich liebe auch Rush zum Beispiel. Ist ja auch ein Formel 1-Film. Den finde ich super, weil er so schön ist, auf die Menschen reduziert. Also um das Konkurrenzdenken der Zweien und nicht, das geht gar nicht so sehr im Autorennen. Ähnlich ist es, ist auch was zutiefst Menschliches. Le Mans 66 oder wie er eigentlich heißt, Ford wie Ferrari. Das war einer meiner Filme des Jahres. Also ohne, dass ich irgendwie ein Faible für Motorsport habe. Und Formula One hat mich relativ kalt gelassen. Was, glaube ich, daran liegt, weil es, obwohl Netflix gedisst wird. Obwohl die Leute sich gegenseitig dissen, auch wie Laura es auch hier im Chat schreibt. Ich finde, das wirkt alles so aufgesetzt. Ich finde, das wird alles wie ein großer Trailer für die Formel 1. Mir hat irgendwie ein Spannungsbogen gefehlt. In der ersten Folge geht es um Daniel Ricciardo. Ich fand ihn mega unsympathisch. Der war halt von sich selbst eingenommen. Klar, das ist so das, worauf die Serie auch ein bisschen hinaus will, war mein Gefühl, diese Egomanen da auch darzustellen und zu zeigen. Das fände ich auch eigentlich cool. Aber sie haben es mir nicht in eine Narrative gepackt, die mich packt. Also es hat mich nicht gepackt, obwohl, wenn ich das Bildmaterial gesehen habe von dieser Serie, auch wie nah sie an den Teams waren, ich hatte das Gefühl, das Potenzial war da. Die ganze Zeit. Mach drei Schritte anders. Erzähl mir wirklich eine Narrative, die von Anfang an funktioniert und nicht einfach Daniel Ricciardo dadurch vermenschlicht, dass der in der ersten Szene mit seinem Papa grillt und dem Rest der Familie. Das ist mir zu wenig.
Das kann ich nachvollziehen. Alles
nicht abgeholt.
Die Narrative habe ich auch in der ersten Folge noch nicht so richtig gespürt, aber
okay.
Kommt ein bisschen mehr dahin, wenn du weiter guckst. Also, weil diese narrative Bindung baut, also am Anfang stellen sie gefühlt erstmal alles vor so. Es hat dann schon so eine Story, dass halt, wie gesagt, diese Vertragssuche von Daniel Ricciardo, dann gibt's so halt Fäden auch innerhalb der Teams, wo die sich halt gegenseitig wegrammen und so. Und ja, also hat mehr Faden später, finde ich.
Das ist auf jeden Fall krass nah dran. Also ich habe das gesehen und habe gedacht, wow, wo die überall hin durften, mit wem die alles geredet haben, wie nah die an jedem einzelnen Fahrer waren. Also ich glaube, als Formel-1-Freak, so wie Laura im Chat, ist das eine Offenbarung, wirklich. Aber ich glaube, als Formel-1-Freak hast du auch einen Kontext, also die Narrative hast du schon. Du weißt schon bestimmte Sachen. Und die Serie selber, nur von sich heraus, hat es für mich nicht geschafft, in der ersten Folge zumindest, diese Narrative zu etablieren. Es kommt vielleicht noch, du selber hast ja auch keine Ahnung von Formel 1 und trotzdem hat es dich gecatcht. Also anscheinend geht's. Es zeigt aber wirklich auch sehr gut, dass Formel 1 eben mehr ist als einfach nur komisch aussehende Autos, die super schnell sind. Dass es ein Technikwettrennen ist, dass es Prestige ist, dass es Egomanen sind, die ihr Leben riskieren und aber mit keiner Sekunde auch nur daran denken, dass sie gerade ihr Leben riskieren. Weil es ihnen viel wichtiger ist, einfach das fucking Schnellste zu sein. Also vielleicht auch, wenn man Top Gun mag, wobei ich mag Top Gun und hab trotzdem das Video gekriegt, wenn man Top Gun mag, findet man da auch was daran. Also ich hatte auch teilweise so diese Vibes davon, ne? Diese Piloten, diese Top Guns.
Das gibt's
auch. Die Serie hätte eigentlich heißen sollen, I feel the need for speed. So.
Ich will noch über
Drive to Survive.
Ich will nur über einen Moment kurz sprechen, den ich jetzt spoilerfrei formuliere, weil ich fand es schon spannend, wie es da hinkam, aber es ist ja dann wirklich so, dass eines der Rennteams, also ich sag jetzt keine Namen, damit es halt nicht spoilerfrei bleibt, also eines der Rennteams trennt sich halt von ihrem Motorhersteller sozusagen, der aber auch einen Rennstall hat. Und dieser Motorhersteller kriegt dann aber, wirbt dann auch einen der Fahrer ab von besagtem Team. Und das war halt wirklich das, wo es mich halt echt weggeflasht hat, weil es gibt dann eine Pressekonferenz, wo du halt aus dem im Fußball ja gewohnt bist, alle sind total höflich und wahren halt ihr Gesicht. Und dieses Grinsen auf dem Gesicht von diesem Motorhersteller, wie er den anderen angrinst in dieser Pressekonferenz, so mega suffisant, das habe ich noch nie im Sport gesehen. Und er wirklich eiskalt zu ihm sagt, it seems like you're short a motor and a driver.
Okay, geil.
Das also ist, so nach dem Motto, also ihr braucht jetzt scheinbar einen neuen Motor und einen neuen Fahrer.
Verrat mir nur, passiert das am Anfang? Es gibt jetzt zwei Staffeln, glaube ich.
Es passiert zwei. In Folge 5.
Passiert in Folge 5.
Von 10. Muss ich
ein bisschen durchhalten. Okay,
aber
was? Ich spreche jetzt schon die erste so Folge zu Ende. Ich gebe der Serie noch eine Chance. Ich schaue die erste Folge zu Ende, damit ich es
fair
sagen kann.
Achso, die Folge, wo du geschlafen hast.
Ja, wo ich eingeschlafen bin.
Ich
guck die Folge zu Ende.
Ja, aber wie gesagt, die erste Folge bleibt.
Die Serie noch.
Die erste Folge hat wirklich noch nicht so diesen narrativen Faden. Das fand ich auch. Ich habe dann trotzdem weitergeguckt und dann nimmt es mehr Fahrt auf. Aber ich weiß nicht, ob es was für dich ist. Ich stehe einfach mega auf diese Sportdokus, scheinbar. Ja.
Ja, es wird jetzt hier im Chat
apropos Ferrari
nur, weil ich Fast Furious nicht mag.
Entschuldigung, ja. Ferrari, weiß man ja, ist ein italienischer Rennstall. Daher kommt auch die Familie des Protagonisten aus der nächsten Folge der Serie, die wir jetzt besprechen.
Wie Fabian schon gesagt hat, wenn wir nicht mal herausstellen würden, wie toll die Überleitungen sind, wären sie vielleicht besser.
Ich hab's mir verkniffen.
Ja.
Nee, was? Überleitung?
Wir haben ja auch gesagt, wir wollen All-Time-Favorites da vorstellen. Wir haben bis jetzt eine Serie.
Ist das der erste All-Time-Favorite?
Ja, das ist der erste. Wir haben bis jetzt eine Serie vorgestellt, die einen sehr aktuellen Bezug haben. Aber wir haben auch so kleine All-Time-Favorites. Und mein absoluter All-Time-Favorite of all time ist Sopranos. Das ist die beste Serie aller Zeiten. Das ist meine Lieblingsserie aller Zeiten. Und man kann sie gerade auf Netflix gucken. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, jetzt ist eure Gelegenheit. Für wen ist diese Serie gedacht? Nun, Sopranos, es geht halt um Mafia und es geht um einen Mafiosi, der sich in Psychotherapie begibt, weil er depressiv wird. Klingt erstmal wie frech geklaut von reine Nervensache, ist es wahrscheinlich auch, aber es ist eine ganz andere Art von Serie. Der Macher der Serie hat auch Dave Chase hat eigentlich eine Serie über einen Mann erzählen wollen, der an einem sehr schlimmen Punkt seines Lebens ist, wegen seiner Mutter. Weil er selber in Psychotherapie war und dadurch erst verstanden hat, was seine Mutter mit seinem Leben angerichtet hat. Zumindest ist das seine Perspektive. Und das ist auch eine Perspektive, die Sopranos einnimmt. Ein sehr wichtiges Thema in Sopranos ist, die Mafia und das alles ist drumrum. Funktioniert aber trotzdem und ist natürlich ein Motor, der das alles antreibt, die Gewalt, die Umgebung. Wenn man Martin Scorsese-Filme mag, muss man Sopranos gesehen haben. Man muss aber Sopranos vor allem deswegen sehen haben, weil Sopranos Ende der 90er rausgekommen ist und den Pay-TV-Sender HBO vor dem Ruin gerettet hat. HBO gäbe es heute gar nicht mehr, wenn Sopranos nicht rausgekommen wäre. Die waren wirklich kurz vorm Abnibbeln. Und dann hat Sopranos etwas geschafft, was bis dahin gar keine Strategie von irgendeinem Pay-TV-Sender war. Nämlich eine Serie zu entwickeln, die R-rated ist, also nur für Erwachsene ist, sehr autorenmäßig geschrieben ist, also auch mit einem klaren Ziel zum Staffelende hingeschrieben, sehr düsteren Charakteren, psychologisch sehr tief ist, sehr nicht auf Episode, also nicht auf diesen Case of the Week aufgebaut ist, sondern die wirklich eine lange Longtail-Geschichte erzählt, sehr brutal ist, auch sexuelle Inhalte zeigen kann, und vor allem, die einfach nur so gut gemacht ist und für ein bestimmtes Publikum, das es auch sehen möchte, dass dieses Publikum bereit ist, dafür Geld auszugeben. Das war neu. Vorher waren Serien, mussten sie vor allem viele Leute gucken. Was Sopranos hingekriegt hat, war, dass viele Leute gerne Geld dafür bezahlt haben. Und das hat eben das System Pay-TV vor dem Ruin gerettet und in den USA erst etabliert. Und das hat erst Serien mit großen Budgets, wie eben Game of Thrones später, möglich gemacht. Im übertragenen Sinne hat das auch dafür gesorgt, dass die Kabelsender, für die man in den USA ein Abo abschließen muss, auch angefangen haben, teure Serien zu produzieren, wie The Walking Dead oder eben Breaking Bad. Das haben ja alles Sopranos zu verdanken. Sopranos hat etwas etabliert, was man gerne auch die Difficult Man nennt. Männer Mitte 40, die sich in kriminelle Machenschaften verstricken, aber ihre Familie auch das andere große Thema in ihrem Leben ist. Vielleicht sogar das größere Thema. Also bei Sopranos eben der Mafia und der Familie, mit beiden Familien. Bei den Mad Men war es ähnlich. Breaking Bad war der nächste Gedankensprung daraus. Das heißt, wenn ihr sowas wie Breaking Bad mögt, oder The Wire, was ja auch bei HBO damals sehr wichtig war, oder überhaupt große, tiefe, anspruchsvolle Serien, dann empfehle ich Sopranos. Und vor allem, Sopranos hat das gleiche Problem wie Breaking Bad. Du hast eine Figur, die dir irgendwie sympathisch ist, aber eigentlich unsympathisch ist und vor allem böse ist und böse Sachen macht. Wie gehe ich als Autor mit dieser Figur um? Wie endet diese Geschichte? Breaking Bad hat, finde ich, den leichtesten Weg genommen. Den Weg, den sich jeder vorher ausmalen hätte können. Auf einen Zettel schreiben, einen Briefumschlag stecken, irgendwann rausholen, gucken, wie es ausgeht. Ah, ist wirklich so ausgegangen. Sopranos steht vor dem ganz gleichen Problem. Sopranos hat es aber geschafft, ein so krasses Ende zu machen, dass es das Publikum gespalten hat. Schlimmer als Game of Thrones. Könnt ihr euch das nicht vorstellen. Die eine Hälfte liebt dieses Ende, die andere Hälfte hasst dieses Ende. Ich gehöre zu der Hälfte offensichtlich, die dieses Ende liebt. Es ist das wesentlich mutigere und interessantere Ende. Aber das muss man erstmal hinkriegen. So ist in der gesamten Seriengeschichte, vielleicht sogar in der Filmgeschichte, nie wieder irgendetwas geendet. Wie Sopranos. Und allein schon für dieses Ende lohnt es sich, diese Serie zu gucken, damit man dieses Ende mal erlebt hat. Schaut es euch an.
Ja, ist tatsächlich eine Serie, die ich mal angefangen habe, aber die erste Staffel mich verloren hat. Also ich habe es immer zum Einschlafen geguckt und ich bin halt immer eingeschlafen, bevor irgendwas passiert ist.
Schade.
Meine Frage an dich wäre halt, ändert sich das noch? Spitzt sich die Geschichte zu? Nimmt es mehr Fahrt auf? Oder gefällt es mir einfach nicht, wenn mir Staffel 1 schon nicht zusagt?
Ich glaube, wenn der Staffel 1 nicht zusagt, dann haben wir schon ein Problem. Weil Sopranos, klar, es nimmt an Fahrt auf. Also nach außen hin haben wir wieder so Dramaturgie, die außen hin sichtbar ist. Ne? Also wenn Menschen sterben, wenn sich die ganzen äußeren Umstände ändern. Mhm. Aber ich finde diese Serie von Anfang an innerlich, was die Figuren angeht, extrem dramatisch. Mhm. Also auch gerade so die erste Folge schon so augenöffnend, wenn es um diese Geschichte mit den Enten geht. Das ist ja schon der große Aufhänger. Das ist eigentlich das, woran du merkst, dieser Twist mit den Enten, was die Enten auch eigentlich symbolisieren, warum diese Serie für mich so gut funktioniert. Weil im Endeffekt geht es auch um Depressionen. Mhm. Es ist alles zutiefst menschlich und nur weil jemand ein Mafia-Boss ist, macht er sich nicht weniger menschlich. Und wir müssen ihn nicht weniger verstehen. Das Interessante daran ist, dass er ein Mafia-Boss ist, er macht offensichtlich böse Dinge. Und die kannst du nicht gut finden. Und gerade in der letzten Staffel macht er Dinge, die dann noch böser sind. Aber dann erwischst du dich selber als Zuschauer in diesem Zwiespalt, wie gehe ich jetzt damit um? Weil ich mag den doch. Gib ihr noch mal eine Chance. Aber versuch es zu einer Uhrzeit zu gucken, wo du nicht einschläfst.
Okay. Ja, das wäre vielleicht auch tatsächlich eine Möglichkeit, dass ich das mal tagsüber gucke, wenn ich nicht müde bin. Aber ja. Ich schaue halt fast nur, wenn ich gerade einschlafe, Serien. Das ist immer meine Zeit sozusagen.
Das ist dann natürlich ein
Aber ja, ich gebe ihr eine Chance.
Aber ich würd gern sagen, wenn man für immer einschlafen will, dann sollte man vielleicht eine Serie Afterlife gucken. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, ne?
Mit einschlafen? Weiß ich nicht. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie ich auf diese Serie gekommen bin. Ich weiß nicht, ob es der Trailer war oder so. Ich bin irgendwie neugierig geworden. Es ist nämlich die Serie von Ricky Gervais, den kennt man, ist ein britischer Comedian, das ist auch der Co-Autor und Star von The Office. Und berüchtigt ist er auch durch seine Moderation von der Golden Globe Awards.
Ist die Serie übrigens, die mich jetzt allein vom Bild und so sehr gecatcht hat, dass ich jetzt schon sage, die schaue ich mir an, bevor du überhaupt was dazu erzählst. Weil ich Ricky Afterlife. Gervais... Ja, ich finde Ricky Gervais mega und ich will das jetzt unbedingt sehen.
Ich sehe jetzt leider das Bild im Stream nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht, welches Bild du meinst. Das Bild. Ja, das fasst es sehr gut zusammen, die Serie. Also, Afterlife ist tatsächlich ein weiteres Herzensprojekt von Ricky Gervais. Der fungiert für Afterlife nämlich nicht nur als Schöpfer, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent, er ist auch der Hauptdarsteller Tony. Und Ricky Gervais hat das auf Twitter, die Prämisse der Show zusammengefasst. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Meine Frau ist tot. Ich kann es nicht abwarten, ihr zu folgen. Mein Vater ist demenzkrank, seine Pflegerin hasst mich. Ich arbeite für eine lokale Gratiszeitung und muss mich den ganzen Tag mit Idioten rumschlagen. Ich werde mich besaufen und meine Wut an jedem Arsch, den ich treffe, auslassen, bevor ich mich selbst töte. Das klingt natürlich jetzt erstmal richtig furchtbar. Und
das klingt wie sein Bühnenprogramm.
Bitte was?
Sein Stand-up-Bühnenprogramm?
Weiß ich nicht. Da wirst du jetzt natürlich erstmal fragen, also um Gottes Willen, warum soll ich mir das antun? Und das Schöne ist nämlich, das klingt jetzt erstmal super deprimierend und super pessimistisch, aber Afterlife lebt von einer herzlichen Menschlichkeit, die ich so nicht erwartet hätte bei einer Serie mit dieser Prämisse. Zum einen ist es so, also erst einmal, du fühlst von Anfang an den Verlust von Tony, dem Hauptdarsteller. Denn jede Folge fängt mit einer Videobotschaft von seiner toten Frau an. Also sie hat kurz vor ihrem Tod noch eine Videobotschaft für ihren Mann aufgenommen und Tony sitzt halt jeden Abend mit dem Laptop im Bett und guckt sich diese Videobotschaft an. Und jede Folge fängt mit einem Ausschnitt aus dieser Videobotschaft an. Und in die Folgen eingestreut sind auch immer so kurze Videoschnipsel, dass du so ein bisschen mitbekommst, wie war so die Chemie zwischen Tony und seiner Frau, als sie noch gelebt hat. Und wie war Tony selber auch noch, als seine Frau noch gelebt hat. Und die beiden waren halt unfassbar witzig und die haben sich die ganze Zeit irgendwelche Streiche gespielt. Und das ist jetzt vorbei. Diese Frau ist jetzt tot. Was macht das mit dir? Und was macht es mit Tony, dass er selber erstmal allen Lebensmut verloren hat? Und die Leute um ihn drum, die geben ihm aber ordentlich Kontra und sie bleiben aber für ihn da. Und es ist natürlich, was man auch dazu sagen muss, es ist natürlich Ricky Gervais. Also es ist dieser furztrockene, britische, bitterböse Humor, der das Ganze halt auch so schauenswert macht. Es ist aber natürlich es macht sich nicht über die Probleme lustig. Also, es ist halt auch eine sehr ernste Serie. Die Serie behandelt eben so Fragen wie geht man mit dem Tod eines geliebten Menschen um? Was macht das mit einem? Und bei vielen Filmen ist es ja so, wenn jetzt irgendwie was Ernstes oder eine ernste Szene ist, dann muss diese ernste Szene unbedingt mit irgendeinem billigen Gag aufgelockert werden. Das ist bei Afterlife nicht so. Also bei Afterlife werden die ernsten Szenen werden ernst gespielt und die lustigen Szenen werden lustig gespielt. Und deswegen musste ich das, also kann ich tatsächlich von Afterlife kann ich nicht bingen. Also Afterlife kann ich eine Folge gucken und dann muss ich mich erstmal davon emotional erholen, weil die Serie so viel mit mir macht. Also ich glaube, habe auch in jeder Folge von Afterlife mindestens einmal wie ein Schlosshund geheult. Aber sie ist halt so gut. Sie ist so gut, weil sie so in die Tiefe geht und weil sie so ehrlich und authentisch ist. Und das gibt's heutzutage halt leider nicht sehr oft. Mein Pitch für Afterlife.
Das ist ein schöner Pitch. Ich finde, du musst es gar nicht pitchen, weil ich alles, was ich von der Serie gesehen habe und auch in meiner Bubble wieder auf Twitter mitgekriegt habe, ist fantastisch. Also ich kenne auch nur Leute, die davon schwärmen. Jetzt im Chat sieht man auch, die sind alle, wie sagt King MG so schön, Afterlife ist überragend. Und das Ding ist, ich weiß es. Es ist auf meinem Pile of Shame, seit es die Serie gibt. Es hat mich nur zu, die ist noch eine Phase in meinem Leben rausgekommen, wo ich wirklich Angst davor hatte, sie zu gucken. Also jetzt kann ich es wieder gucken, aber damals hätte ich wirklich gedacht, also Marco, wenn du das jetzt guckst, dann springst du noch aus dem Fenster. Weil ich weiß, wie tragisch sie ist. Melancholie ist zwar auch immer was Schönes, aber manchmal braucht man das gerade nicht. Und das war so der Grund, warum ich Afterlife nie geguckt habe, obwohl ich weiß, dass es genial ist. Es ist auf meiner Watchlist, ich werde sowieso gucken. Ich habe es für diese Sendung extra nicht geschaut, weil wenn ich jetzt noch ein Fass aufmache, ich nehme mir Zeit dafür und ein Glas Wein.
Sie ist halt einfach so, also dieser Kontrast zwischen der Banalität des Alltags und der Kontrast zwischen den existenziellen Fragen, die diese Serie eben aufwirft, die ist so gut und dann eben noch der bitterböse Humor von Ricky Gervais. Im Übrigen, was man dazu sagen muss, man muss kein Fan von ihm sein, um Afterlife gut zu finden. Ich zum Beispiel habe The Office nie gesehen und kenne auch sein Bühnenprogramm nicht. Ich kenne ihn so ein bisschen von den Moderationen von den Golden Globes. Und trotzdem fand ich diese Serie großartig. Übrigens, ich weiß, es ist vielleicht so ein Mini-Spoiler, aber es wird, deswegen haben wir jetzt auch über die Serie geredet, weil es wird nämlich eine zweite Staffel geben. Also, und zwar die 6 neuen Folgen, die sollen ab dem 24. April 2020 auf Netflix online gehen. Und was euch, um euch vielleicht das noch, die
also
Serie
warum,
noch ein
bisschen... Warum ist das jetzt ein Spoiler? Also so nach dem Motto,
naja, es geht weiter. Also die Prämisse ist, ich also, werde
sie mich lebt saufen. Doch noch!
Und meine Wut an jedem Arsch, den ich treffe, auslassen, bevor ich mich selbst töte. Und es gibt ja eine zweite Staffel.
Ja gut, aber dann hast du es ja nicht gespoilert, weil Netflix bringt ja einfach eine zweite Staffel raus.
Aber die zweite Staffel, die ist dann, spielt dann halt komplett im Himmel.
Oder sie spielt in der Vergangenheit mit seiner Frau, weiß man nicht. Aber was ich auch ganz witzig fand, ist, es spielen 3 Game of Thrones Schauspieler mit.
Wer?
Fand ich. Paul Kay, David Bradley und Tim Plaster. Und
was sind deren, die Game eine... was sind deren Charaktere in Game of Thrones?
Oh Gott, du fragst mich... Also das eine sagen, ist Walder Frey.
Die Namen sagen mir gar nichts.
Okay, Walder Frey.
Ja.
Dann der... ich habe seinen Namen vergessen. Einer der Handlanger von Walder Frey. Und der... Wie heißt der mit? Der Feuertyp mit dem Eyepatch. Mit der Augenklappe, der in der 8. Staffel dann letztlich sich opfert.
Was spoilerst du? Achso, Beric.
Nee.
Beric Dondarrion, genau.
Beric Dondarrion, ja.
Sein Kumpel mit der Halbglatze und dem Man-Bun. Der spielt den Therapist, den Psychotherapeuten von Tony.
Okay. Halbglatze und Man-Bun, was ist denn das für eine Kombo?
Vor allem der Witzige ist, der hat gar keine Halbglatze, der Schauspieler, der hat ganz normale Haare. Da haben sie ihm irgendwie für die Rolle in Game of Thrones extra die Haare ausgerissen.
Jetzt habe ich auch ein Frisurenziel, ey. Halbglatze und Man-Bun, das ist es.
Sieht aber in dem Licht ein bisschen so aus, Julius.
Gar null, da ist noch gar nichts.
Also bei mir auf dem kleinen Briefmarkengroßen Bild.
Wo, was
ist da Haar?
Als hätte ich eine Glatze.
Wie sagt man, die Geheimratsecke doch recht deutlich.
Ihr Geheimratsrecken hatte ich schon immer, aber das hat nichts mit Glatze zu tun. Mein Vater hat immer noch richtig schönes, volles Haar. Und davon kommt es ja ein bisschen. Also hängt es ja angeblich ein bisschen ab.
Wisst ihr, wer auch. Wieso bei mir noch Tageslicht ist? Das ist
eine Tür. Küche.
Da ist die Küche. Ich habe das Licht in der Küche angemacht. Ja. Das ist super hell. Wir dachten, das Wohnzimmer arschdunkel ist. Ich mache hinten noch ein Licht an. Vielleicht hilft das ein bisschen, damit es nicht so sehr nach Scarface aussieht. Und die nächste Serie kann ja. Nee, warte, muss ich dabei sein, wenn Julius das anmoderiert?
Ich wollte gerade sagen, wisst ihr, wer auch zumindest anfangs ein schönes
volles Haar hat? Thoros von Myr, sagen die Leute. Genau.
Thoros von Myr. Könnt ihr mir bitte nicht die ganze Zeit reinreden, diese super Überleitung?
Ja, sorry.
Welche Überleitung?
Wisst ihr, wer auch am Anfang schönes, volles Haar hat?
Nee. Ich
Spartacus.
Ich habe die erste Staffel
gesehen. Ah, Spartacus. Okay.
Meine Lieblingsserie aller Zeiten. Leider ist auf dem Poster der falsche Spartacus drauf. Das ist ja eigentlich der uncoolere Spartacus.
Du musst, das kannst du vielleicht erklären, oder? Also für die Serie nicht gesehen haben, wie das passieren konnte.
Ach so, ja. Ja, also Spartacus, meine absolute Lieblingsserie, hat eine kleine Besonderheit. Und zwar ist es leider so, dass der Hauptdarsteller Andy Whitfield nach den Dreharbeiten der ersten Staffel an Krebs verstorben ist.
Also er ist nicht gleich verstorben, er ist erkrankt erstmal. Er hat Jahre gekämpft damit, glaube ich.
Er ist erkrankt. Dann haben sie eine Prequel nur deswegen gedreht, weil sie sozusagen die Zeit rauszögern wollten, bis es ihm wieder besser geht. Es ist auch so, dass man erst fest davon ausging, dass es ihm wieder gut gehen würde. Also die Ärzte haben alle komplett predicted, dass, ja, du musst halt nur jetzt kurz aussetzen und dann wird es wieder laufen. War aber leider nicht so, sondern ist der Krankheit dann tatsächlich am Ende doch erlegen, wodurch dann die Rolle neu gecastet wurde für die zweite, also die richtige zweite Staffel mit dem Schauspieler Liam McIntyre, den wir jetzt auf dem Poster da sehen. Ja, ist eine ganz traurige Geschichte, gibt auch auf Netflix eine Doku, die heißt Be Here Now. Die hat sein bester Freund sowohl im echten Leben als auch in der Serie. Jetzt habe ich gerade dessen Namen vergessen, aber er spielt in Stipp langsam den Sohn von Bruce.
Jay Courtney.
Genau, Jay Courtney, genau. Der ja mittlerweile eine ganz gute Karriere macht, eigentlich filmmäßig. Der spielt in Spartacus halt seinen Kumpel Varro. Und der hat diese Doku auch gemacht, Be Here Now. Mir geht's aber um Spartacus selber, die Serie. Ihr habt jetzt mitbekommen, wurde viel gelacht im Voraus. Ich bin oft damit konfrontiert, dass Leute mich auslachen, wenn ich sage, das ist, was meine absolute Lieblingsserie ist. Nicht nur meine Lieblingsserie, sondern ich halte sie sogar objektiv für mindestens eine der besten Serien überhaupt. Wo ich gerne noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen kann, warum. Allerdings ist im Detail zu beschreiben, ist schwierig, ohne was zu spoilern, aber ich finde, Spartacus ist eine extrem unterschätzte Serie. Das liegt daran, dass man sehr leicht, wenn man Spartacus mal im Fernsehen oder irgendwo, wo man halt Serien sieht, gesehen hat, also wenn man mitten reinschaut, was man ja oft der Fall ist bei solchen Serien, dann ist es extrem leicht, die Meinung zu haben, dass das einfach nur Blut, Gewalt und Sex ist, was diese Serie verkörpert, denn diese Serie verkörpert halt extrem prominent diese Dinge und ehrlicherweise muss man auch zugeben, es versucht halt so ein bisschen den Stil von 300 einzufangen, es sieht aber billiger aus als 300, also es ist nicht das Budget da, um wirklich so geil auszusehen wie 300, das ist mir gerade beim irgendwie 7000. Rewatchen der ersten Staffel aufgefallen, dass wie billig es teilweise aussieht. Also da kann man schon drüber lachen. Und es stellt halt Blut, Gewalt und Sex auch extrem in den Vordergrund. Also wirklich, es ist halt so exzessiv, dass du eigentlich denkst, okay, braucht es das wirklich? Und da ist halt mein Punkt, eigentlich nicht, weil die Geschichte und die Dramaturgie dahinter ist extrem gut. Das kriegt man aber null mit, wenn man wirklich eine Folge davon schaut, sondern das kriegt man halt dann mit, wenn man wirklich von Anfang bis Ende der Serie eine Chance gibt und sich mal die erste Staffel anschaut. Muss ich auch dazu sagen, die erste Staffel ist für mich, also die erste Staffel ist wirklich jeden Cent meiner Lobpreisungen wert. Ich finde schon, dass Staffel 2 und 3 sehr abbauen. Das liegt auch, aber nicht nur liegt es an dem Hauptcharakter natürlich, der gewechselt wird. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass Andy Whitfield nach dieser Serie für diese Performance, die er da abgeliefert hat, wirklich eine große Karriere auch in großen Filmen vor sich gehabt hätte. Weil ich finde wirklich, dass er eine außergewöhnliche Ausstrahlung hat, die er in dieser Serie vermittelt, wie er diese Rolle performt. Könnt ihr gleich gerne sagen, wie ihr das seht. Und Liam McIntyre macht einen guten Job, aber er kommt nicht daran. Also er hat nicht diese Ausstrahlung. Und dadurch ist es so, dass eigentlich die weiteren Staffeln von Spartacus sehr von dann den eigentlich Nebencharakteren getragen werden, die halt einen größeren Anteil an der Serie dann haben, als von der Spartacus-Figur selbst. Ich finde, die Prequel Gods of the Arena ist für mich, und das ist für mich wirklich die beste Prequel-Staffel, die ich kenne. Also weil wirklich es in unglaublich krass ist, wie sie die eigentlich ungeplante Prequel-Staffel machen, um halt über die Krankheit halt hinweg zu täuschen, wie aber trotzdem jede Szene in der Prequel in irgendeiner Weise einen geilen Bezug zu der eigentlichen ersten Staffel hat, wo du denkst, ah, deswegen verhält der sich so, deswegen ist das so, deswegen ist das so.
Ja, aber das ist besser als bei der Konsole, oder?
Nee, aber Better Call Saul Prequel ist ja eine ganze Prequel-Serie.
Ja, also
ich meine jetzt Prequel-Staffeln. Es gibt schon
Prequel-Staffeln, aber egal, die zweite Staffel ist tatsächlich ganz gut.
Also die Prequel, also Gods of the Arena halt. Was ich an Spartacus halt so sehr schätze, um das halt wirklich mal zu sagen, und das ist jetzt erstmal nur eine Behauptung von mir, bis ihr euch das selber anschaut und verifiziert, aber ich finde einfach, es passiert in jeder Folge passiert die ganze Zeit was. Es ist so, dass es dich permanent emotional und von der Spannungskurve her komplett in den Bann zieht. Es gibt keine Längen, was ich zum Beispiel an Staffel 1 von Game of Thrones kritisieren würde, dass es halt oft dann doch Längen hat, sozusagen, wo du denkst, so, okay, jetzt könnte mal wieder was passieren. Das hat Spartacus nicht. Spartacus hat extrem starke Charaktere. Also wirklich, jeder von diesen Charakteren ist wirklich, wenn man mal über das Blut, Sex und Gewalt, Marco, du darfst gleich widersprechen, hinweg sieht, ist wirklich jeder Charakter sehr tief ausgearbeitet. Und es ist wirklich krass, wie du sogar die Protagonisten, also sozusagen in jeder Szene wechselt das, für wen du bist. Also du bist natürlich für Spartacus und hast halt krass sein Schicksal, was halt sehr traurig und emotional ist im Kopf, aber so und bist dementsprechend gegen den Führer des Ludus, der ihn gefangen hält, aber wenn du dann den Führer des Ludus, den Batiatus, wiederum in einer anderen Szene, wie er seine politischen Machenschaften gegenüber des römischen Imperiums vertritt, oder der Republik in dem Fall schon, denkst du halt auch wieder, ah ja, jetzt bin ich aber für ihn. Er ist zwar eigentlich voll der Pisser, aber jetzt in dieser Szene finde ich ihn so geil und hinterlistig, dass ich wieder für ihn bin. Und das ist halt bei jedem Charakter so, dass er was mitbringt, wo du in bestimmten Konstellationen dich mit ihm identifizieren kannst. Und es ist wirklich, von der ersten Folge bis zur letzten werden halt Intrigen gespinnt, die sich dann auszahlen am Ende. Also die arbeiten die ganze Zeit auf was hin. Es gibt nichts, was ins Leere führt, sondern alles ist halt ein Grundstein für eine Intrige, die am Ende ausgearbeitet wird. Und so eine stringente und so eine krass durchgeplante On-Point-Dramaturgie habe ich noch nie in einer anderen Serie erlebt. Und dazu stehe ich wirklich. Und damit ist mein Rant vorbei. Jetzt dürft ihr wieder
sprechen. Das ist ja kein Rant. Also erstmal, ich finde Spartacus gut. Julius, lass mich doch nicht in meinen schlechten. Ich habe die erste Staffel zweimal gesehen. Und ich finde die auch
Zweimal sogar.
Okay. Ich habe die zweite nicht fertig geguckt. Irgendwie nicht weitergeguckt, obwohl ich sie gut fand. Dritte habe ich nie weitergeguckt, weil es fehlt mir ja auch dann der Hauptdarsteller der ersten Staffel. Ich finde es immer noch gut. Vieles von dem, was du sagst, absolut richtig.
Wenn du zweite Staffel sagst, meinst du aber die Prequel oder was?
Ich meine die Prequel-Staffel.
Ach so, dann gibt es also in deiner Welt 4 Staffeln.
Ja.
Also es gibt ja zwei, also es gibt ja Staffel 2 ja, und 3, die heißen auch so.
Ja, ich okay. weiß. So, aber jetzt pass auf. Anna im Chat für Samuel sagt es genauso, wie ich es halt sehe. Und das ist halt der Punkt, warum ich es nur, und das ist auch schon fies, sowas zu sagen, es belächle, dass du Spartacus für all das, was Spartacus ist, für die geilste Serie aller Zeiten hältst. Weil es gibt die Serie Rome von HBO ist schon das bessere Spartacus.
Habe ich auch so, gesehen, fand Samuel ich nicht besser. Das ist für mich Game of Thrones im alten Rom. Also das hat dieselben Schwächen wie Game of Thrones.
Sopranos, eigentlich mehr Sopranos als Game of Thrones. Ja, aber es ist ähnlich wie Game of Thrones, das stimmt schon. Also, ja. Aber es liegt auch daran, weil Game of Thrones ähnlich ist so wie Sopranos. Es gab auch mal den Vergleich, welche dich Sopranos auch so pitchen sollen. Wenn Sopranos und Herr der Ringe ein Kind hätten, kämen Game of Thrones dabei heraus. Hat mal irgendein Kritiker geschrieben.
Kann sein, ne?
Ich finde Spartacus extrem unterhaltsam. Ich finde es halt in allem, was es macht, deutlich plakativer als in Rome oder Game of Thrones.
Definitiv.
Oder
in
Sopranos oder Breaking Bad, whatever. Aber es benutzt die gleichen Mittel, also auch die Intrigen. Wie du sagst, man ist sowohl auf, man versteht auch die Bösen. Es gibt nicht einfach nur ja. Böse, man versteht, welche Motive sie haben. Meine zwei großen Highlights der Serie sind aber auch, vielleicht habe ich deswegen nicht weitergeschaut, sind aber auch die Xena-Darstellerin Lucy Lawless, die ist fantastisch da drin und sie spielt ja die Ehefrau von Batiatus, dessen Namen ich vom Schauspieler nicht komme, den man aus Die Mumie kennt. Aus den 2000er Mumienfilmen. Finde ich super.
Warte mal.
Er ist auch ein britischer, nee, ein australischer Schauspieler. Die Serie ist produziert von Sam Raimi. Der hat ja auch Xena produziert. Sam Raimi, der die Spider-Man-Filme gemacht hat, die alten. Oder Tanz der Teufel. Deswegen hat das alles so was leicht Trashiges auch. Und das kann ich ihm verzeihen. Es will Arc 300 sein, aber erreicht nie diese Qualität. Bitte?
Heißt der nicht John Hannah?
Das kann. Nee, John. Kann, echt? Aber der liebe Chat weiß es eh gleich.
Ja. John Hannah, ist richtig.
John Hannah. Ich finde die Serie extrem unterhaltsam. Gerade die erste Staffel, sehr rund, kann man gut durchgucken. Wirklich, richtig gut. Wenn du es aber runterbrichst, ist es natürlich an vielen Stellen. Also, GZS der News jetzt fies gesagt. Aber es geht halt sehr in dieses Intrigenspinnen, zwischenmenschliche Intrigenspinnen. Ja, also
aber ich glaube, es hat wirkt nur so,
auch eine schlechte.
Ich glaube halt, es wirkt nur so billig, weil es halt diese anderen Elemente hat, die billig wirken. Ich glaube, dass die Geschichte eigentlich super gut ist dahinter und auch wie es gemacht halt ist.
Das ist eine zeitlose, legendenbildende Geschichte, also die von Spartacus selber, von der historischen Figur. Ich finde das eine gute Serie, ist gar keine Frage. Ich finde, es passt zu dir, dass es deine Lieblingsserie ist. Du kannst dich auch sehr gut damit identifizieren. Du magst den Kult drumherum. Du hast es als Wallpaper lange Jahre gehabt. Und es war ein wirklich hässliches Wallpaper. Aber du hast so viel Liebe für diese Serie.
Mega schön.
Dass du das nicht siehst, wie cheap dieses Wallpaper ausgesehen hat. Ich fand das immer faszinierend. Du kannst es ja mal im Chat teilen. Du kannst den Chat entscheiden. Ich finde es gar keine schlechte Empfehlung. Ich finde es halt komisch, dass es deine Lieblingsserie aller Zeiten ist oder überhaupt eine der besten Serien aller Zeiten. Es ist eine gute Serie. Es ist gar keine Frage. Von mir ist es auch eine sehr gute Serie. Aber es gibt halt Serien, die genau das Gleiche machen und viel besser. Dazu zähle ich auch Game of Thrones und dazu zähle ich auch die erste Staffel Game of Thrones. Deswegen verstehe ich nicht, wie du das besser erachten kannst als
alle. Weil ich mich in Game of Thrones langweile in Staffel 1 teilweise.
Gut, das ist persönlicher Geschmack, der kann ich ja nicht mit dir diskutieren. Wenn das so ist, dann ist das so. Fabian, hast du
das? Ist doch ein mega Wallpaper, was ist euer Problem?
Sag mal. Also, ich habe noch nicht so viel gesehen von der Serie.
Das ist eines der besten Wallpaper, die ich je gesehen
habe. Ich habe anlässlich von unserem Matrix 4 Video habe ich ein bisschen recherchiert, weil eine der Schauspielerinnen aus Spartacus, eine der Germaninnen, die spielt nämlich auch in Matrix 4 mit. Und deswegen habe ich dann mal durchgeskippt. Ich brauchte unbedingt eine Kampfszene mit ihr für das Video. Ich habe aber keine gefunden. Und deswegen habe ich so ein bisschen was von den Kampfszenen mitbekommen. Und ich habe mir einfach so, ach du Scheiße. Du siehst ja überall den Greenscreen. Du kannst überall sehen, dass sie mit den Schwertern halt einen halben, also mindestens zwei Köpfe über die Köpfe zielen. Und so, wow, das ist ja schon ganz schön trashig. Aber ich habe die Dialoge, weil ich meine, vielleicht sind ja die Dialoge großartig, die habe ich halt nicht geguckt.
Ja, also die, das ist tatsächlich halt so ein bisschen das Ding bei der Serie. Die erste Staffel hat halt meiner Meinung nach die, wie gesagt, die beste Story, aber sieht halt, du merkst halt das winzige Budget. Und in den nachfolgenden Staffeln merkst du halt, wie das Budget immer größer wird. Also die Schlachten werden größer, besser inszeniert, sieht weniger billig aus, aber dafür, wird halt die Story weniger stark. Also das ist die klassische Entwicklung, die du da halt schon bemerkst. Aber ich, wie gesagt, also ich find's okay, dass es für euch nicht die nicht so eine geile Serie ist wie für mich. Also ich bin da vollkommen fein damit. Ich möchte nur wirklich, und vielleicht kannst du mir da sogar dahingehend übereinstimmen, Marco, dass ich möchte halt, ich bin wirklich der Meinung, dass der Serie Unrecht getan ist, wenn man nur mal reinguckt, sieht, dass es nur um Sex und Blut und Gewalt geht und dann halt direkt wieder ausschaltet.
Oh, absolut.
Weil das ist halt das, was ich viel oft höre, was ich auch nachvollziehen kann, dass man diesen Eindruck gewinnt, aber da ist wirklich mehr dahinter als das.
Ja, das stimmt. Aber ich muss aber auch sagen, wenn man sich daran stört, in der ersten Folge schon, warum sollte das dann besser werden, nur weil das Dramatische auch besser wird?
Also wenn es einen stört, dann kann man sie nicht gucken, weil dafür ist es zu prominent. Also
ich würde es auch nicht so einfach abtun, da bin ich absolut bei dir. Aber wir sollten mal auflösen, warum ich so hart lache, wenn es um Spartakus geht. Es geht ja gar nicht um deinen Geschmack oder so.
Jetzt sind wir gerade auf einem freundlichen Fuß quasi fast dabei, hier rauszugehen.
Wir haben dem Chat versprochen, dass der Chat entscheiden darf, dass wir diese eine Diskussion, die wir seit Jahren führen, dass wir diese jetzt für ein für alle Mal settlen. Okay? Ich höre dich nicht mehr, Julius.
Ich sag auch nichts mehr, Marco.
Ach so, okay. Ich habe dich gerade im verzögerten Bild reden gesehen, aber nicht. Sorry. Es ist halt so, ich finde Spartacus eine gute Serie, ist gar keine Frage. Und ich störe mich auch an nichts, was in dieser Serie passiert. Also gar nichts. Ich habe nur Julius mit der Situation oder mit der Interpretation konfrontiert, dass Spartacus eine der homoerotischsten Serien ist, die es da draußen überhaupt gibt. Also ich habe auch Kia aus Volk gesehen, was eine Schwulenserie ist. Und ich würde behaupten, Spartacus ist deutlich schwuler. Und das ist nicht wertend gemeint oder so. Es ist halt einfach eine Serie, die auch sehr diesem Männerkult, also da, du siehst super viele Frauen, aber du siehst auch super viele Männer. Und auch die sogenannte Knabenliebe ist etwas, was in beiläufigen Sätzen andauernd erwähnt wird. Und auch praktiziert wird in dieser Serie. Okay, altes Griechenland, da war das gesellschaftlich absolut etabliert. I don't judge. Ich sage nur, und das ist völlig neutral beobachtet, es gibt wahrscheinlich kaum eine homoerotischere Serie da draußen als Spartacus. Und da zähle ich Schwulenserien mit rein. Und ich habe dann als exemplarisches Beispiel dafür, weil das so World-Shattering war für Julius, habe ich die eine Szene genannt, in der die ganzen Gladiatoren nackt mit ihren Sixpacks in diesem Keller sitzen und sich gegenseitig einölen. Eine komplette Szene lang. Sie rasieren sich gegenseitig, ölen sich ein, streicheln sich, die Kamera fängt das alles auf. Ich sag, das ist halt homoerotisch. Und ich störe mich nicht daran. Das ist völlig in Ordnung. Aber es ist auch wahrscheinlich mit das Schwulste, was ich jemals in der Serie gesehen habe, würde ich
sagen. Ja, aber
so, das stört Julius. Julius sieht das nicht so.
Nein. Das ist, du vertauscht gerade völlig die Diskussion. Du hast, ich habe nie widersprochen, dass es homoerotisch ist. Es thematisiert ja auch extrem viel Homosexualität, weil das ja auch zu der Zeit normal war.
Ja, richtig.
Da habe ich aber nie widersprochen. Das ist für mich auch völlig fein. Das gehört dazu. Ich finde es auch cool, dass man auch mal Schwänze sieht, wenn man schon die ganze Zeit Titten sieht.
Das ist sehr gleichberechtigt.
Das finde ich auch vollkommen okay. Das Einzige, wo ich dir widersprochen habe, du hast mich seit Jahren damit aufgezogen, in jeder Folge würde man die ganze Zeit die Gladiatoren sehen, wie sie sich gegenseitig einölen. Und da habe ich gesagt, das war dein Satz. Und da habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Das ist eine Szene, die gibt's aber wirklich. Es ist eine Szene, wo das passiert. Es macht im Kontext Sinn, weil sie müssen sich, und das war wirklich früher so, sie müssen sich ja einölen, um bei der Präsentation geil auszusehen vor den Adligen. Weil die ja wirklich extrem als Sexobjekte betrachtet wurden, die Gladiatoren. Aber das ist eine fucking Szene, das passiert nicht jede Folge. Also, da habe ich widersprochen.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, du hast es gesagt, ich konnte jetzt nicht das Gegenteil beweisen. Ich bin mir sicher, es gibt mehr Szenen als eine. Aber sinngemäß, es kann sein, dass ich gesagt habe, in jeder Folge. Was ich aber sinngemäß gemeint habe, ist gefühlt in jeder Folge. Und es liegt vielleicht auch, weißt du, du kannst absolut recht haben, dass es nur eine einzige Szene war, in der das so passiert, so explizit auch passiert. Mhm. Ich meine, es passiert öfter immer so, oh, wir gehen gerade aus diesem Keller. Ich glaube, der ganze Keller ist nur dafür da. Also ich glaube, jede Szene, die in diesem Keller spielt, ist sich gegenseitig einölen oder nackt miteinander kämpfen. Das habe ich auch gesehen.
Und baden halt, ja.
Ist auch, ja, baden ist auch das Gleiche. Wenn die sich gegenseitig einschäumen.
Ach, ja, aber was sollen die denn machen? Die haben ja nicht jeder ihr eigenes Bad. Was sollen die denn machen? Natürlich müssen die sich gegenseitig den Rücken schrubben.
Du, nochmal, es kann sein, dass es nur eine Szene war. Aber es ging mir nur darum zu sagen, gefühlt ist das so sehr, weil diese Serie durchgehend homoerotisch ist. Und nochmal, das ist nicht wertend gemeint, aber die ist halt richtig krass homoerotisch. Und das fand ich halt so witzig in dem Kontext, dass du dann sagst, so, das ist meine Lieblingsserie, die wird total unterschätzt. Du hast so viele Sachen darüber, die du sagen kannst, aber im Endeffekt sehe ich dann nur nackte, sich gegenseitig einölende Männer. Und dann hattest du noch ein Desktop-Hintergrundbild, das das im Prinzip auch noch zelebriert hat.
Ja, aber das ist ja genau mein Problem mit deiner Bewertung der Serie. Warum interessiert dich das denn überhaupt, ob die homoerotisch ist oder nicht? Weil das macht für mich halt, das ist so, aber das macht für mich halt keinerlei, also das macht für mich nichts aus, sozusagen. Das ist im Kontext der Geschichte und im historischen Kontext ist es völlig korrekt. Ich glaube sogar, dass es, glaube ich, zu der Zeit, das war ja noch bevor alle auf einmal woke waren und so, als diese Serie rauskam, extrem divers. Also du hast ja so viele homosexuelle Charaktere
im Spartakus. Das ist eine extrem progressive Serie. Nochmal, das rechne ich ja sogar hoch an. Das stört mich 0,0. Ich finde das richtig. Also was die Griechen gelebt haben, ist eigentlich im großen
Land. Römer immer noch.
Achso, ja, stimmt. Warum gut?
Aber es ist das Gleiche. Also es ist gleichermaßen kulturell. Also kulturell gesehen.
Sorry, ich bin so dumm.
Es ist kulturell gesehen das Gleiche. Das ist auch dort in den Kulturen halt so
vertreten. Wobei Spartakus ja Grieche ist, ne? Also insofern.
Thraker, ja. Aber ist nicht ganz das
Gleiche. Ist er da nicht Grieche? Was ist er dann?
Thraker.
Ja, was ist ein Thraker? Wo ist das?
Das ist, oh Gott, jetzt fragst du mich was. Also es ist ähnlich platziert. Ich weiß aber nicht genau, wo es jetzt. Ich müsste jetzt auch eine Map aufmachen. Ich glaube, auch eine Map aufmachen, wo Thrakien früher war, aber es gehört, glaube ich, zu den mit zu den Überbleibseln des griechischen Reichs.
Dachte ich auch. So, und wie setteln wir jetzt diesen Disput? Also ich würde gerne den Chat fragen. Ihr sagt jetzt einfach nur ja oder nein.
Aber was ist die Frage?
Ja, pass auf. Meine Frage ist Spartakus die homoerotischste Serie aller Zeiten?
Aber da habe ich nicht widersprochen. Ich habe nur gesagt,
okay, dann ist es gesettelt.
Ich habe nur gesagt, das ändert nichts daran, ob ich die Serie gut finde oder nicht. Das ist für mich kein Diskussionsbedarf.
Das ist richtig.
Dass diese Homoerotik da vorkommt, ja, auf jeden Fall. Aber es ist für mich nicht Zentrum der Geschichte. Das ist meine Aussage dazu. Und es passiert nicht in jeder Folge.
Ist schon Balkan anscheinend.
Balkan, okay. Na gut.
Ja. Naja. Gut, da gibt es eigentlich auch gar nichts zu setteln. Ich habe mich jetzt. Thrakien liegt im heutigen Westgriechenland. Gut. Danke, liebe Laura. Beruhigen wir uns jetzt alle mal wieder.
Reden jetzt darf Fabian mal wieder reden.
Ich muss noch ganz kurz aufstehen, das Licht anmachen. Aber du kannst
Das so. Ja. Aber ich wollte es eigentlich ganz kurz halten, weil.
Wie viel Homoerotik ist jetzt in der nächsten Serie, Fabian?
Wenig. Die ist ja auch schon relativ alt. Mein All-Time-Favorite ist nämlich Friends. Das ist die prototypische Sitcom. Man glaubt gar nicht, wie viele andere Serien so vieles von Friends geklaut haben. Ist nicht mehr nicht ganz so gut gealtert, also was das Frauenbild anbelangt, oder auch was die, um Gottes Willen, was die Kleidung anbelangt und die Frisuren. Aber sie ist von den Witzen her immer noch richtig gut. Das ist so wenn ich wirklich absolut gar keine Lust habe auf irgendwas Anspruchsvolles oder auf irgendeine neue Serie, dann gucke ich mir Friends an. Die kann man sich immer angucken. Die ist auch immer noch witzig. Witzigerweise fand ich die allererste Folge richtig schlecht. Also da habe ich mich, ich habe die ja lange nicht gesehen. Ich habe die das erste Mal gesehen, als sie damals auf Netflix rausgekommen ist. Und da habe ich mir dann, also okay, jetzt die beste, eine der besten Sitcoms aller Zeiten, dann gucke ich sie mir mal an, habe mir die erste Folge angeguckt. Ich glaube, ich musste einmal schmunzeln, habe mir dann gedacht so, wow, da ist jetzt, also wirklich, das ist jetzt da der ganze Hype. Und die wird danach
ging mir absolut besser. Genauso. Ging mir hundertprozentig genauso.
Wann habt ihr die gesehen? Sorry, das habe ich nicht mitgekriegt. Wann habt ihr zum ersten Mal gesehen? Jetzt die
als sie auf Netflix quasi bei Netflix. Kam.
Ah, okay.
Ja. Ich nicht. Ich habe sie mir nach How I Met Your Mother angeguckt, weil ich dachte, okay, das soll ja darauf basieren und fand es nicht gut, habe eine Folge geguckt.
Aber ich habe halt danach noch durchgehalten. Ich wurde gezwungen, sie noch weiter zu gucken. Und das bin ich sehr froh, dass man mich dazu gezwungen hat, weil sie wird danach wirklich deutlich besser. Und also ist auch immer noch, finde ich, so feel good, leicht zu verdauen. Das, ich meine, die Folgen sind ja auch nur so zwischen 20 und 30 Minuten lang. Leicht zu verdauen ist Serienfutter, auch für die Quarantäne jetzt.
Ja, Friends ist heute meine Lieblings-Sitcom. Dich gefolgt von How I Met Your Mother und dann King of Queens, glaube ich. Das sind meine drei Lieblings-Sitcoms. Ansonsten bin ich gar nicht so der große Sitcom-Fan. Friends hat mich aber dazu gemacht, wirklich. Also ich habe das noch gesehen, tatsächlich auch das Finale noch mit Freunden. Das war noch so ein kleines Gathering. Das war so die erste Sitcom, die mich wirklich gefesselt hat, die nicht einfach so im Fernsehen lief, sondern zu der ich bewusst eingeschaltet habe, wissen wollte, wie es weiterging. Es gab eine Phase in meinem Leben, da war ich noch Auszubildender und hatte Frühschicht arbeiten müssen. Und ich bin immer so, ich glaube, 14 Uhr rum war ich zu Hause wieder und habe da immer gegessen und dazu dann zwei Folgen Friends geschaut, die gerade auf Kabel 1 im Fernsehen liefen. Und das war so ein alltäglicher Rhythmus, der sich in meinem Leben so reingespielt hat. Und da habe ich Friends absolut lieben gelernt. Und also wenn ich von Sitcom rede, dann meine ich halt auch immer die Publikums-Sitcoms, die also wirklich vor Publikum gespielt werden. Und dafür ist Friends unfassbar gut, groß. Ich liebe es. Ich habe die Blu-ray-Box habe ich hier. Ich gucke es aber lieber auf Netflix tatsächlich, weil das besser geordnet ist auf Netflix und man weiß, was man gesehen hat. Ich habe meinen letzten Friends-Rerun vor 2 Jahren gehabt. Es ist auch jetzt eine gute Gelegenheit, Friends nochmal zu gucken, weil ja, es ja noch auf Netflix. Läuft.
Nein.
Nicht mehr?
Ja, schon seit längerem.
Seit diesem Jahr nicht mehr.
Rausgeflogen. Und Netflix-Ersatz, deswegen ist ja Community jetzt auf Netflix, glaube ich, um einen Friends-Ersatz zu haben. Friends kann man sich im Stream anschauen, im Abo auf Amazon Prime Video.
Ach, das wusste ich gar nicht. Jupp. Weil darauf wollte ich mich gerade hinaus, weil das wäre ja schon länger, noch länger nicht mehr bei Netflix gewesen. Aber Netflix hat dann 100 Millionen Dollar in die Hand genommen, um Netflix zu halten für ein Jahr. Und stimmt, ja, jetzt, wenn ich so das laut ausspreche, natürlich gibt's die nicht mehr auf Netflix. Das ist aber die Serie auch wert. Die hat auch immer diese schöne Anekdote in die Welt gestreut, oder es ist ja auch so gewesen, dass für die letzte und 10. Staffel jeder der Darsteller für jede Folge 1 Million Dollar gekriegt hat, was extrem viel Geld ist für so eine 22, 26-episodige Staffel. Das ist viel Geld. Aber die haben nicht nur das bekommen. Die haben die exklusiven Vertriebsrechte für Friends bekommen für die nächsten 10 Jahre, was schon längst ausgelaufen ist. Der geschätzte Wert davon war damals 1 Milliarde Dollar auf 6 Köpfe verteilt. Und das zeigt, wie wertvoll und groß und beliebt Friends ist eigentlich, dass das alles so viel wert war. Das ist auch der Grund, warum die ganzen Friends-Darsteller kaum noch siehst. Also du siehst halt vor allem Jennifer Aniston, hier und da macht Matt LeBlanc was, David Schwimmer ist mittlerweile eher Regisseur als Schauspieler, den siehst du aber auch ab und zu als Schauspieler noch. Die haben alle ausgesorgt, die Phoebe spielt, ich komme gerade auf den Namen nicht, ist Produzentin zum Beispiel. Die produziert viele Filme. Die haben Geld ohne Ende, weil Netflix so krass wertvoll, Friends so wertvoll ist und so beliebt ist. Ich sage immer, Friends sind die Beatles der Serien. Das ist so ein All-Time-Favorite. Ist zwar aus progressiver Sicht sehr schlecht gealtert. Also Sachen wie Chandlers Mutter, die ein geschlechtsoperierter Mann sein soll, aber offensichtlich eine Frau, auch super klischeebeladen, das ist alles nicht gut gealtert. Und da haben auch die Macher schon gesagt, das würden sie heute anders machen und sie schämen sich auch ein bisschen dafür, dass sie es so gemacht haben. Das war nicht progressiv. Aber auch die homophoben Witze da drin. Aber die Serie selber schafft es halt, und dafür braucht es halt mehr als eine Folge, dass du eine emotionale Bindung zu diesen Freunden aufbaust. Und dass du dich jedes Mal über dieses Intro freust, über die Friends, über die Freunde. Du spürst diese Freundschaft, du gehst mit dem Humor, du verliebst dich in jede einzelne Figur darin. Die sind auch gleichwertig, auch wenn manche mehr Screenshot haben als die anderen. Deswegen sind sie auch alle gleich bezahlt worden. Friends sind die Beatles der Serien. Und mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Muss man mal gesehen haben. Das zumindest versucht haben, ein bisschen länger als eine Folge. Man hat dann immer gute Laune dabei, so wie bei einem Beatles-Song.
Cause I saw a tiger, now I understand. I saw a tiger, and the tiger saw a man.
Fast so schön wie Phoebe Buffay gespielt, wirklich.
Wir haben eigentlich das große Hauptthema unserer Sendung. Wir haben 2,5 Stunden gebraucht, um da hinzukommen. Sorry für alle, die bis dahin durchgehalten haben, aber ich finde, es wird sich lohnen. Das ist die Serie mit dem großen Hype. All about the Hype Train, würde ich fragen. Also bevor wir jetzt darauf eingehen, worum geht es, sollte man es gucken, sollte man es nicht gucken? Es ist ja immerhin in dieser Liste gelandet, unsere Empfehlungen, oder wie ihr es findet. Wie, ganz kurz, Hype Train, wo seid ihr bei Tiger King, so daumenmäßig? Ich bin ganz steil oben.
Ich auch.
Ja.
Fabian? Auch. Ja. Ah, wunderschön. Wunderschön. Aber ich habe auch im Chat gelesen, dass der Hype, dass es zu viel
Super
Hype
low ist. Ist die erste Sache von
Also das Geile, also das Geile ist ja, das ist ja von den Machern, die Fire Festival Doku schon gemacht haben. Und allein
die haben auch alle
die
gefeiert.
Ist auch
die habe ich mir nie angeguckt.
Großartig. Die ist
oh,
so
stimmt,
gut.
Da muss ich mal gucken. Ja.
Also das ist halt, und das Ganze basiert ja so ein bisschen drauf, sowohl beim Fire Festival als auch beim Tiger King, dass es um extrem, sag ich mal, narzisstische Persönlichkeiten geht, die einfach ihr jeden Tag gefilmt haben und jeden Tag die Kamera am Laufen hatten, weswegen einfach so unfassbar viel Material da ist von jedem Konflikt, von allem, was da passiert ist, um eben diese Geschichte wiederzuspiegeln. Also sie mussten ja so gut wie nichts nachdrehen für diese Doku.
Was ist denn
die Geschichte? Das wollte ich jetzt gerade dich fragen, aber ich kann es auch erzählen.
Nee, ich weiß, dass Fabian der Beste ist, wenn es darum geht, Inhalte zusammenzufassen.
Okay, Fabian, hau raus.
Das ist immer, wenn ihr das sagt, dann habe ich es nicht. Aber das macht ja nichts, weil
im Grunde ist es ein Typ, der einen Tiger gesehen hat und ihn jetzt versteht.
Da hat also beim Pitch Meeting kennt ihr ja alle von Screen Rant, dann hat einer gesagt, ja hier, das ist eine Tierdokumentation. Und dann sagt dann so der Produzent, eine Dokumentation, nee, da wird man immer gezwungen, irgendwas zu lernen. Nee, das interessiert mich nicht. Ja, es ist eine Tierdokumentation über einen schwulen Waffennarren, der einen Privatzoo mit hunderten von Tigern hat und seine Privatfehde mit einer Tierrechtsaktivistin, in deren Lauf Leute zerfleischt werden, Drogen genommen werden und Sachen abgefackelt werden.
Ja.
Okay, ja, cool, dann bin ich doch wieder dabei, sagt der Produzent. Das ist auch tatsächlich, es ist...
Da braucht man keine Fiktion.
Nee, also... Du guckst dir diese Serie an und denkst dir, okay, das war jetzt schon krass und es wird mit jeder Folge, nimmt die Geschichte nochmal irgendwie eine Wendung. Ganz am Anfang, das ist jetzt kein großer Spoiler, wird einem der Tierpfleger der Arm abgebissen oder zumindest so stark verletzt, dass er danach amputiert werden muss. In jeder anderen Doku wäre das ein Riesenthema. In dieser Doku geht es da 30 Sekunden rum und das war's.
Dann kommt er auch wieder zur Arbeit, der Typ.
Der Typ kommt danach wieder zur Arbeit.
Das ist eine Frau übrigens. Das ist kein
Nein, stimmt, das ist eine Frau, ja, richtig.
Ach Nein, so, sind Transmann.
Ja.
Ach echt?
Transmann, es ist derjenige identifiziert sich selbst als Mann und in der Serie selber wird er die ganze Zeit als Frau tituliert. Weil sie sich
ja, eben.
Hä, hey, warte das mal. Also er selber, also auch schon in der Serie, also die wer tituliert ihn als Mann? Seine
der
Mitarbeiter?
Sieht sich als Mann.
Aber wer sagt denn, also die Mitarbeiter sagen Frau?
Nee, aber sein
oder die
sein,
oder Name, die Doku selber
der,
insgesamt.
Das ist ja noch der weibliche Vorname. Er nennt sich selber Zev, weil das kommt von seinem Nachnamen und der Vorname ist, glaube ich, noch weiblich und er wird immer mit dem Vornamen angesprochen.
Aber war der Vorname nicht sogar Kelly oder so? Was ja durchaus.
So, aber naja.
Also steht für beide Geschlechter, deswegen würde es ja sogar funktionieren. Sorry, das habe ich einfach falsch interpretiert.
Oh, nicht.
Ja, ich auch.
Aber ich finde aber, da sagst du ein wichtiges dramaturgisches Element in dieser Serie. Das passiert nämlich in der zweiten Folge. Und das Ding ist halt, du guckst schon die erste Folge und denkst, okay, in diesem Tiger-Ressort arbeitet halt jemand, der hat keine Beine mehr. Und es arbeitet da jemand ohne Hand.
Mhm.
Wollt ihr das mal aufklären oder soll ich mir das jetzt denken? Und es ist auch so, du denkst dir schon Sachen und die Serie macht sich an der Stelle ganz bewusst nicht die Mühe, das aufzuklären. Jede andere Doku wäre sofort darauf eingesprungen. Guck mal hier, hat die Hand verloren, weil es ein Ziege abgebissen hat. Na, oder was ist denn mit dem Mann passiert? Passiert nicht. Die hält sich das erstmal zurück und eine Folge später wird das dann auf einmal zum Thema. Aber aus anderen Gründen. Was du nämlich sagst, ist dieses, das wäre ja ein Riesending. Ist da gar kein Riesending. Das große Ding, was sie daraus machen, ist, wie geht Joe Exotic damit um? Und was ist sein Zitat aus der ganzen Geschichte? Weil das ist nämlich das, was
hängt. Was ist seine erste Handlung?
Was ist seine Reaktion, genau.
Seine erste Handlung ist, sich eine andere Weste anzuziehen. Für die Kamera. Eine mit einem Medical-Dingsbums hinten drauf. Und was er vor der Kamera sagt, ist, I will never financially recover from this.
Ja. Diese Serie spielt nämlich extrem mit einer Erwartungshaltung. Alles, was andere Dokus machen würden an der Stelle, macht diese Serie nicht. Sie hält dir ganze Zeit sehr oft bewusst Informationen vor. Also bis zur letzten Folge werden manche Sachen erst dann, also geupdatet zum Beispiel. Also dass was im Untertitel zu einer also du hast den Namen von einer Figur und darunter steht, ich will jetzt nicht spoilern, die Position innerhalb der Handlung, sag ich mal. Aber ganz am Ende steht das teilweise anders da, als es ganz am Anfang gestanden hat, weil in der Zwischenzeit sehr viel passiert ist. Weil in der Zwischenzeit dir diese Doku-Serie wirklich etwas erzählt hat. Und du wirst halt wie in einer ganz spannenden Narrative voll mitgenommen. Und du bist da total drin. Und du verlierst das, worum es eigentlich gehen sollte, um Tiere und Tierquälerei, komplett aus den Augen. Ja. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wo die Serie dir auch den Spiegel vorhält, dem Zuschauer den Spiegel vorhält. Und ich finde, sie schaffen es dann auch, innerhalb dieser Narrative die ganze Zeit die Perspektiven zu ändern. Es gibt am Anfang ganz klar Gut und Böse. Ist keine Frage. Und so länger die Serie geht, umso eher erwischst du dich dabei, dass du dich selber fragen musst, wer ist denn hier jetzt der Gute und wer ist der Böse? Weil du kannst jeden so ein bisschen verstehen. Außer eine Figur. Ich finde, die kommt sehr antagonistisch am Ende rüber. Also da ist schon eine Intention von den Machern dahinter.
Ja, der Witz ist ja auch an dieser
Dokumentation. Oh Mann, jetzt will ich wissen, welche du meinst.
Ja, ich meine halt Carol fucking Baskin.
Die ist furchtbar, die finde ich
von Anfang an. Können wir da bitte später drüber reden? Das ist
mir ja.
Und auf was ich ganz interessant fand an dieser Dokumentation, das bin ich tatsächlich aus dem deutschsprachigen Raum gar nicht so gewohnt. Ich bin es gewohnt, wenn ich eine Dokumentation gucke, dass es dann einen Erzähler gibt oder wenn es irgendwie um ein journalistisches Format gibt, dass es dann immer einen Off-Text gibt, also einen Off-Text-Sprecher, einen Voice-Over. Diese Dokumentation kommt, wie viele andere Dokumentationen aus dem amerikanischen Raum auch, komplett ohne Voice-Over aus. Mhm. Also alles, was man hört, sind Interview-Schnipsel oder News-Stories oder sowas. Also nirgendwo, also die Macher der Dokumentation treten natürlich auch vor der Kamera auf, aber die sind keine Figuren innerhalb dieser Dokumentation.
Da sagst du aber, was inszenatorisch sehr wichtig ist, es gibt einen Begriff dafür tatsächlich. Dieses Doku-Format nennt man Cinéma Direct, das kommt aus dem Französischen. Also du hast die Kamera dabei und du erzählst es nur mit Footage. Es gibt auch einen schönen großen Film dazu, Formel 1-Fans lieben und kennen ihn, Senna. Der ist genauso aufgezogen. Du hast keinen Aufsprecher, nichts. Mhm. Was du dieser Doku aber anmerkst, ist, sie ist ja im Laufe von 5 Jahren, glaube ich, entstanden. Ungefähr. Und
Jahre,
das Footage aus den ersten Jahren von dem Macher der Doku, der hat da noch eine ganz andere Doku geplant gehabt. Der hat ja nicht gedacht, ich mache jetzt 5 Jahre hier, bin ich damit beschäftigt. Der hat am Anfang sowas Michael Moore-mäßiges machen wollen, wo eben der Interviewer schon mit auftritt, mit den Leuten redet. Das hat er ja teilweise drin gelassen. Also wenn der Interviewer etwas fragt, das macht Cinema Direct eigentlich nicht. Aber in den alten Footage-Sachen, die 5 Jahre alt sind, siehst du ihn teilweise mit dem Bild sitzen, du siehst ihn mit den Leuten reden, du siehst ihn mit dem Kameramann reden, solche Sachen. Ne? Es gibt auch eine Stelle, glaube ich, in der ersten Folge, wow, der Typ ist ein besserer Regisseur, als ich es bin. Also als eine der Figuren Regieanweisungen gibt. Was auch sehr geil ist, weil diese Doku nimmt aber dann, also die haben zwar dieses Material, was eigentlich für eine Michael Moore-ähnliche Doku gedacht war, machen daraus aber Cinema Direct. Sie nehmen bewusst an vielen Stellen lassen sie die Kamera länger stehen. Zum Beispiel kurz bevor jemand was in die Kamera sagt. So dieses, okay, sind wir soweit, können wir jetzt? Und dann geht er in Character und redet ganz anders, weil er weiß, er redet gerade mit einer Kameraducke und will Publicity für sich machen. Die haben aber das drin gelassen, um jemanden zu entmystifizieren. Ja, auch gerade dieser Doc Antle, so ein anderer Tigerzüchter mit einem sehr fragwürdigen Kulthintergrund.
Alter.
Der ist ja sehr damit beschäftigt, sich sehr, also Regieanweisungen zu machen. damit er in dem entsprechenden Licht in dieser Doku vorkommt. Aber sie lassen das Footage so stehen, dass man auch sieht, wie seine Maske fällt, ja, wo er denkt, dass die Kamera aus ist.
Das ist so verrückt, ne? Das ist
richtig
auch
gut gemacht.
Du siehst halt immer quasi die Vorbereitung. Also immer so, okay, now I'm gonna go in there and then. Und dann, das haben sie aber einfach mal so reingeschnitten. Der Typ muss sich doch so verarscht drüber kommen.
Und er redet ja auch anders. Er redet dem Moment, wo die Kamera anders, redet er anders. Bestimmter, lauter. Hebt das Kinn an. Und das zeigt aber alles die Doku. Und in dem Moment würdest du Cinema direkt, weil es auch eine Doku über eine Doku ist. Die reden ja auch über Leute, die haben auch vieles Footage, nur weil eine Reality-TV-Show gedreht wurde.
Ja, ja,
da waren die Macher der Doku ja noch gar nicht dabei. Ein bisschen was von dem Footage hatten sie anscheinend noch. Also es ist
relativ viel, spannend. Oder nicht?
Ziemlich viel, würde ich sagen.
Also das ist ja total, also diese ganzen Sachen, die damals passiert sind, die können sie ja nicht selber gefilmt haben. Das ist ja das, was ich meinte. Das hat einfach den Vorteil, wie beim Fyre Festival, dass halt der Protagonist selber halt so narzisstisch ist, dass er halt die ganze Zeit filmen lässt.
Wir haben jetzt kaum über den Protagonisten geredet, das sollten wir vielleicht mal tun. Ich kannte
mir vorstellen.
Ihn von John Oliver. Ja. Also John Oliver, YouTube kennt ihr vielleicht, also Last Week Tonight heißt die Sendung bei HBO.
Hab die Folge damals gesehen, als sie rauskam.
Ja, wo er den Joe Exotic vorgestellt hat. Also heißt die Hauptfigur eigentlich Joe Schreibvogel. Oder Schreibvogel, die können das alle nicht aussprechen, das ist deutsche Schreibvogel.
Schreibvogel.
Und sie nennt sich in Joe Exotic. Und er nennt sich halt noch öfter. Er ist halt genau, und er ist deswegen bei John Oliver gewesen, also in der Show, weil er Präsidentschaftskandidat war, unabhängiger Präsidentschaftskandidat. Also quasi erst gegen Donald Trump angetreten und gegen andere, natürlich ohne Chance. Aber er hat halt eine richtig geile Kampagne aufgefahren, wirklich mit diesem Motto: Ey, ich bin schwul, ich habe kein Geld, ich bin Redneck, ich liebe Waffen, ich züchte hunderte Tiger und ich möchte, ich weiß nicht, wo er eingestanden, ich glaube, mehr Freiheit, einfach mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit vom Staat.
Ich glaube, genau für nichts außer seine eigenen Interessen.
Ja,
das kann ich so, ja, also ich hätte halt gern meine Tiger noch. Also mehr sagt er, glaube ich, nichts.
Ja. Das finde ich auch so genial an dieser Serie. Da kommen wir wahrscheinlich gern später noch drauf. Den einen Aspekt, den ich später noch ansprechen möchte. Und zwar, es werden dann ja auch Leute auf der Straße gefragt, warum sie ihn so toll finden. Natürlich äußern sich vor der Kamera nur die, die ihn auch wirklich toll finden und nicht die, die ihn blöd finden. Aber die, die ihn toll finden, sagen halt, ja, das ist einer, der sagt endlich mal, wie es ist. Und der nimmt kein Blatt vor den Mund und es ist ihm egal, wie andere Leute ihn finden. Und deswegen wähle ich ihn. Und da denke ich mir so, wow, willst du wirklich jemanden als Governor oder als Präsident haben, dem es egal ist, was andere Leute von ihm denken?
Dude, und das ist Trump ist Präsident.
Ja, genau.
Du und hast die Antwort auf diese Frage.
Was dann mit Trump aus Trump geworden ist.
Wenn Trump nicht kandidiert wäre, hätte Joe Exotic gewonnen, Alter, ich sag's dir.
Dafür ist er nicht clever genug. Aber was ich auch ganz witzig fand, dadurch, dass also dieses Cinema-Format, dass du keinen Voice-Over hast, das hat halt eben Vorteile. Also du bist dichter dran, du fühlst dich dichter dran. Du kannst dir deine eigenen Gedanken dazu machen. Also du musst ja auch deine eigenen Gedanken machen. Du musst ja dich mehr mit dem Format beschäftigen, als wenn es ein Voice-Over gäbe, was die Dinge für dich einordnet. Es hat aber auch Nachteile, nämlich es gibt kein Voice-Over, das die Sachen für dich einordnet. Das heißt, es ist dann zum Teil wird es halt richtig kompliziert. Da geht es dann wirklich gegen Ende. Es gibt dann ja Gerichtsprozesse und so weiter. Und dann ist es dieses typische He said, she said. Mhm. Und das ist auch sowas, was ich so richtig faszinierend fand, was mich an die heutige politische Situation erinnert. Wenn so gegensätzliche Meinungen, die müssen nur lang genug aufeinanderprallen. Und dann ist es irgendwann egal, was die Leute sagen oder mit welchen Argumenten um die Ecke kommen. Es reicht einfach nur, wenn sich Leute lang genug streiten, dass du irgendwann sagst, okay, ich habe keine Ahnung mehr, was ich denken soll. Und haben vielleicht beide recht, weiß ich nicht. Und was ich auch ganz witzig fand, dadurch, dass es eben kein Voice-Over gibt, dass du dir deine eigene Meinung machen musst, dadurch auf Englisch gibt's, kann man das so gut sagen, deswegen nehmen die Leute nur das wahr, was sie auch wirklich wollen. Also in einem Interview hat zum Beispiel Donald Trump Jr. erzählt, dass er Tiger King an 2 Tagen durchgeguckt hat und seine Reaktion auf diese Serie war: Wow, ich wusste gar nicht, dass Tiger nur $2000 kosten, warum habe ich noch keinen Tiger?
Ja.
Ja, aber was für ein Mensch bist du bitte, dass du so eine Serie guckst und nach denkst, ich will auch einen Tiger für $2,000.
Da bin ich halt ganz bei dir. Das Geile an der Serie ist, sie lässt dich halt damit alleine und du musst dir deine eigene Meinung bilden, deine eigene Sachen draus ziehen. Was hier auch im Chat gesagt wurde, und das ist durchaus etwas, die Figur wird zu sehr glorifiziert. Das ist eine der Probleme. Ich glorifiziere es auch. Ich glorifiziere Joe Exotic. Das Ding ist halt, aber ich glorifiziere ihn nicht, weil ich ihn toll finde und alles, was er gemacht hat, toll ist. Sondern es ist diese Parodie, alles, was da drin steckt, Sachen, wo du nicht geglaubt hättest, dass es wirklich gibt, dieses Kenny Powers-mäßige aus der Serie Eastbound and Down. Das ist wirklich er. Bloß noch übertriebener. Alles, was du dir nicht vorstellen kannst, in einer Figur drin. Und sie macht moralisch schwierige Entscheidungen. Und es ist alles anfechtbar. Ich glaube auch, er hat ein total verzerrtes Weltbild. Also es ist eine andere Art.
Do you think? Ja? Er setzt sich auf einen gigantischen Holzthron. Und das ist ein bisschen auch so die Frage, wo kommt dieses Weltbild her?
Ja.
Also ich glaube, Joe Exotic war schon immer ein Mensch, der die Aufmerksamkeit, der die Öffentlichkeit gesucht hat. Mhm. Aber er wurde dann ja auch so teilweise von seinem Umfeld in so eine gewisse Richtung geschubst. Also ja. Diesen Thron hat er sich ja nicht selber gebaut, den hat der Reality-Show-Typ gebaut. Mhm. Aber er hat sich halt freiwillig draufgesetzt und fand das nicht albern. Also dieses Erhöhen seiner Person fand er halt geil und irgendwann hat er halt wirklich selber geglaubt, dass er der Tiger King ist.
Also es ist sehr symbolisch für alles, was er macht, für alles. Also direkt das Telefonat in der ersten Folge, in der ersten Minute, hat auch damit zu tun, dass er in diese Richtung geschubst wurde. Aber er hat es selber gemacht. Er hat selber telefoniert.
Aber ich finde halt,
das ist Joe Exotic.
Ich finde halt gerade das aber so cool daran, weil du halt selber diese emotionale Reise mitgehst. Und ich finde halt, genau das macht die Serie halt perfekt. Sie sagt halt nicht mit einer Off-Stimme, so, wir erzählen jetzt den tragischen Downfall von Joe Exotic, dem das und das passiert ist, sondern du fängst ja wirklich an. Und sie haben es ja auch so zusammengeschnitten, dass du am Anfang halt extrem gut in seine Figur eingeführt wirst. Also du bekommst halt mit, was seine Mitarbeiter von ihm halten und so. Und du bekommst extrem gut die positiven Aspekte mit. Man kann ja wirklich ohne Probleme anerkennen, dass er schon eine sehr captivating Personality ist. Er hat ja was an sich, was dazu geführt hat, dass so viele Leute ihm gefolgt haben. Also was jetzt darüber hinausgeht, dass er einfach diese vielen Tiger hat. Also ich finde ja, auch wenn es im Endeffekt ein Wahnsinniger war, verstehst du, finde ich, besser, wie das dazu kam, dass dieser Kult auch existieren konnte um ihn rum.
Das Interessante ist auch, als
in einer Doku, wenn ich jetzt mir, also jetzt ganz extremes Beispiel, wenn ich mir eine Hitler-Doku angucke, mit einem Voice-Over, ja, dann da könnte ich niemals auch nur im Ansatz nachvollziehen, wie das passieren konnte. Auch wenn der Offsprecher sagt, und dann war das so, dass so und so viele Leute dann für ihn gewählt haben, was weiß ich. Aber du würdest halt nie an diesen Punkt kommen, dass du sagst, okay, ich kann mich wirklich in die Lage reinversetzen, deswegen war das so. Sondern weil das musst du selber erleben. Und das tust du halt bei Tiger King wirklich. Du erlebst es, finde ich, schon am Anfang ganz gut selber, wie dieser Kult entsteht.
Und du erfährst auch nach und nach, dass die anderen wichtigen handelnden Personen auch immer so einen kleinen Kult um sich herum haben. Ja. Leute, die ihnen folgen. Und dann ändert sich auch jedes Mal dein Bild von allen Personen. Und dieses What he said, she said, das kriegt alles so ein anderes Gewicht. Es ist wahnsinnig gut, dass sich die Serie so sehr damit alleine lässt. Und ja, ich finde, man erwischt sich dann dabei, dass man das alles glorifiziert. Aber gleichzeitig macht man sich ja auch darüber lustig. Und im Moment, wo du dich über etwas lustig machst, entmystifizierst du es ja. Also ich nehme als Beispiel mal gerne der große Diktator von Charlie Chaplin. Der hat den Film zu einer Zeit gedreht, da war das Dritte Reich erst am Steigen. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg, als er diesen Film gedreht hat. Und er hat sich da schon über Hitler lustig gemacht. Und wir und damals, wie heute, glorifizieren wir Charlie Chaplin für das, was er getan hat. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich finde es gar nicht tragisch, so an der Figur in dem Sinne über zu glorifizieren. Wir sind ja eingestiegen mit dem Song von ihm. I saw a tiger and the tiger saw a man. Dieser Text, den er mit voller ehrlicher Inbrunst gedichtet hat und in einem schrecklichen Musikvideo selber auch noch zu visualisiert hat.
Er glaubt es ja auch am Anfang wirklich. Also ja, ich finde, du bekommst es halt wirklich genau mit. Du bekommst die Glorifizierung mit von ihm, du bekommst aber auch den Downfall mit. Und genauso bekommst du auch den Shift seiner persönlichen Präferenzen auf eine ganz traurige Art und Weise mit in dieser Serie. Mhm. Also ich finde, der Umgang auch mit seinen Tieren am Anfang, er hat schon sehr viel Liebe in sich. Und ich glaube ihm schon, dass er halt einfach diese Tiere liebt. Aber du merkst halt, so je mehr halt alles um ihn herum auch in sich zusammenfällt, desto krasser shiften auch die Prioritäten für ihn.
Es gibt Interviews von ihm ganz am Anfang, als er noch nicht Joe Exotic ist. Da wird er auch dazu befragt und er sagt auch, es ist eine große Schande, wenn Tiere in Käfigen gehalten werden. Also Großtiere, Löwen, Tiger, die gehören in die Wildnis und die gehören nicht hinter Gittern. Und dann macht er halt so ein Zoo auf mit über 100 von Tigern, die da unter ganz furchtbaren Umständen gehalten werden. Ich wollte noch was sagen zum Thema, die Doku, die macht das alles ganz neutral. Und zwar arme Carol Baskin. Also da fände ich dann auch interessant, was du dazu sagst, Jules, weil die ist in dieser Doku nach Strich und Faden verarscht worden. Die Macher der Doku haben ihr nämlich am Anfang gesagt, die Doku über diese privaten Tigerzoos, die soll sowas, die soll das werden, was Blackfish 2013 für SeaWorld und Orca Shows war. Also damals ist so eine Dokumentation über SeaWorld rausgekommen und als Reaktion darauf hat SeaWorld reagiert, die Besucherzahlen sind zurückgegangen und das ganze System wurde hinterfragt. Da hat sie gesagt, also es gab wohl auch mehrere Dokumentationsanfragen an sie und sie hat jedes Mal abgelehnt. Und bei diesem Pitch hat sie gesagt, okay, da sage ich zu. Wenn es um die Tiere geht, wenn es wirklich darum geht, es für die Tiere zu verbessern, dann mache ich mit. Und stattdessen werden so ganz alte Mordvorwürfe wieder gegen sie aufgewärmt. Eine ganze Folge ist nur gewidmet den Gerüchten, sie hätte ihren Ex-Mann den Tigern vorgesetzt. Dazu muss man sagen, es gibt kein endgültigen Beweis, dass sie es nicht getan hat, aber es gibt auch keinen einzigen Beweis, dass sie es getan hat. Also die Polizei hat das untersucht und die Polizei sagt selber, es gibt keinen einzigen Hinweis dafür, dass sie ihn umgebracht hat. Das ist aber egal. Moment. Ja. Das ist aber egal, denn Joe Exotic sagt die ganze Zeit, Carol fucking Baskin, that bitch, she killed her husband. Und wenn du solche Sachen einfach nur lang genug immer und immer wieder wiederholst, irgendwann bleibt was hängen. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, was so jetzt im Nachhinein im Internet passiert, also die Leute drehen komplett ab, die fordern im Internet, dass er rauskommt, dass im Gegensatz, also dass Joe Exotic freigelassen wird und dass Carol Baskin eingesperrt wird. Also fast schon so wie Trump und Hillary Clinton so lock-her-up-mäßig. Und besonders lesenswert finde ich da ist auch die Gegendarstellung von Carol Baskin auf ihrer Seite auf bigcatrescue.org. Finde ich ganz interessant, dass halt viele Sachen einfach auch nicht der Wahrheit entsprechen. Und das ist eben so die Sache, wenn du so eine Dokumentation hast, die Sachen nicht einordnet, dann kommen halt auch so zwielichtige Gestalten wie Joe Exotic mit Lügen davon, weil eben kein Sprecher da ist und sagt, nee, das ist aber so nicht. Zum Beispiel die Country-Songs, die wir jetzt hier auch nachgemacht haben, die sind nicht von Joe Exotic. Also Joe hat die Country-Songs weder geschrieben noch gesungen. Die Songs stammen von der Clinton Johnson Band. Ja, auch hier Kitty Kitty. Joe Exotic hat die Bandmitglieder Vince Johnson und Danny Clinton damals darum gebeten, bestimmte Songs für seine Reality-Show zu schreiben. Und im Gegenzug haben die sich Publicity erhofft.
Und er hat quasi im Musikvideo nur gepostet.
Ja, er hat ein bisschen drüber gesungen. Das merkst du auch, dass die Stimmen sind komplett anders.
Ja, die Stimmen sind anders. Das hat mich auch gewundert.
Aber beinhart, bis heute behauptet er, das sind seine Songs und er singt die. Und das ist einfach ein Selbstdarsteller und ein Lügner hoch 10. Ja. Oder auch sowas. Joe hat ja auch behauptet, er wäre zweimal auf dem Cover von Hollywood Weekly gewesen. Das sagt uns nichts. Und du denkst, oh ja, zweimal auf dem Cover von Hollywood Weekly, klingt ja toll. Hollywood Weekly ist ein Schundmagazin, Und du kannst für Geld setzen die jeden aufs Cover. Das ist also überhaupt gar keine Leistung, zweimal auf dem Cover von Hollywood Weekly zu landen. Aber es wird halt in der Dokumentation nicht aufgeklärt, sondern es ist einfach so, das wird nicht eingeordnet. Und das ist so mein Kritikpunkt an der Serie, dass du, wenn das halt dann auch so ein Blender damit durchkommt, weil solche Sachen eben nicht eingefangen werden.
Ich finde, du hast auf jeden Fall recht damit, dass die Serie gerade, sie hat zwar keinen Offsprecher, was dir die Illusion gibt, dass du dir selber ein Bild machen kannst, was wir auch schon gesagt haben, aber sie hat ja durchaus Intentionen. Also Carol Baskin wird als Antagonist dargestellt. Das hat auch hier The Samuel auch im Chat richtigerweise gesagt. Die ist eindeutig der Antagonist. Was ich mich jetzt aber frage, und da gehe ich jetzt.
Also ist sie, also tut die Serie das oder tun wir das? Weil
das ist die richtige Frage.
Weil ich habe halt wirklich.
Die Serie intendiert das schon. Sie widmen ihr eine ganze Folge, wie Fabian gesagt hat.
Ja, aber die geht dir so auf den Sack mit ihren Hello, Big Cats. Also das ist einfach, da ist einfach so viel, weiß ich nicht. Also ich finde einfach, sie selber, so wie sie sich präsentiert, ist mir halt unsympathisch. Ich finde nicht, also. Ich sehe das so wie Fabian, dass natürlich dadurch, dass die Leute, die gegen sie sind, haben halt extrem viel Screentime, also haben viel Zeit, um ihre Meinung zu sagen.
Sie ist halt die Einzige, sie ist halt wirklich die Einzige, die auf dieser Seite steht. Und in der normalen 0815-Dokumentation, keine Ahnung, von den Öffentlich-Rechtlichen oder so, da würdest du halt auch irgendwelche Tierexperten oder irgendwelche unabhängigen Leute zu Wort kommen lassen, so die dir sagen, warum es scheiße ist, Tiger in kleinen Käfigen zu halten.
Ja,
die gibt es aber in dieser Dokumentation werden aber nur die Leute interviewt, die direkt mit der Geschichte zu tun haben. Und deswegen ist leider Carol Baskin nun mal die Einzige, die auf dieser Seite steht. So, Entschuldigung.
Stimmt, es fehlt halt wirklich der unabhängige Experte, und den hättest du ja auch bei dem Format zu Wort kommen lassen können, theoretisch. Das stimmt. Was ich nur meinte, ist, ich habe sie schon gehasst, bevor überhaupt diese Folge kam, wo das alles thematisiert wurde mit, die spielt auch ein verkatertes, sagt man das so, verkatertes Spiel? Also
abgekartetes Spiel.
Also dass halt ihr im Grunde sie auch das gleiche macht wie alle anderen mit ihrem Resort, nämlich sie sperrt ja auch die Tiere ein, nur dass sie halt eine andere Intention vorgibt, aber sie profitiert ja auch davon.
Inwiefern?
Das ist ja auch das, dass sie die Leute da, die ihren Park besuchen lässt und die Tiere angucken lässt.
Sie macht irre viel Geld damit.
Nein, der Park lief für viele Jahre lief der Park ohne Profit zu machen. Der Park lief
aber
viele
sie zeigt
Jahre.
Doch ihre Facebook-Donations, was eine vierfünfstellige Summe pro Woche.
Das Geld braucht sie ja auch, um ihre Kosten zu decken. Das ist eine Non-Profit-Organisation, das ist ein gemeinnütziger Verein, der anders als die anderen Arschlöcher seine Finanzen offenlegt. Du weißt, dass sie in schwarzen Zahlen ist, weil sie ihre Zahlen offen macht. Und profitiert von dem Ganzen nicht. Das wird alles in den Park reinvestiert, und es wird alles, das Geld wird dazu genommen, um andere Projekte zu unterstützen für Tiger in der Wildnis.
Ja, aber sie nimmt doch nicht nur Donations ein, um das alles zu finanzieren, sondern sie macht es wie ein Zoo auf für Eintrittsgeld und lässt die Leute mit den Tigern posieren und Fotos machen.
Nein, das macht sie nicht. Das ist auch wieder so eine Sache,
Ach, echt?
Falsch darstellt. In der Zoo, der einmal im Jahr macht der Zoo seine Türen auf.
Einmal im Jahr
und dann können ganz, ganz viele Leute, und dann sind dann diese großen, riesigen Führungen, die du in dem Video siehst. Es ist einmal im Jahr. Das wird aber nirgendwo in der Dokumentation gesagt, dass das nur einmal im Jahr ist. Ansonsten darfst du halt nur in kleinen Gruppen geführt durch den Zoo, und die Tiere werden nicht angefasst. Aber auch das wird wieder so verzerrt, dass du den Eindruck hast, na, die Carol Baskin macht in ihrem Zoo ja genau das Gleiche, was Joe Exotic auch macht. Ja, das macht sie aber nicht.
Okay, das ist echt mega interessant. Das ist übrigens eine Szene, finde ich so geil, wo Joe Exotic in ihrem Resort da ja rumläuft. Und wo die ist sehr bezeichnend, wo er sich dann die Tiger-Gehege anguckt, so, hier ist ja alles voller Gestrüpp, man kann ja überhaupt nichts sehen. So, Tiger leben im Dschungel. Wie glaubst du denn, sieht es da aus, wo die leben?
Oh, dann merkst du halt einfach, dass die Leute keine Ahnung von den Tieren haben.
Ja.
Und so in ihrer eigenen seltsamen Welt sind. Zum Beispiel, ich glaube, das war in der Dokumentation nicht, einer von Joe Exotics Leigern also kein Tiger, sondern ja, Tigerlöwe, der ist gestorben. Und Joe Exotic war fest davon überzeugt, dass der Tiger gestorben ist, weil Peter oder so den vergiftet hat. Sie haben den obduzieren lassen, den Tiger, und es ist rausgekommen, dass der an einem Hitzschlag gestorben ist. Weil die Käfige einfach nicht dafür gemacht sind. Mhm. Also, und ja. Also es zeigt einfach, dass der einfach keine Ahnung hat von dem, was er da getan hat.
Ich finde es echt, also du öffnest mir ein bisschen die Augen.
Ja,
also, tut weil mir leid, dass ich das machen
muss. Nee, das ist doch richtig so.
Ja, das ist eigentlich aber die Arbeit von der Dokumentation.
Hat eine eindeutige Absicht, genau. Sie hat ja eine inszenatorische Absicht. Sie braucht einen Bösewicht. Also ist sie der Bösewicht. Und dann ist halt das, was ich mich frage, wie viel davon ist jetzt valid und wie viel nicht? Weil, also jetzt zum Beispiel, es geht halt mal konkret um ihren Ehemann. Die Indizienlast, also du hast recht, es gibt keine Beweise, aber die Indizienlast ist laut der Doku ja unfassbar hoch. Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wenn diese Indizienlast so groß ist, wieso gibt es dann keinen Prozess? Weil in Amerika kannst du auch aufgrund nur von Indizien ohne Beweise bis zur Todesstrafe verurteilt werden. Das ist aber nicht passiert. Und es ist, und ich frage mich halt, wie das weitergeht. Das ist übrigens ein Punkt, über den wir dann auch reden müssen, weil das auch hier im Chat gefragt wurde, was wir uns erhoffen, wie es weitergeht. Weil diese Doku, damit ist es auf jeden Fall nicht zu Ende. Ne? Nur so viel als kleiner Spoiler. Teaser. Worauf will ich jetzt hinaus? Ach ja. Inszenatorisch ist das extrem geschickt. Also, auch wenn die eine Folge noch nicht gesehen hast, wo sie als klarer Bösewicht dargestellt wird, du immer wieder, wenn über sie schlecht geredet wird oder auch das mit dem Ehemann überhaupt angesprochen wird, hörst du aus dem Off, wie das jemand sagt, in die Kamera, und du siehst dann die Kamera, wie sie diese üblichen Atmos-Shots oder diese Shots einfach macht, die man braucht, um Bildmaterial zu haben. Von ihr, in einem ganz neutralen Gesicht. Aber jemand anderes sagt aus dem Off, die Frau hat ihren Mann umgebracht. Und jetzt das, was du da als Zuschauer siehst, und das ist der sogenannte Kuleshov-Effekt, wie wir beide im Studium gelernt haben, Julius.
Ich wusste
es. Was du dann siehst, ist genau das Gesicht einer Mörderin. Du denkst, sie denkt gerade dran, dass sie ihren Mann umgebracht hat. Das ist eine ice cold bitch in dem Moment, ne, um das alles zu zitieren. Und das ist absolut beabsichtigt von der Doku. Die lenkt dich dahin. Ohne auch wirklich die Gegenseite aufzunehmen. Weil die Gegenseite, das Einzige, was dagegen argumentiert, ist immer nur sie selber in ihrer Perspektive. Und es wird dann, wenn sie es schon so als lächerlich abtut, was die alles behaupten und dann wirkt das noch mehr wie jemand, der es getan hat.
Also die
Nach dieser Doku bin ich wirklich überzeugt, dass sie ihren Mann umgebracht hat. Ich frage mich aber, was da dran ist. Ist das jetzt alles Quatsch? Kann man das irgendwie noch aufklären?
Die Endfrage zu dem Thema, glaube ich, und dann sollten wir noch das, was du gerade meinst, klären, ist halt einfach nur, hat die eine Dokumentation, die eine also per Definition eine Dokumentation ist, denn zwangsläufig die Pflicht, alle Seiten gleichermaßen zu beleuchten? Muss eine Dokumentation das so einordnen? Oder ist es nicht legitim zu sagen, wir machen eine Doku, die unterhaltsam ist, die Leute zu Wort kommen lässt und die darauf verzichtet, Fakten richtig zu stellen?
Eieiei, also Dokumentation ist ja eigentlich ein journalistisches Sujet. Und im Journalismus hast du die Pflicht des Versuchs der Objektivität. Das heißt, du musst, wenn du einer Partei etwas vorwirfst, dann musst du der Partei die Möglichkeit geben, sich zu äußern oder dazu Stellung zu nehmen. Und das haben sie in dem Fall nicht gemacht.
Das ist in dem Fall auch eben nicht, weil wir haben ja schon festgestellt, es ist Cinema Direct. Und Cinema Direct ist, ich halte mich zurück und zeige, was passiert ist, aber allein durch die Wahl, wie ich das zusammenschneide, das Material, beeinflusse ich immer den Zuschauer. In jede Richtung. Und das ist die Entscheidung des Regisseurs in dem Moment. Und jetzt, es ist keine klassische Doku, es ist es nicht. Man nennt es ja auch nicht umsonst True Crime. Ich erinnere mich an Making a Murderer. Ich habe das nicht gesehen, ich habe nur eine Folge gesehen. Aber bei Making a Murderer war das doch, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiert mich gerne, in der einen Staffel sehr einseitig. Und dann hat man beschlossen, eine zweite Staffel zu machen, die es aus der anderen Perspektive zeigt, eher aus der Ermittlerperspektive, um eine andere Perspektive wahrzunehmen. Entschuldigung.
Auch nicht gesehen.
Habe ich das richtig in Erinnerung? Könnt mich gerne korrigieren.
Es tut mir leid.
War nicht gesehen.
Na, aber das ist auch eine Möglichkeit, True Crime anzugehen. Man hat erst die eine Perspektive, dann die andere. Ich finde aber auch, dass Joe trotzdem nicht gut wegkommt. Also überhaupt nicht.
Nee.
Also ganz im Gegenteil. Ich finde nur, also ich habe das Gefühl, dass alle sehr viel Schlechtes an sich haben. So, ja. Jetzt ist halt die Frage, ob das jetzt, nach dem, was du gesagt hast, bei Carol Baskin auch wirklich angemessen ist. Ich hatte den Eindruck, dass Duke auf jeden Fall gewonnen. So, und jetzt hast du das nochmal relativiert. Und jetzt würde mich interessieren, wie es weitergeht. Und das ist nämlich der interessante Punkt.
Ja, lass doch darüber noch abschließend sprechen. Was glaubst du denn? Also, weiß man schon irgendwas oder sind das jetzt reine Spekulationen? Pass auf.
Es gibt etwas, was sie jetzt schon beschlossen, was geleakt wurde, wohlgemerkt, weil es ist nicht offiziell. Der eine Typ, der in den letzten Folgen wichtig wird, Jeff Love.
Ja.
Love, sagt man, glaube ich, ne?
Jeff Lowe.
Jeff Lowe hat durchblicken lassen auf Twitter, glaube ich, dass sie nochmal Material gedreht haben, weil sie eine Bonusfolge machen auf Netflix. Eine weitere Folge, wie es weitergegangen ist nach dieser Doku, weil sie unter anderem dazu geführt hat, dass die Mordermittlungen gegen Carol Baskin eventuell wieder aufgegriffen werden. Also der Sheriff hat durchblicken lassen, dass er das erwägt, wieder zu tun. So, also
ja, und Spoiler, bis jetzt sind alle Tipps, die sie bekommen haben, ist alles Bullshit.
Ja, natürlich, weil Tipps, da kann doch nichts mehr passieren. Was für Tipps? Nach allem, was wir wissen, wäre ja das perfekte Verbrechen, in Anführungsstrichen. Aber vielleicht war es auch nie ein Verbrechen.
Also gut, ich glaube nicht, dass es da noch was rauskommt. Aber schauen wir mal, es ist auf jeden Fall wirklich interessant, was jetzt da als Bonusfolge noch kommt, weil das, was der Jeff Lowe gesagt hat, die wird es nächste Woche geben. Ach, also diese Woche.
So früh?
Ja, Netflix hat noch eine weitere Folge, die wird es nächste Woche geben. Sie werden morgen hier filmen. Das war am 4. April, hat er das Twitter-Video aufgenommen. Und bin da echt gespannt, was da draus wird, weil es ist eigentlich nicht so ungewöhnlich für Love is Blind zum Beispiel, hat Netflix eine Reunion-Sonderfolge produziert. Das kann ich mir jetzt in diesem Fall nur sehr schwer vorstellen. Und für When They See Us gab es eine Show, in der Oprah Winfrey den Cast ein Jahr danach interviewt hat. Also das ist jetzt, also muss nicht fake sein, dass es noch eine extra Folge gibt.
Es gibt sogar eine andere Doku darüber. Also ein anderer Sender, wie heißt da irgendwas mit Discovery, bla? Oder Documentary, Independent Documentary, irgendwie sowas. Ich komme jetzt nicht drauf, im Chat wird es jemand wissen. Die haben selber eine Doku bestellt dazu, die das fortführen soll. Also es ist quasi ein Spin-off, nicht von den Machern von Tiger King. Über Carol Baskin. Angeblich. Mein Wunsch wäre, es gäbe eine zweite Staffel und die heißt Tiger Queen.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Ich habe das zuerst gehört, Mann.
Ich finde, also, ich meine, abschließend, wie gesagt, Fabian, du hast jetzt viele gute Punkte gebracht, die mich nochmal anders darüber denken lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe das halt wirklich so entertainmentmäßig genossen und halt wusste auch vieles nicht von was du gerade aufgeklärt hast. Also ich habe mehr oder weniger bin ich derselben Sache auch auf den Leim gegangen wie viele andere Zuschauer vielleicht auf. Deswegen auf jeden Fall der Aufruf an euch da draußen, genießt das alles ein bisschen mit Vorsicht, wenn ihr euch das anschaut. Checkt die Fakten, bevor ihr euch eure Meinung dann bildet. Die Doku allein reicht dann eben scheinbar nicht, um eine ausgeglichene Meinung dazu zu haben. Aber ich denke, wir sind uns abschließend schon alle einig, dass es eine extrem spannende Doku ist, eine extrem irrsinnige Geschichte, die sich auf jeden Fall lohnt zu schauen.
Das feiere ich total. Und zwar nicht, weil ich Joe Exotic feiere, sondern die Doku selber. So wie sie es mir präsentiert hat, so wie sie mich gefesselt hat, alles drumherum. Wie sie mir als Zuschauer den Spiegel vorhält und das ja immer noch weitergeht, auch mit Carol Baskin. Weißt du, wenn sie sich herausstellen sollte, dass sie es wirklich nicht war, das ist ja auch eine grandiose Narrative, nachdem die Doku mir aber vorher vorgekocht hat, sie ist es wahrscheinlich gewesen. Weil im Chat gerade fälschlicherweise gesagt wurde, ich meine den Discovery Channel. Nein, ich habe jetzt gerade gegoogelt, der heißt, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Investigative Discovery oder so ähnlich. ID abgekürzt heißt der Channel. Den gibt es nur in den USA. Die wollen eine eigene Staffel machen, aber wenn wir es ja irgendwann mal sehen sollen, wird jemand diese Rechte kaufen. Die Frage ist, wer es ist. Ich glaube nicht Netflix, aber mal sehen. Ja. Also es wird auf jeden Fall noch was passieren. Ich hoffe aber auf eine Fortsetzung der Macher.
Ja. Wenn ihr jetzt von der Geschichte absolut nicht genug bekommen könnt, es gibt da auch noch einen Podcast, Den hat der Journalist Robert Moore gemacht, der Podcast über die Geschichte. Der Podcast hat auch den Namen Joe Exotic. Geht einfach auf eure Podcast-Seite eurer Wahl und gebt da Joe Exotic ein, da sollte das dann mal rauskommen. Die ist unglücklicherweise mehr oder weniger zeitgleich mit der Netflix-Doku rausgekommen und ist deswegen komplett untergegangen. Finde ich ganz interessant. Ich habe da jetzt nur die erste Folge geguckt. Die ist mehr so eine klassische Dokumentation und gibt vielleicht noch eine andere Sichtweise.
Wie heißt der Mann?
Robert Moore.
Wenn ihr jetzt übrigens da draußen sagt, ey, da war jetzt aber, waren jetzt ein paar Serien überhaupt nicht dabei, die ich unbedingt dabei haben wollte, wie zum Beispiel, was ist mit Westworld, wie zum Beispiel, was ist vielleicht mit Altered Carbon, dann seid nochmal zum Schluss darauf hingewiesen, dass wir eine Folge von diesem Format nur als Podcast aufgenommen haben, die ihr jetzt schon überall dort, wo es Podcasts gibt, anhören könnt. Und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, was für Serien gerade aktuell sind, was man sich eventuell in der aktuellen Lage anschauen könnte. Ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute durch, oder? Ging jetzt doch deutlich länger als gedacht. Aber war auch sehr spannend. Aber
schön, dass ihr immer dabei gewesen seid. Dass ihr dran geblieben seid.
Danke euch beiden natürlich. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke an unseren Sponsoren Vodafone. Danke an euch, ihr lieben Zuschauer im Chat. Hoffe, es war unterhaltsam zum Zuschauen. Und danke auch an die Moderatoren im Chat. Und heute danke nicht an die Regie, denn das war ich. Aber danke natürlich an unser Team hinter den Kulissen, die Overlays so schön gebastelt haben.
Darf ich einen Wunsch äußern? Ich hätte gerne, dass wir jetzt rausgehen mit deinem Gitarrenspiel und I Saw a Tiger. Und diesmal werde ich nicht reinsingen.
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, über Discord reinzusingen, ne? Okay, Leute, dann
haut rein. Achso, sind wir zeitversetzt, oder was?
Ja, klar.
Achso, bei mir sind wir natürlich genau zeitgleich. Ach, so eine Scheiße.
Cause I saw a tiger, now I understand. I saw a tiger, and the tiger saw man. Haut rein, Leute, tschüss!
Bleibt gesund, ciao!
Jo, ciao!
Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Webedia GmbH produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer jugendliche Julius Busch. Regie Maximilian Prenger und Raphael Selzer, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal GigaTV Mag vorbei oder auf unserer Webseite. Links findet ihr in den Shownotes.